Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andy Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Viktor Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Ekdemir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Big Show 572. Wie schaut der heutige Plan aus? Also gleich mal vorausgeschickt, Producer Junior Robin ist im Prüfungsstress. In dieser Woche keine Power Rankings, aber nächste Woche, dann haben wir auch schon ein bisschen was von den European Championships gesehen und da finden sich sicherlich einige Kandidaten. Wir beginnen mit Fußball, mit Toni Tomic und mit Marc Heinrich. Danach schauen wir, also zwei Teile, dritte Teil, dann schauen wir kurz nach Österreich. Ich habe Oliver Polzer getroffen, den ORF-Chefkommentator, und mit ihm ein bisschen über den österreichischen Fußball gesprochen. Dann geht es weiter mit dem Motorsport. Eddie Milke ist mit dem Motorrad unterwegs, hat trotzdem Zeit und Stefan de Vos Heinrich ist natürlich auch dabei. Apropos European Championships, zuerst ein kleines Segment mit Björn Jensen, der sich ums Rudern kümmern wird, dann eines mit Volker Kreisel, der die Augen eher auf das Turnen hat. Gut, dann hat Nicola kurz übernommen für die Football-Parts. Zunächst GFL mit Renners und mit Christian Schimmel. Danach auch NFL. Es geht ja mit der Preseason, ist es schon losgegangen, aber es geht ja bald wieder auch mit der regulären Saison los. Dann noch ein bisschen NBA mit André Vogt. Gibt ja doch einiges zu besprechen. Dann Rollstuhltennis mit Nico Langmann. Super Typ. Kennen ihn schon ein bisschen länger. Jetzt erstmals in der Big Show und hinten raus Tennis noch mit Sebastian Kaiser und mit Paul Häuser. Runde Sache, sag ich mal.
Let's und go.
Los geht's mit der Big Show 572. Wir beginnen mit Fußball. Wollten eigentlich Thomas Wagner in Helsinki erreichen. Das ist uns nicht gelungen, weil Thomas Schalten hat. Aber was brauchen wir Thomas Wagner? Wenn wir zum einen, natürlich brauchen wir ihn immer. Und vielleicht haben wir nächste Woche. Zum einen haben wir Toni Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen.
Und wir haben Marc Heinrich von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung. Und ich frage mich, Marc, bist du auch in Finnland, um den nachzuberichten vom 0:2 der Eintracht?
Guten Tag. Ich hatte tatsächlich bis letzte Woche mein Ticket, aber ich war bis Montag vor einer Woche mit den deutschen Frauen beim Frauenfußballfestzug bis Wembley und ich habe mir dann schweren Herzens oder ich habe mich dazu durchgerungen, Helsinki abzusagen, weil ich auch selbst gemerkt habe, dass mein persönlicher Akku relativ leer war nach einer langen Saison und dann einer langen Europameisterschaft, die so nicht eingeplant war. Nee, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, das schmälert meinen Beitrag heute in deiner Sendung nicht.
Aber was mich erschüttert ist, dass du bei der Frauen-Europameisterschaft dabei warst und ich nichts davon wusste. Vielleicht sollte ich die FAZ ab und zu lesen.
Das ja, ich habe ein paar Mal gehört, du hast mit Gunnar wohl hin und wieder auch gute Talks gehabt. Und gerne nächstes Jahr Australien, Neuseeland, dann schauen wir. Also ich bin auch wahrscheinlich nächstes Jahr dabei, ja.
Okay, gut. So, jetzt pass auf. Die Frage geht an beide, aber ich fange mit dir einfach an, Toni, weil du hier vielleicht einen neutralen Blick hast. Ich fahre gestern elendslang, also 18 Stunden war ich im Auto, ganz schlechte Entscheidung von mir, nicht nach Spanien zu fliegen, sondern aber ist ja egal, ich fahre dann mit dem Auto zurück und kurz vor München höre ich als Vorschau auf dieses Supercup-Europäern-Irgendwas-Finale einen Beitrag wahrscheinlich des Hessischen Rundfunks und da ist die Rede, Achtung, vom Superstar Filip Kostić. Da hätte es mich fast von der Autobahn geprackt. Dann schaue ich bei Twitter, lese ich von Spox, glaube ich, die Einschätzung, die Legende, die Eintracht-Legende Filip Kostić. Und ich denke mir, was sehe ich da nicht? Würdest du, Toni, der du ja kein Eintracht-Fan bist, aber das aus der Ferne beobachtest, und Marc frage ich dann gleich das Gleiche, aber Legendenstatus, Superstar-Status, Puh, schwierig, viel.
Naja, also ich glaube oder ich finde, ehrlich gesagt, sind alle Jungs, die den Pokal, den Europapokal gewonnen haben jetzt im Sommer oder im Mai, prinzipiell Legenden.
Also, okay,
gut. Sie haben sich selbst dazu gemacht und wer in so einem Verein auch nach 42 Jahren mal wieder einen großen europäischen Titel holt und die Eintracht war beileibe nicht gesegnet damit, ständig in irgendwelchen Halbfinals oder Finals zu stehen, muss man jetzt die Generation sicherlich um Grabowski damals nennen, die natürlich auch, also die ersten Großen, wahrscheinlich auch eigentlich die Mannschaft, die 7-3 gegen Real Madrid verloren hat, das waren auch Legenden und dann gab es ja die 80er Jahre Generation um Jürgen Grabowski und ich glaube schon, dass man die jetzige Generation, die den Europapokal geholt hat, auch Legenden nennen darf. Bei Superstar wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
Marc? Also Martin Hinteregger natürlich Legende. Das ist keine Frage.
Kärntner Legende.
Ja.
Ja, mit Legende tue ich mir auch schwer. Ich würde einen Schritt zur Seite treten und würde sagen, er hätte vielleicht zu einer Legende werden können, wenn er seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hätte. Er ist 29, er hat vier richtig gute Jahre in Frankfurt gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, wo er hergekommen ist, was er als wechselhafter Charakter galt und er hat knapp 180 Spiele für die Eintracht gemacht. Ich glaube, ein Stück über 30 Tore, mindestens das Doppelte, ich glaube 64, 65 an Vorlagen. Wir hatten es die Tage jetzt nochmal geschrieben. Also sein sportlicher Wert für die Mannschaft war überragend. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, 3-4 Monate, die Nacht in Camp Nou, von der er selbst sagte, das war das beste Spiel seiner Karriere. Also er hat schon Superhero-Potenzial für die Eintracht gehabt und er war außergewöhnlich für diese Mannschaft. Aber zu einer Legende gehört noch ein Tick mehr. Und ich glaube, wenn er verlängert hätte, wenn er geblieben wäre, hätten sie angefangen, ihm ein Denkmal zu setzen und zu bauen, wenn er seine Karriere tatsächlich in Frankfurt weiter verfolgt hätte. Aber ja, also ich glaube, bei der Eintracht haben sie sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass in den letzten Jahren, die außergewöhnlich gut waren, sie Jahr für Jahr für Jahr immer prägende Köpfe des Teams verloren haben, dass sie einfach noch nicht so weit sind, dass sie dann, wenn andere um ihre Besten mitbuhlen, die dann auch zum Bleiben bewegen können. Auf dem Rasen, Freddy Bobic hinter den Kulissen, Adi Hütter an der Seite, Niko Kovac. Also diese Abgänge im Sommer, die sind in Frankfurt durchaus vertraut.
Ja, ein Wort noch zu Kostic. Toni, kannst du das nachvollziehen? Juventus Turin ist natürlich immer noch ein unfassbar klingender Name. Ich weiß auch nicht, ob die italienische Liga jetzt vielleicht gerade wieder auf dem Vormarsch ist. Bist du einverstanden mit dem Wechsel von Philipp Kostic?
Naja, um Philipp Kostic waren ja schon letztes Jahr diese Gerüchte, dass er gehen würde. Es gab ja dann diesen Streik, wo er sich wirklich nicht clever verhalten hat. Ich denke, dass die italienische Liga jetzt nicht der allerhöchste Standard ist in Europa. Aber ich kann natürlich einen 29-Jährigen verstehen, der jetzt wie viele Jahre, also 4 in Frankfurt, 3 in Hamburg und dann nochmal 3 in Stuttgart, also der hat die ganze Zeit in Deutschland gespielt, der vielleicht nochmal was Neues erleben möchte und vielleicht gerade mit 29 irgendwie seine Karriere nochmal auf ein anderes Level heben möchte oder sich woanders probieren möchte. Ich kann es schon auch nachvollziehen. Die Art und Weise hat mir natürlich nicht gepasst oder nicht geschmeckt so richtig. Also gerade die letztes Jahr, wo er sich rausstreiken wollte und ich finde schon, dass er auch als Typ hätte sagen sollen, also jetzt kommt es auf die 3-4 Tage nicht mehr an. Ich möchte mit der Eintracht dieses Finale spielen, das wir uns verdient haben und das da kann dann auch mein Abschiedsspiel sein. Aber ich hätte ihm schon ehrlich gesagt zugetraut, dass er einfach das als krönenden Abschluss nimmt. Und das ist so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack. Aber also ich kann es ihm nicht verdenken, dass er dann nochmal eine andere Herausforderung sucht in der Karriere.
Bayern München und Real Madrid, schlimmer kann es nicht mehr werden für die Eintracht, Marc. Und kann man jetzt zurückgehen zum Tagesbusiness, das ja fast wichtiger ist nach dem doch eher, sagen wir mal, überschaubaren 11. Platz im vergangenen Jahr?
Genau, also das waren jetzt gleich zwei Highlight-Spiele zu Beginn der Saison und ich finde, sie haben gestern das Beste aus der Gelegenheit gemacht. Sie sind seriöser aufgetreten, sie haben all das versucht umzusetzen, was sie gegen die Bayern also sträflich versäumt haben und da wurden ihnen Grenzen aufgezeigt. Bei dem Spiel war ich dabei. Wir haben ja auf der Tribüne, das war nicht Eintracht Frankfurt da auf dem Rasen. Also die haben alles verkehrt gemacht, was sie gut hätten machen müssen, um einigermaßen sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Nee, und gestern Abend gegen Real, das war im Rahmen der Möglichkeiten mit ein bisschen mehr Spielglück, gehst du vielleicht...
Ja, Kamada muss das machen, ja. Also
durch Kamada 1-0 in Führung. Du hast natürlich mit Courtois einen Torhüter bei Real Madrid, der es außergewöhnlich gut gemacht hat, ähnlich wie im Finale. Dann noch bei der Chance von Knauf, da lagen sie aber schon 1-0 hinten. Nee, und Real war eine Nummer zu groß. Und jetzt, du hast es angesprochen, es gibt eins, was in dem Club allen bewusst ist. Bei aller Begeisterung, bei aller Euphorie, die der Europa-League-Triumph ausgelöst hat, sie sind in der vergangenen Saison in der Liga zu oft unter ihren Möglichkeiten oder hinter ihren Möglichkeiten geblieben. 11. Platz ist nicht das, was du willst. Und du hast den Kader auch so verstärkt, dass du auf der einen Seite die internationalen Highlights mitnehmen kannst, aber auch in der Liga öfter seriös performst und den Schritt nach vorne machst und wegkommst aus dem breiten Kreis der Mittelklasse-Teams.
Weil du Knauf ansprichst, da muss ich den Toni jetzt fragen. Toni, du warst selbst der Weltklasse-Fußballer, sagen manche, wie Thomas Wagner. Aber ist es nicht unfassbar eigentlich, dass ein Spieler, der die Europa League gewonnen hat, keinen linken Fuß hat? Das kann ja nicht sein, dass er dort versucht, mit dem rechten Außenriss den Ball ins Tor zu schießen. Eigentlich unglaublich, oder?
Zu meiner Entschuldigung muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass ich das Spiel gestern nicht gesehen habe, weil ich selbst Fußball gespielt habe.
Eben, weil du deine Weltklasse unter Beweis gestellt. Du bist doch beidbeinig.
Eben. Ja. Eben, also ich bin beidbeinig erzogen worden und auf die Welt gekommen, praktisch, aber es ist immer situativ, ne? Ob er sich jetzt zum Beispiel Hummels nimmt er auch auf den Außenriss, wo man sich auch fragt, da könnte man vielleicht auch links spielen, einfacher. Aber es gibt natürlich Spieler, die sind so felsenfest von ihrem Außenriss überzeugt, wie ein Hummels, wie ein Modric zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass Ansgar Knauf irgendwie in diese Kategorie noch nicht passt. Ich hoffe, also ich will ihm da jetzt auch nicht Unrecht tun. Er soll seine Karriere auf sicherlich auch ein gutes Level bringen und soll ein Großer werden. Aber ja, also normalerweise, wenn du Ich gehe mal davon aus, du bist Fußballer, du trainierst jeden Tag. Prinzipiell müsste dein schwächerer Linker in Anführungszeichen gut genug sein, um einen Pass zu spielen oder eine Flanke zu spielen oder einen Schuss hinzukriegen. Also das, wie gesagt, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber normalerweise schon.
Ja, also ich weiß nicht, Marc, ob du dazu noch was sagen möchtest und abschließend vielleicht zur Eintracht.
Ja, klar, bin ich komplett bei dir. Du stehst fast blank vor Courtois, hast einen zentralen Abschluss. Ich dachte im ersten Moment, er hat vielleicht darauf spekuliert, dass der Torwart von ihm aus gesehen nach links springt und er will ihn so mit dem Außenriss nach rechts vorbeischnicken. Aber dann in der Wiederholung hat man einfach gesehen, er hat kein Zutrauen gehabt in seinen linken Fuß und er wollte es bewusst mit rechts machen. Und das war, ja, du hast eben berechtigterweise Vergleiche mit Größen der Branche gezogen und da ist Ansgar Knauf bei weitem noch nicht. Und da musst du normalerweise, egal ob du jetzt gegen Real Madrid oder Jan Regensburg spielst, in so einer zentralen Abschlussmöglichkeit knapp vom Tor, solltest du als gestandener Bundesliga-Profi mehr draus machen können.
Ein Wort noch zum Freitagabend, Marc. Wenn du dort am Start warst, folgende Situation, ich bin da gerade in Spanien angekommen und der DAZN funktioniert in Spanien nicht, unser Satellit hat auch nicht funktioniert, aber irgendjemand hat es geschafft, über sein Handy DAZN zu bekommen. Frag mich nicht wie, vielleicht mit mobilen Daten. Es hat und nach einer halben Stunde steht es also 3-0 oder steht sogar schon 4-0. Und danach war bei uns die Frage, hätte Oliver Glasner hier, wo er sieht, das geht komplett den Bach runter, hätte er nicht schon früher, viel früher auf Schadensvermeidung umschalten müssen?
Ja, das haben wir ihn auch gefragt. Er hat gesagt, nein, er wollte bis zur Halbzeit abwarten. Es hätte sich meines Erachtens angeboten, nach dem 0-2, spätestens nach dem 0-3, die Handbremse reinzuwerfen mit Lenz, eine Körperlichkeit ins Spiel zu bekommen, auf Viererkette zu gehen, vielleicht Hasebe dann sogar Fünferkette und dann irgendwie drauf zu spekulieren, dass du zumindest ein 1-3 erzielst. Ich glaube auch, es ist anders gesagt, an diesem Abend hatte niemand bei Eintracht Frankfurt damit gerechnet, dass es so kommt. Das ging von der ersten Minute an los. Die Eröffnungszeremonie hätte man durchaus anders, in meinen Augen durchaus anders über die Bühne bringen müssen, wenn knapp 200 Länder der Welt zuschauen. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, die Nationalhymne so auszupfeifen. Dann geht es los mit den Rauchtöpfen von der Tribüne, die deinem eigenen Torhüter die Sicht vernebeln. Auch Oliver Glasner hat nicht seinen besten Abend erwischt und ich glaube, das hat er gemerkt und das hat er gewusst und er hat hinterher davon gesprochen, er habe die Spieler nicht erreicht und die Spieler hätten in der Atmosphäre all das liegen gelassen, was man vorher besprochen hat oder nicht umgesetzt. Nee, aber als Trainer hätte er da auch, da bin ich bei dir, früher reagieren müssen, System umstellen, die Mitte zumachen, weil die Bayern sind ja immer zentral gekommen über Musiala. Sie wollten sie eigentlich auf die Außen wegschieben, dann doppeln. Sie wollten in die Eckfahne die Räume zwischen 16er und Eckfahne geben, aber nicht, da ist es ein defensives Mittelfeld hat nicht funktioniert. Und Sebastian Rode, ja, ich rede viel zu lange, aber das zeigt einfach, was mir alles aufgefallen ist. Und ich glaube, Oliver Glasner ist noch viel mehr aufgefallen.
Ja, Toni, was ist dir an den Bayern aufgefallen bislang? In Leipzig schießen sie 5, in Frankfurt schießen sie 6 und der angesprochene Musiala, ich finde schon spannend, was Julian Nagelsmann da gemacht hat, dass er auch für Sabitzer plötzlich einen Platz gefunden hat, wo sich der Sabitzer vielleicht sogar wohlfühlt. Und wenn du vorne noch Mané hast, der Licht hat noch gar nicht gespielt, ist schon spannend, was die Bayern anbieten.
Ja, ich glaube, die Bayern sind noch gar nicht so richtig oder sind sich noch nicht so richtig bewusst, welcher positive Fakt ist ihnen widerfahren als in dem Fakt, dass Robert Lewandowski weg ist, weil das Spiel der Bayern war ja die letzten, kann man durchaus sagen, 10-12 Jahre einfach auf ein System runtergebrochen und einfach durchschaubar, war allerdings natürlich auch erfolgreich mit den Spielern, die es gespielt haben. Was jetzt zu beobachten ist, dass einfach eine ganz andere Variabilität da ist, dass du verschiedene Grundformationen spielen kannst. Du musst dich nicht auf dieses 4-2-3-1 oder 4-3-3 kaprizieren. Du kannst auch mit zwei Stürmern spielen. Das scheint offensichtlich zu funktionieren. Und was Marc gerade gesagt hat, sie sind halt einfach sehr, sehr wuchtig durch die Mitte. Und gut, Leipzig und Frankfurt haben es nicht geschafft, die Mitte dicht zu machen. Aber sie sind auch offensichtlich körperlich wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich glaube, dass die Anfälligkeit der Bayern immer noch da ist, was die Defensive angeht. Aber ich meine, wenn du 3 kriegst und 5 schießt, dann fragt er natürlich hinterher keiner mehr, was schiefgelaufen ist. Aber es wird sich dann in den großen Spielen zeigen. Also ich glaube schon, dass die Bayern auch in diesem Jahr durch die Bundesliga marschieren werden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Vermutlich auch den Pokal holen werden. Aber es zeigt sich ja bei den Bayern, das ist ja immer meine Rede, geht es darum, dann halt im März oder im April bei den 2 wichtigen Spielen, sei es jetzt im Viertelfinale oder sei es jetzt im Halbfinale der Champions League, halt auf den Punkt da zu sein. Und die Bundesliga ist für mich ehrlich gesagt einfach keine Herausforderung mehr für die Bayern.
Tja, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause mit Marc Heinrich und mit Toni Tomic.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Ja, und es geht weiter in der Big Show 572 mit Marc Heinrich und mit Toni Tomic. Die Eintracht haben wir besprochen, die Bayern vielleicht noch nicht abschließend, aber wenn du erlaubst, Marc, der Blick nach Dortmund. Ich sag mal so, wenn Dortmund unter Marco Rose 1-0 sich gegen Leverkusen durchwirkt, dann wäre es schon nah an der Katastrophe gewesen. Wenn sie es mit Edin Terzic machen, dann ist alles gut eigentlich. Ist das nur meine Wahrnehmung? Vielleicht auch, weil ich den Rose mag, dass ich finde, der ist da hat nicht viel Kredit gehabt, weil ich fand nicht, dass Dortmund am Samstag in irgendeiner Art und Weise überragend gewesen wäre.
Ja, also das habe ich in der Zusammenfassung tatsächlich auch nur gesehen. Dass Marco Rose so kurz in Dortmund geblieben ist, war tatsächlich nicht zu erwarten, vor allem nicht vor dem Hintergrund, wie man ihn dann im Frühjahr vor einem Jahr aus Gladbach geholt hat, welche Summen man auch bewegt hat und wie man auch seine Wünsche bei der Transferplanung berücksichtigt hat. Natürlich mit Edin Terzic hattest du jemand im Club, der aufgrund dieser guten Schlussphase der Saison 2021 unfassbar viel Kredit besessen hat, der ihm quasi im Nacken saß. Ich fand es auch nicht überragend. Auf der anderen Seite kam es aber, glaube ich, darauf auch gar nicht so an. Es war für Dortmund nur wichtig, irgendwie erfolgreich in die Saison zu starten, weil eins ist ihnen wirklich, ja, das hat ja auch viele Planungen durchkreuzt und es war ein harter Schlag ins Kontor. Also dieser Ausfall von Sebastian Haller, den ich auch aus Frankfurt kennen und schätzen gelernt habe, der muss dieser Mannschaft unglaublich wehtun und alle Bemühungen, weil das, was Toni eben über Robert Lewandowski sagte, ist ja auch vergleichbar oder ein Stück weit ja eine Parallelität zu dem, was in Dortmund gewesen ist mit Erling Haaland, wo auch die Sturmposition so dominant besetzt war. Jetzt hast du einen Ersatz geholt mit Allaire und wir haben mitbekommen, wie es bei einer Tumorerkrankung, Hodenkrebs bei Marco Rus war vor jetzt mittlerweile 6 Jahren in Frankfurt. Das dauert seine Zeit. Da soll auch eine Chemotherapie kommen. Also ich sehe Sebastian Haller so schnell nicht wieder auf einem Bundesliga-Feld. Ich wünsche es ihm natürlich und ich hoffe, das wird alles gut gehen und er wird gesund werden. Wenn ich da den Strich drunter ziehe, ich glaube, es kam für Dortmund jetzt erstmal nur darauf an, erfolgreich in die Saison zu starten, ein bisschen Ruhe nach diesen Wochen reinzubekommen. Und ich finde es spannend, mit Modest die Vakanz besetzen zu wollen. Aber du warst natürlich oder du bist vor die Herausforderung gestellt worden, jemanden zu finden, den du erstmal mit einem Jahresvertrag integrierst. Und ja, ich bin gespannt, was der BVB macht. Aber das, was Toni eben gesagt hat, mir fehlt komplett die Fantasie, wer diesen FC Bayern aufhalten soll. Und Dortmund wird es, zumal wenn Alea jetzt nicht dabei ist, auf gar keinen Fall werden.
Was kann Modest, Toni, in dieser Mannschaft, denkst du, anrichten? Er wird er wahrscheinlich zu viel mehr Chancen kommen, als er bei Köln gekommen ist. Je nachdem, wie viel er natürlich spielt.
Na, ich finde, dass er bei Köln schon in zahlreiche Chancen gekommen ist, zumal das Spiel von Steffen Baumgart ja so ausgelegt war, einfach mit einem großen und wuchtigen Stürmer vorne zu agieren. Kölns Spiel definiert sich ja über Flankenläufe und viele Flanken. Ich glaube, die meisten Flanken geschlagen in der vergangenen Saison in der Bundesliga. Ich habe Dortmund jetzt gegen 1860 im Pokal gesehen, was sicherlich kein Gradmesser ist, aber ich war sehr, sehr begeistert vom Auftreten der Mannschaft. Es war es gibt ja immer so Phasen im Pokalspiel, auch wenn es ein Drittligist ist, dass du mal die Kontrolle verlierst, aber Dortmund war über 90 Minuten wirklich herausragend konzentriert und hat dieses Spiel kontrolliert. Natürlich in der zweiten Hälfte, nachdem es relativ klar war, schon auch ein paar Gänge rausgenommen, aber auch da einfach sehr, sehr nüchtern zu Ende gespielt. Also eine neue Spielfreude ist erkennbar, auch bei Marco Reus. Malen hat aus Gesprächen mit dem Trainer habe ich erfahren, dass Malen schon eine super Vorbereitung gespielt hat, was er nur noch unterstrichen hat gegen 60 und gegen Leverkusen. Mit dieser neuen Abwehr sind sie halt einfach stabiler, ganz klar. Also Süle und Schlotterbeck tun ihnen sehr, sehr gut defensiv. Also es ist ein neuer Zug drin. Ich glaube schon, dass sie mit Modest dann auch nochmal eine ganz andere Option haben, was sie sich ja mit Haller gewünscht haben. Was jetzt allerdings nicht passieren wird, also zumindest vorerst nicht, solange er hoffentlich wieder bald zurück ist. Aber sie wollen halt einfach auch in der Luft, also nicht nur am Boden sehr gut sein, sondern auch in der Luft offensichtlich im Strafraum eine gewisse Präsenz haben. Und ich denke schon, dass sie das mit Modest gewonnen haben.
Und Toni, um noch ganz kurz bei dir zu bleiben, weil du ihn ja gesehen hast, ich habe ihn letztes Jahr in Österreich öfter gesehen, aber Adeyemi hat sich ja leider verletzt im ersten Spiel gegen Leverkusen, aber wie passt Adeyemi da rein aus deiner Sicht?
Ja, ich finde, die sind sich alle so ein bisschen ähnlich, also sowohl Adeyemi als auch Moukoko als auch Malen, die sind am Ball sehr, sehr gut, die sind quirlig, die sind schnell, die sind dribbelstark. Ich finde auch, dass Adeyemi sehr gut gespielt hat gegen 60. Und schade natürlich, dass er sich dann so früh verletzt gegen Leverkusen. Aber die Art und Weise, deswegen sage ich, ne, also ein Modest tut ihnen, glaube ich, ganz gut, einfach um etwas anderes im Spiel zu haben. Die drei sind sicherlich ein Gewinn, also Adeyemi sowieso, weil er ja neu ist. Moukoko bekommt offensichtlich jetzt nochmal eine andere Chance, weil er ja unter Rose oder hinter Haaland ja gar nicht stattgefunden hat. Und war ja auch die Frage, ob er den Verein wechseln wird. Und Malen offensichtlich ist jetzt endlich angekommen. Aber so von der Art und Weise, wie sie spielen, sind sie sich ähnlich und das tut den Dortmund richtig gut. Also viel Tempo, gut am Ball, gutes Dribbling, also der Junge kann was.
Gut, ja, habe ich auch gesehen. Er hat natürlich auch die Elfer geschossen in der Champions League und dann heißt es, er hat zwei Tore geschossen. Ja schon, aber da waren halt auch 1,5 Elfer dabei. So, ein Wort vielleicht noch, Marc, zu einem Rückkehrer aus der Premier League, nämlich Timo Werner, der wieder nach Leipzig gekommen ist. Ist das irgendwie, ja, wie ist da deine Einschätzung? Ist das ein kapitaler Abstieg wieder oder ist es die komplett richtige Entscheidung, weil er möchte ja in Katar nicht nur mitfahren, sondern mit Spielpraxis mitfahren?
Genau, das ist das, glaube ich, was du vollkommen zu Recht sagst. Er hat seine Chancen schwinden sehen, was seine Möglichkeiten betrifft, im Herbst, im Winter in Katar dabei zu sein. Und er hat in Chelsea nicht die Power auf den Platz bekommen. Er hat nicht die Möglichkeiten gesehen, seine Karriere weiter fortzusetzen. Ob es ein Rückschritt ist, ich meine, die Zahlen, die da kolportiert wurden, die sind sowieso außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, worauf er angeblich alles verzichten soll in Gehaltsdimensionen, die unser Eins, das ist für mich nicht darstellbar. Ich finde es reizvoll, ich finde einen klugen Move von Leipzig, das spricht auch, dass die Verbindungen da gehalten haben. Leipzig bin ich ein bisschen gespannt. Die haben natürlich auch Qualität verloren, aber jetzt mit Timo Werner zumindest noch einen Scorer dazu bekommen. Sie haben André Silva. Ich kann dem was abgewinnen aus Sicht von Timo Werner, jetzt zu sagen, ich gehe nochmal in die Bundesliga zurück. Und er war ja jetzt auch in Chelsea schon lange nicht mehr in der Startelf unter den ersten Kandidaten. Für ihn persönlich macht das, glaube ich, er kommt in ein Umfeld, das er kennt. Für ihn persönlich macht das Sinn. Und wenn es wirtschaftlich für ihn vertretbar ist, und ich stark ausgehe, muss man, glaube ich, kein Mitleid mit dem Jungen haben. Der wird auch in Zukunft in Leipzig zweimal am Tag warm essen können.
Ja, also die Sammlung für Timo Werner rufen wir dann aus, wenn ein Notruf einlangt in den ehemaligen David Alaba Studios. Toni, hätte er wirklich, du bist ja der Premier League Experte, hätte er bei Chelsea überhaupt kein Licht gesehen in diesem Jahr?
Na, ich hatte dieses Thema gerade mit Didi Hamann am vergangenen Montag in meiner Sendung und wir sind beide der Ansicht, dass Timo nie so richtig sein Potenzial hat entfalten können bei Chelsea in den vergangenen zwei Jahren. Im ersten Jahr muss man natürlich sagen, okay, es ist immer schwierig für viele Spieler, die den Verein wechseln oder die auf die Insel kommen, sich erstmal sich mit dem Niveau vertraut machen, auch mit dem Tempo, mit neues Land, neue Gesichter, neue Leute, ne, wie das alles funktioniert. Ich finde schon, dass Timo im ersten Jahr das eigentlich ganz gut hinbekommen hat und sie waren auch erfolgreich, gerade mit dem Trainerwechsel. Thomas Tuchel hat dann ja übernommen, ein deutscher Trainer, der dann auch sicherlich für Timo vertraut war. Was allerdings sichtbar war, dass sie alle auf dieser Position unter Thomas Tuchel gerade im ersten Jahr so ein bisschen auf dieser Probierphase war, in irgendeiner Probierphase war. Und da hat sich meines Erachtens am meisten oder am stärksten herauskristallisiert Mason Mount. Alle anderen sind so ein bisschen, haben ihre Chance bekommen, aber haben sie nie so richtig genutzt. Ob es ein Christian Pulisic war, ob es ein Hakim Ziyech war, ob es Kai Havertz war, ob es Timo Werner war. Und dann wurde im Sommer nach dem Champions League Sieg wurde ja Romelu Lukaku geholt. Mit sehr viel Vorschusslorbeeren. Es war ja auch klar, wie man ihn einsetzen möchte. Und dann war dann einfach weniger auch Platz für Timo an der Seite von Lukaku. Dann hat Lukaku nicht funktioniert. Dann musste Tuchel wieder irgendwie etwas wechseln und hat dann für sich als neuen offensichtlich über weite Teile der Saison Kai Havertz entdeckt. Und trotzdem hat sich ja Timo ja nicht auf diesen Positionen, auf denen er spielt, also an der Seite, hat durchsetzen können. Und hat nie seinen besten Fußball gezeigt. Und ich glaube, dass Timo Werner ein Typ ist, der braucht so ein bisschen Zutrauen, er braucht einfach eine warme Hand des Trainers einfach, der braucht Zuspruch. Und ich glaube, Thomas Tuchel ist jetzt nicht unbedingt so eine Art von Trainer. Und im Endeffekt muss man natürlich sagen, okay, er hat seine Chancen gehabt, hat sie allerdings nicht genutzt und hat sich nicht durchsetzen können. Wobei natürlich auch, man muss echt sagen, die vergangene Saison war für Chelsea einfach schwierig, aufgrund der ganzen Umstände rund um den Club. Sicherlich nicht einfach für die Spieler, sowas abzustreifen. Aber ich denke, dass es jetzt kein Rückschritt ist für ihn. Klar ist Chelsea eine große Nummer in Europa und er muss sich eingestehen, dass es vielleicht bei dem Club nicht geschafft hat. Hätte vielleicht, keine Ahnung, bei Newcastle funktioniert oder so. Aber die Konkurrenz war halt einfach groß und jetzt freut er sich offensichtlich auf Leipzig. Und wie Marc schon gesagt hat, er kennt da alles, kennt das Umfeld, also ihm ist ihm vertraut. Und ja, ich glaube schon, dass Timo auch funktionieren wird in Leipzig.
Ja, bin ich gespannt, ob das funktionieren kann mit André Silva, mit dem Angesprochenen. Ich hab mich richtig geschreckt, dass Sørloth noch da ist, den wollen sie jetzt ja verkaufen, also der ist wieder zurückgekommen.
Aber es gibt ja so viele Offensivkräfte bei Leipzig.
Ja.
Fragt sich ja, ne, wer soll wo spielen, ne?
Ja, das ist schon eine große Übung, die da ansteht. Und in Stuttgart, ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, ich habe es im Live-Ticker verfolgt, weil wie gesagt, Spanien kein Dazn. Aber in Stuttgart hätten sie, mein Sohn sagt mir, am Ende gewinnen können, aber zwischendrin hätten sie, glaube ich, auch verlieren können. Ich weiß nicht, Toni, ob du das Spiel gesehen hast, aber...
Nee, das Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich selber Premier League geschaut habe, parallel auf dem anderen Kanal. Deswegen kann ich zu Stuttgart-Leipzig gar nicht so viel sagen.
Ja. Na gut, aber kann das funktionieren mit Silva? Aus deiner Erinnerung, Marc, in Frankfurt, dass er jemand neben sich hat, der so... Ja, der eben Platz braucht, der reinzieht, aber hinten hat er noch den Olmer, hat einen Kunku. Also das ist natürlich schon eine überragend besetzte Mannschaft, wenn man weiß, wie man sie einsetzen soll, die Leute.
Ja, ich meine, also Silva ist ja stark in der Box, ne? Also ist ja einer, der mit dem ersten Kontakt den Ball wunderbar verarbeiten kann. Und das ist ja schon auch die Position, die Timo Werner bevorzugt, wenn Tedesco die Möglichkeit hat zu wechseln zwischen Silva und Werner, dann kann er die Vielfalt auch auf den Platz bringen. Er muss ja nicht beide von Beginn an bringen. Ich glaube, Werner ist mit seiner Laufstärke Silva auf jeden Fall überlegen und ich mit Sørloth, da habe ich immer gedacht, der macht den nächsten Schritt und der kommt ran und der ist vom Typ her, vielleicht hat man auch zu viel Haaland in ihm sehen wollen und hat geglaubt, das ist ein ähnlicher Brecher. Ich glaube, dass Leipzig, wenn die ins Rollen kommen und wenn die technischen Möglichkeiten, die diese Mannschaft hat und diesen Fußball, dieses so mal dauerhaft und nicht nur für 5, 6, 7 Spiele umsetzen können, dann können sie in diese Nummer 2 Position hinter Dortmund in der Saison vielleicht reinrutschen. Mit einem Timo Werner holst du dir auf jeden Fall die Sicherheit in den Kader, noch einen zweistelligen Scorer dazu zu bekommen. Und das kann nicht schaden bei den Ambitionen, die Leipzig hat. Und ob er ins 4-4-2 geht, Tedesco, und beide zusammenspielen lässt, ich glaube, da sind sie sich durchaus auch ähnlich. Das muss er sich überlegen. Silva war stark in Frankfurt, wenn er die Räume gehabt hat und freigespielt wurde. Der ist auch stark in der Luft, obwohl er jetzt nicht der Größte ist. Ich traue Leipzig in dem Jahr viel zu. Ich hätte Dortmund auch viel zugetraut, wenn Allaire fit gewesen ist. Ich habe sie jetzt noch nicht am Stück gesehen. Toni hat sie gesehen. Er spricht von einer anderen Ernsthaftigkeit. Bei beiden wird es nicht ganz reichen, an die Bayern oben ranzukommen, aber auf die Position 2 und 3, das wird ein spannender Move dort oben. Und ich glaube, da hat sich Leipzig mit Timo Werner nochmal richtig Qualität dazu geholt.
Nun gut, dann lasst uns schließen damit. Toni, am Wochenende, wo werden wir dich hören? Wirst du wieder die Premier League begleiten mit mindestens einem Spiel?
Normalerweise ja, aber am Wochenende nicht, habe ich mir freigenommen. Da bin ich erst wieder dann am Montag in meiner Sendung
im Einsatz. Mach doch bitte noch ein bisschen Werbung. Ich wusste nicht, ist die permanent dabei bei dir oder war das nur eine Ausnahme?
Nee, wir jetzt in der ersten Sendung wollten wir so ein bisschen so einen Saisonausblick wagen und da kann man sich natürlich keinen besseren Gesprächspartner als Didi wünschen, der natürlich sehr gut, der sich gut auskennt in der Liga und insofern, aber ist nicht mein permanenter Partner. Nee.
Wie ist der Ausblick ausgefallen? Manchester City mit Haaland unantastbar oder habt ihr Liverpool auch auf dem Zettel?
Nee, wir waren uns relativ einig, dass trotz des 2-0-Siegs von Manchester City jetzt gegen West Ham, ein schwaches West Ham, muss man natürlich dazu sagen, auch was viele natürlich auch nicht wussten, dass in der Innenverteidigung ein 23-jähriger Rechtsverteidiger gespielt hat, weil sie einfach große Verletzungssorgen haben. Natürlich spricht alle Welt über Erling Haaland, der natürlich zweimal getroffen hat, aber wer das Spiel gesehen hat, und deswegen konnte ich auch Stuttgart-Leipzig nicht sehen, weil ich dann West Ham gegen Man City gesehen habe, dass sich der Meister ehrlich gesagt so ein bisschen seiner Unberechenbarkeit beraubt hat aus den vorangegangenen Saisons, wo ja De Bruyne und auch Gündogan als Achter immer oder auch Bernardo Silva doppelt getroffen haben. Waren ja auch die besten Torschützen in der vergangenen Saison, also De Bruyne in der vergangenen Saison und Gündogan davor. Es ist jetzt ein klarer Zielspieler da, der wird natürlich seine Tore machen, das ist überhaupt kein Thema. Haaland ist ein Spieler, der sich auch in der Premier League durchsetzen wird. Aber es ist nicht mehr so, wie gesagt, unberechenbar, das Spiel. Und ehrlich gesagt, das ist meine Meinung, diese Saison könnte eine andere, eine verrückte Saison werden, weil wir haben jetzt erstmal einen unglaublich intensiven Sprint bis zur WM mit Spielen alle 3-4 Tage. Dann kommt die WM. Je nachdem, wer gesund aus dieser WM zurückkommen wird. Wir dürfen Corona nicht vergessen. Und dann kommt nochmal ein Sprint bis zum Saisonende. Also ich glaube, dass wir von vornherein nicht sagen können, und möchte ich auch, dass Manchester City klar Meister ist. Sie haben natürlich definitiv die Qualität, aber wer einen David Nunez am Wochenende gesehen hat, der in 30 Minuten ein Tor und eine Vorlage zustande gebracht hat, der weiß natürlich auch, was der Junge mitbringt und welche Wucht und Dynamik Liverpool entfalten kann, die nicht gut gespielt haben gegen Fulham am Wochenende. Insofern, ich rechne noch mit Tottenham, also es könnte, glaube ich, schon eine interessante Saison werden und auch eine andere.
Wäre schön, wenn es so käme. Was für die Bundesliga auch gelte. Marc, an diesem Wochenende, womit rechnest du? Womit dürfen die Leser der FAZ von dir rechnen?
Ich rechne mit einem Urlaub in Italien.
Nein, fantastisch.
Es ist an der Zeit. Morgen ist erstmal Schluss mit lustig. Ich bin noch auf der Suche nach einem guten VPN, weil das, was du mir eben erzählt hast aus Spanien, habe ich auch gehört, in Italien gibt es ähnliche Schwierigkeiten, die Bundesliga zu verfolgen. Das wird mich morgen noch ein wenig beschäftigen, dass ich irgendwie per VPN das deutsche Fernsehprogramm dort erreichen kann und ganz entspannt irgendwie mit Blick auf das Ligurische Meer mal für 14 Tage den Fußball sein lasse und einfach mal aus der Distanz mit viel Spaß und einer großen Prise Entspannung einfach nur Fußball konsumiere und gar nicht schreibe, gar nicht einordne, gar nicht kommentiere, sondern einfach nur mich an der Schönheit des Spiels erfreue, die dann hoffentlich zu sehen ist. Oder wenn nicht, muss ich auf die, oder das ist ja auch durchaus eine Alternative, die ARD-Radiokonferenz. Irgendwie werde ich es aus der Distanz hoffentlich verfolgen. Aber wenn ich höre, dass du Probleme in Spanien gehabt hast, stelle ich mich mal darauf ein, dass es in Italien auch nicht so ganz einfach sein wird.
Ja, wenn es jemand technisch nicht schafft, dann ich. Aber ich habe großes Zutrauen, Marc, dass du das schaffst. Mhm. Danke, ja, Marc Heinrich.
Darf ich eine ganz kurze Einschätzung von Jens noch haben zum Abschneiden von Sturm Graz gegen Dynamo Kiew?
Ja, ich bin schon enttäuscht.
Gesehen,
oder? Nein, ich hab nichts gesehen. Ich bin gerade im Auto gesessen, aber ich habe mir von Martin Konrad erzählen lassen, wie das erste Spiel war. Und das war einfach nicht konstruktiv nach vorne. Dann gewinnen sie das zweite Spiel 1-0 und verlieren dann in der Verlängerung 1-2. Wäre eh wurscht gewesen, weil sie hätten gewinnen müssen. Naja, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass sie gegen Benfica hätten sie keinen Auftrag gehabt. Aber ich finde schon ein bisschen schade. Also gerade im ersten, was Martin mir gesagt hat, Martin war gestern auch im Stadion, oder vorgestern, Martin hat mir gesagt, das erste Spiel war nach vorne einfach zu wenig. Und sie haben zwar gegen Salzburg gewonnen jetzt in der Liga, das ist gut, aber sie haben eben auch zweimal unentschieden gespielt, auswärts Spiele, die sie hätten gewinnen können und müssen in Wolfsburg und in Ried. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ich glaube, die schätzen sich stärker ein, als sie sind. Und ich find's einfach nur schade. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber was Martin mir sagt, haben sie es wohl im ersten Spiel ein kleines bisschen verblödet. Ah, okay. Ja? Das ist meine Einschätzung.
Gut.
Das war's mit dem Fußball. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sport Radio 360.
Ja, Big Show 572. Es geht nochmal zurück zum Fußball. Und zwar mit Oliver Polzer. Oliver Polzer habe ich in Kitzbühel getroffen. Das werden wir uns gleich anhören. Und ja, früher mal hieß es doch immer, Marcel Reif wäre der Chefkommentator von Sky. War er wahrscheinlich auch. Und apropos Marcel Reif, der wird auch eine Rolle spielen. Aber Oliver Polzer kommentiert meistens die Länderspiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft und auch, das ist in Österreich natürlich viel wichtiger, die Skirennen, und zwar die Skirennen der Männer. So, aber heute soll es um Fußball gehen. Ja, Oliver Polzer kommentiert ja die österreichische Fußballnationalmannschaft und ich hatte vor 2-3 Wochen nach diesem ersten Rangnick-Spiel Martin Konner von Sky Austria und Alfred Tatar waren bei mir in der Show und die waren durchaus kritisch. Ja? Und die haben gesagt, naja, der Rangnick vermarktet sich sehr, sehr gut, aber warten wir mal, was wird. Wie waren deine Eindrücke von diesen ersten Spielen, also wo es ja ein paar Highlights gegeben hat und wo man dann aber sagen muss, natürlich auch geschuldet vielleicht den Aufstellungen, die dann sehr, sehr anders geworden sind, dann in Dänemark vor allen Dingen. Wie war dein erster Eindruck?
Mein erster Eindruck war sehr positiv, weil ich Ralf Rangnick zu seinen Red Bull Salzburg-Zeiten nämlich erlebt habe, da und dort bei einer Reise am Flughafen als wahrgenommen als eigentlich unnahbar, hochprofessionell, aber unnahbar, fast ein bisschen abgeschieden, immer allein in einem Eck sitzend, Handy drückend, telefonierend, irgendwelche Unterlagen studierend. Und ich muss ehrlich sagen, als ich dann gehört habe, dass dieser Coup gelungen ist und er das auch aus eigenen Stücken vorangetrieben hat, dass er das machen kann, das österreichische Nationalteam betreuen, hat mir das schon sehr getaugt und ich habe dann sehr genau hingeschaut, auch was seine ersten Interviews betrifft. Ich durfte dieses Spiel in Osijek machen, wo er dann vors Mikro getreten ist und so tolle Inhalte von sich gegeben hat, wirklich auf jede Frage eine Antwort hatte, für mich einen ganz klaren Plan mit dieser Mannschaft und mich hat das sehr beeindruckt, mich hat auch beeindruckt, wie er spielen lassen will und mich hat auch beeindruckt, dass er gleich einmal zu Beginn in seiner ersten Pressekonferenz, glaube ich, gesagt hat, dass ihm das wichtig ist, dass das Publikum unterhalten wird. Das ist ein Publikumssport und ich glaube, dass die Menschen da viel dankbarer sind, wenn diese Nationalmannschaft, und das können die alle, das sind großartige Fußballer alle, wenn die alle auch versuchen, attraktiven, offensiven Fußball zu spielen, da und dort mit großem Einsatz vielleicht dann auch eine Partie nicht gewinnen, aber versucht haben, Spektakel zu zeigen, aufs Tor zu spielen. Ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass er wirklich für alles oder für vieles, wer hat schon für alles einen Plan, aber für vieles gute Ideen und Pläne hat und bin beeindruckt, wie er aufgetreten ist, wie er uns gegenüber aufgetreten ist und glaube, dass er möglicherweise sogar jetzt mit einem Nationalteam einen Bereich gefunden hat, wo er ähnlich erfolgreich sein kann wie mit seiner Spielidee in vielen Bereichen, wo er schon war, aber nicht mehr im täglichen Training. Was sicher auch gut ist, ja, aber das hat, wie man bei Manchester United gesehen hat, vielleicht nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat oder wie andere auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ding Nationalteam für einen wie ihn mit so einer Überidee gut funktioniert, wenn er es schafft, dass er diese Mannschaft als Mannschaft formt.
Jetzt ist ja Deutschland natürlich für ihn dann, also die Europameisterschaft als deutscher Trainer, sehe ich auch ganz lässig. Was mir halt aufgefallen ist, es hieß da vorher mal, okay, wenn man Pressing spielt, das geht nicht, weil da Arnautović nicht mitmacht. Und siehe da, Arnautović macht plötzlich mit, wenn es ums Pressen geht. Da muss man sich fragen, ja, ist das eine Ansage an Franco Foda oder ist das ein bisschen überinterpretiert? Aber ich war beeindruckt von Arnautović. Wie hast du ihn gesehen?
Ich war auch beeindruckt. Ich habe ja dann auch gehört, dass es scheinbar Zitate gegeben hat von Arnautović, der gesagt hat, na, Ralf Rangnick, das ist für ihn jetzt nicht der ideale Trainer, nämlich lang bevor der Thema war fürs Nationalteam, einfach über den Trainer Ralf Rangnick. Ich glaube, dass der Marco gar nicht so unfroh ist, dass da ein offensiver, flotter Fußball nach vorne gespielt wird. Ich habe den Eindruck, dass der Marco schon länger auch nach hinten arbeiten kann. Ich möchte gar nicht großartig über, weiß ich nicht, Franco Foda oder Vorgänger reden. Ich glaube nur, dass es gar nicht so einfach ist, ein Team bei Laune zu halten, ein Team zu formen, nämlich als Mannschaft, egal in welcher Sportart. Und ich glaube, dass Ralf Rangnick einer ist, der das vielleicht auch ein bisschen besser kann. Ich will dem Franco Foda nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass das einer ist, der relativ hart zur Sache geht, aber gerade ein Nationalteam, wo, lass es mich so vorsichtig sagen, ohne das zu stark zu werten, aber viele Multimillionäre jungen Alters zusammenkommen und dann irgendwo auch ein bisschen Spaß haben wollen. Die wollen schon Erfolg auch haben, aber wenn du zu einem Nationalteam kommst, willst du vielleicht nicht unbedingt einen vorne stehen haben, der mit grimmigem Blick seine Spielidee an die Mannschaft durchsetzen will. Oder genau, oder noch einmal, ich glaube, dass es ein hervorragender Trainer ist, Franco Foda. Aber für das Nationalteam, glaube ich, braucht es auch einen, der, ob das Ralf Rangnick jetzt dann ist, aber der ein Stück weit auch Dompteur und Unterhalter ist.
Wie gut, ich muss meinen deutschen Freunden immer erklären, die reden immer, ihr habt doch eine goldene Generation. Und da sage ich, glaube ich nicht. Wir haben einen Weltklasse-Spieler mit dem Alaba. Und ansonsten sind das Spieler, die, wie der Baumgartner, der gefällt mir sehr, sehr gut bei Hoffenheim, ist ein wunderbarer Fußballspieler. Aber ist halt auch jetzt manchmal nur Leistungsträger. Wie gut siehst du unsere aktuelle Generation?
Also ich glaube auch, dass David Alaba absolute Ausnahmeerscheinung ist. Ich sehe allerdings schon durchaus auch einen Marko Arnautovic, der vielleicht, ja, spielt auch eine völlig andere Position, muss man auch einmal so sehen, aber durchaus auch ganz weit vorne ist und meiner Meinung nach in fast jeder Mannschaft auch bestehen könnte, das glaube ich schon. Und ich glaube, wir reden schon recht lang über goldene Generation und da kommen immer wieder neue dazu. Wir sehen das auch an Leimers und Leiners und wie sie heißen, die bei großen Clubs gefragt sind. Und da kommt immer wieder was nach. Also ich glaube schon, dass wir als kleines Land durchaus hervorragende Fußballer hervorbringen, die überall mitspielen können. Ich will niemanden den Traum nehmen, auch mir nicht, dass diese Nationalmannschaft einen Titel holen kann. Das ist natürlich schwierig, aber ich zum Beispiel war ein bisschen verwundert, es hat nicht überrascht, aber dieses Achtelfinal-Ausscheiden gegen Italien hätte nicht sein müssen.
Nee, wir haben ja, und das Tor war ganz knapp, was wir nicht gekriegt haben.
Ja, aber eben, ich muss auch unsere Berufsstand ein bisschen in die Pflicht nehmen, speziell was das Fernsehen betrifft, denn wir haben uns dort danach leid getan und haben uns gelobt, wie toll nicht, aber es hätte nicht sein müssen. Wir hätten den späteren Europameister schlagen können, haben wir aber nicht, ja, in der ersten K.O.-Runde. Und ich glaube, dieses bisschen nach die Decke strecken, das könnten wir Österreicher uns angewöhnen. Und wenn mir jemand sagt, wir dürfen uns nicht mit Deutschland vergleichen, die sind 10-mal größer. Oh ja, wir müssen.
Dänemark vergleicht sich auch mit Deutschland.
Ja, so, genau. Kroatien auch. Ja, und die Schweiz spielt seit vielen Jahren bei den großen Turnieren mit und immer wieder bis in die K.O.-Phase. Natürlich. Und Österreich kann das genauso auch als kleines Land.
Wie schlimm oder wie nicht schlimm, also es hat ja jeder, du sicherlich auch, meine Präferenz liegt beim glorreichen SK Buntekammersturm Graz, machen wir uns überhaupt nichts vor, bin halt damit groß geworden, vom Vater geprägt, du wirst mir vielleicht auch raten, was dein ist, aber wie schlimm und findest du die Dominanz von Salzburg? Ich möchte vorausschicken, ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Ja, dann sind wir einer Meinung. Ich kann dir auch vorausschicken, ich habe keinen Lieblingsverein, weil ich mir auch, sobald ich mit dem Job begonnen habe, geschworen habe, ich tue mir das gar nicht an. Ich würde es dir auch verraten, aber ich habe wirklich keinen, ich sage es auch immer wieder dazu, ich habe als kleiner Bub im Austria-Nachwuchs gespielt, Austria-Wien, aber nur, weil der Jehwagen dorthin gefahren ist, aus der Josefstadt, wo ich gewohnt habe, und das war die Endstation, und die Mama hat gesagt, wenn du mit einer Straßenbahn dorthin fahren kannst, dann kannst du dort spielen. Dann war ich als Bub natürlich Austria-Anhänger, aber das ist lange her und ich habe keinen Lieblingsverein.
Wann ist die Zeit? Natürlich, ich unterbreche. Wer hat da noch in der ersten Mannschaft?
Toni Polster. Toni Polster hat am Nebenplatz trainiert und ich war die vierte Linie der achten Auswahl der C-Knaben. Also ja, irgendwo, ja. Ah. Und dann habe ich später noch bei der Weißen Elf tatsächlich am anderen Ende des Jewags. Die andere Endstation war dort, dann habe ich dort noch ein bisschen gespielt. Aber in Deutschland wird auch immer wieder geredet, die Dominanz von Bayern München. Wir haben ein kleines Bayern München in Österreich mit Red Bull Salzburg. Ich glaube, dass natürlich spektakulärer wäre, würden zwei, drei Mannschaften enger um den Titel kämpfen. Auf der anderen Seite sehe ich den Nutzen größer, dass wir so eine Mannschaft haben, so einen Verein, der so professionell arbeitet, der so ein tolles Scouting-System hat, der mittlerweile auch gut Geld verdient mit den Transfers, der junge Spieler so toll entwickelt, sehe ich den Nutzen so viel größer. Ich glaube, es müsste einfach nur unsere ganze Liga, unser ganzes Fußball Denken in die Richtung gehen, wir sind eine, so wie Salzburg es betreibt, Ausbildungsliga, so wie sich die Schweizer verstehen. Wenn wir das auch verstehen, dann können auch die Vereine vielleicht irgendwann gesund wirtschaften, nämlich alle. Dann passieren ein paar Hopperlas, wie wir es leider immer wieder haben, finanzieller Natur, vielleicht auch nicht mehr. Also ich sehe den professionellen Zugang zu der Materie, den Red Bull Salzburg hier an den Tag legt und damit auch sportlich erfolgreich ist, als den größeren Nutzen, als den Schaden der vielleicht etwas aufkommenden Langeweile, wer wird Meister?
Ein kleines Thema habe ich noch, weil ich kann mich erinnern, dass dem Standard, glaube ich, mal ein Interview gegeben vor 4-5 Jahren, wo du auch deine Beziehung zu Marcel Reif ein bisschen beschrieben hast. Ich habe jetzt gerade vor kurzem, ich kenne den Holger Gerz ein bisschen, der hat das Buch Ghost gewritet, oder wie auch immer, hat mir das Buch gegeben. Ich habe zwar gar nicht gewusst, dass der Reif ein Buch geschrieben hat, habe mir das durchgelesen. Ich habe mich erst reinwühlen müssen, weil ich mit der Ich-Erzählung immer so ein kleines Problem habe, aber es war dann schon interessant. Wie ist diese Beziehung zu Marcel Reif von dir?
Ich habe vor vielen Jahren einmal irgendwo bei Olympischen Spielen eine Fahrt vom Stadion nach Hause gehabt und in mir saß Elmar Oberhauser, mein damaliger Sportchef, und der hat den Fehler gemacht, mich zu fragen, wie es mir geht, und ich habe gesagt, ja, grundsätzlich ganz gut. Und er hat gesagt, was heißt grundsätzlich? Und dann habe ich gesagt, naja, ich würde ganz gern das eine oder andere in Sachen Fortbildung, ja, was wollen Sie machen? Da habe ich gesagt, ich würde gern zu Marcel Reif fahren und würde gern mit dem arbeiten und ein bisschen an meinem Fußballkommentar schleifen. Und dann, warum machen Sie das nicht? Sage ich, weil Sie mir es zahlen müssten als Sportchef. Und er hat gesagt, dann machen Sie das. Und dann bin ich, das ist jetzt schon einige Jahre her, bin ich wirklich zu Marcel Reif. Zuerst haben wir einen Tag bei ihm zu Hause verbracht und haben Spiele von mir angeschaut und stundenlang einfach über das Thema Fußballkommentator gesprochen, und er hat mich dann am nächsten Tag, sind wir nach Bremen geflogen und ein Champions League Spiel, ich durfte wirklich neben ihm sitzen, davor auch mit Thomas Schaaf Infogespräch führen zum Café vor dem Spiel, und hab viel aufgesagt, habe wirklich einen Blog vollgeschrieben mit einfach nur Ideen, Zugängen. Wir haben auch meinen Kommentar analysiert, kritisiert, der ist da immer sehr direkt, aber der hat mir einfach einen Haufen Sätze mitgegeben, die ich mir heute noch vor jeder Partie durchlese, die mir ganz viel geben. Einen kann ich nennen, der steht ganz groß über all meinen Marcel Reif Notizen. Wir haben uns ein Video angeschaut von einem Spiel von mir, und er hat irgendwann auf Pause gedrückt und war barfuß auf irgendeinem Tigerfell in seinem Wohnzimmer, steht da und schaut mich an und sagt nur den Satz: Trau dich, du Wurst! Und das war aber für mich sein Key-Satz, also sein wirklicher Schlüsselsatz, weil du sitzt irgendwo bei einem Spiel und denkst dir, okay, wie lege ich das an? Und es geht einfach ums Trauen. Du musst dich auch festlegen, du kannst auch mal falsch liegen, warum nicht? Jeder, der Fußball schaut, hat seine Ideen und liegt dann mal falsch. Und um das jetzt abzukürzen, ich bin von da an wirklich vor jedem großen Ereignis, vor jedem Fußballturnier, sprich alle 2 Jahre vor EM und WM, fahre ich zu ihm. Mittlerweile schauen wir kaum noch Szenen, sondern unterhalten uns einen Tag lang über das Thema, wo geht's hin, worum geht's bei Fußballkommentar, und ich komme voller Euphorie wieder nach Hause und leg wieder los. Und ich weiß mittlerweile, dass er mich auch sehr schätzt, weil er mit anderen Fernsehsendern auch arbeitet und dort immer wieder auch meinen Namen nennt und das gut findet, wie ich es mache. Das freut mich wahnsinnig. Er polarisiert auch, und vielleicht zum Abschluss noch, er hat einen schönen Satz zu mir gesagt. Er hat gesagt, wenn dich 50% der Menschen da draußen gerne haben, dann hast du alles geschafft, mehr geht nicht. Denn die anderen 50 werden dich immer hassen. Das ist der Job eines Fußballkommentators. Mehr geht nicht. Also du wirst, was so viel heißt wie, du wirst immer polarisieren, und vor allem, es wird immer die geben von der Mannschaft, die verloren hat, die mögen dich nicht. Da kannst du noch so schön gesungen haben, das geht nicht.
So, jetzt habe ich wirklich die letzte Frage. Wie gehst du damit um? Weil ich könnte es nicht. Also wenn einer sagt, meine Show war scheiße, Tonqualität, Banane, bin ich einen Tag fertig und kann es nicht.
Da geht es ein bisschen darum, was machst du falsch? Habe ich wirklich einen Fehler gemacht, geht mir das auch natürlich unter die Haut, keine Frage. Wenn du zuständig bist bei deiner Show für den Ton und es hat nicht funktioniert, dann musst du dich ärgern. Das wäre jetzt für mich nicht der Ärger, weil ich für den Ton in dem Fall nicht zuständig bin. Aber mir ist Kritik total wichtig, ich nehme sie ernst. Ich gehe nicht in die Foren, weil dort versteckt geschimpft wird. Aber steht jemand vor mir und sagt, du, pass auf, das und das hat mir nicht gefallen, dann lass uns drüber reden. Kritik ist wichtig, ganz wichtig, positive wie negative. Und mit der kann ich gut was anfangen, wissen auch meine engsten Freunde, dass sie ehrlich sein müssen zu mir. Und ich hole mir auch Kritik. Womit ich nichts anfangen kann, ist die anonyme Schimpferei im Netz. Und die lasse ich aber auch nicht an mich heran. Denn würde ich das nach Hause tragen, hätte sich das dort keiner verdient. Und irgendwann holt dich dann der Herrgott mit dem Lasso, wenn du das wirklich alles zu Herzen nimmst.
Oliver Polzer, fantastisch. Ich danke ganz, ganz.
Ja, hallo, grüße euch. Hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Formel E-Saisonfinale am Wochenende, nicht vergessen.
Okay.
Stimmt.
Big Show 572, weiter geht's mit dem Motorsport, mit Two of Our Favorites. Zum einen mit Eddie Mielke von RAN. Er ist, glaube ich, zu Hause in Bremen. Grüß dich, Eddie.
Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe mir tatsächlich mein Motorrad genommen.
Nein!
Und bin im Weserbergland auf irgendeinem Parkplatz, guck auf mein Motorrad, genieße das schöne Wetter und habe nochmal einen Tag frei, bevor es am Wochenende mit dem Formel-E-Saisonfinale wieder ziemlich hektisch wird.
Ah, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber zu Hause im Homeoffice erreichen wir wahrscheinlich Stefan Heinrich. Der Voice, grüß dich.
Ja, ich habe, seitdem ich Kinder habe, deren vier inzwischen, tatsächlich dem Motorrad abgeschworen. Das war ein Deal mit meiner Frau. Also Eddie macht's da besser.
Eddie, wie muss man sich das vorstellen? Bist du ein Cruiser, der einfach die Bergstraßen, also meine Eltern haben das früher gemacht, zu zweit natürlich, aber bist du so ein richtiger Cruiser, der keinen Berg auslässt mit dem Motorrad?
Also Cruisen würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ich fahre eine Super Duke R von KTM mit guten Reifen und deswegen bin ich ins Weserbergland gefahren, weil bei uns in Bremen gibt es keine Kurven. Und deswegen bin ich hier Richtung Weserbergland los, weil da gibt es da wenigstens mal, ich bin ja gebürtiger Sauerländer, die eine oder andere Kurve, weil diese KTM Super Duke R, die ich da fahre, die ist so ein Kurvenmonster. Da braucht man Kurven. Also da macht Autobahnen geradeausfahren keinen Spaß mit.
Gut, apropos MotoGP, The Voice. Irgendjemand muss ja anfangen nach der Sommerpause und die MotoGP hat's getan mit Problemen für den Weltmeister. Hast du mir zugerufen?
Ja, das ist richtig. Wir hatten ja bisher so in der ersten Hälfte der Saison, ich glaube, das gilt dann auch ein bisschen für Eddie, schon den Eindruck, dass der Fabio das so fantastisch konstant und schnell macht, dass es kaum einen geben wird, der ihm da ernsthaft an die Yamaha fahren kann und ihn aufhalten kann auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Nur hat er in Aston tatsächlich mal ein Manöver versucht, das vielleicht ein bisschen über dem Limit war. Die Long Lap Penalty wird nach wie vor diskutiert und ist meiner Ansicht nach zu Unrecht verteilt worden. Diese Strafe dann eben für Silverstone, für das erste Rennen nach der Sommerpause. Im Übrigen sieht das Aleix Espargaró, der in Holland abgeräumt worden ist, ganz genauso wie wir alle. Aber es ist, wie es ist, Tatsachenentscheidung. Und klar ist, dass Quartararo eigentlich einen sehr guten Start hatte in Silverstone. Wir haben es gesehen, er war gleich auf Platz 2, musste dann aber innerhalb von 4 Runden halt diese Long Lap Penalty einlegen. Er hat das vorher intensiv geübt. Auch das zeigt so ein bisschen den Perfektionismus des jungen Franzosen. Und er erklärt eben auch als eine Erklärung, warum er gerade so gut ist. Er hat diese Long Lap Penalty im freien Training mehrfach probiert, hat wenig Zeit verloren, aber steckt dann im Verkehr fest. Was wir gesehen haben, ist im Grunde so die altbekannte Yamaha-Schwäche. Wenn du in der Dirty Air der vorausfahrenden Motorräder bist, in der Luftverwirbelung, dann wird's mit der M1 wirklich schwierig. Alle anderen Yamaha-Piloten haben da ja sehr viel mehr Probleme als Fabio. Aber diesmal eben auch für ihn. Und dann war vielleicht auch die Reifenwahl hinten, nämlich mit Medium statt Hard, auch nicht so ganz der Glücksgriff. Aber eigentlich war es hinterher eben ein 8. Platz und wie Quartararo sagte, ein Albtraum.
Ja, aber
ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich habe aber dabei auch gesehen, dass das, was wir im ersten in der ersten Saisonhälfte oft besprochen haben, dass Fabio der Mann ist, den zu schlagen gilt. Ja, da kommt aber noch einer zu, nämlich jetzt Pecco Bagnaia, was der aufgeholt hat an Punkten, und es sind noch 8 Rennen, also da bin ich mal gespannt. Das wird eine richtig knackige zweite Saisonhälfte und ich bin total begeistert. Ich bin nämlich zum ersten Mal seit 2,5 Jahren am übernächsten Wochenende in der Lage, am Red Bull Ring einfach mal als MotoGP-Tourist mir das Ganze anzugucken und mit der Ducati-Power da, die Bergaufstücke, die vielen Vollgaspassagen am Red Bull Ring. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein richtig knackiger Zweikampf zwischen Pecco Bagnaia und Fabio Quartararo wird. Aber wenn man über das letzte Wochenende spricht, dann muss man natürlich auch über den Horrorabflug von Aleix Espargaró sprechen. Und vor allen Dingen über die Tatsache, dass er dann im Rennen tatsächlich trotzdem noch in die Top Ten gefahren ist. Er konnte sich kaum bewegen, wurde zum Motorrad geführt. Also das war dann schon wieder so eine Situation, wo ich ganz schön mitgezittert habe zu Hause. Weil wenn man die Burschen alle auch noch persönlich kennt, dann ist das ja immer auch noch mal was Besonderes und anderes. Also ich weiß nicht, ob es immer so gut ist, dass die dann immer direkt wieder aufs Motorrad müssen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt um Aleix, muss ich sagen.
Wenn wir jetzt die Ergebnisse anschauen, The Voice von Banaya, 25-0, 25-0-0, 25-25. Also es ist wie beim Baseball, entweder Strikeout oder Home Run. Warum kriegt der Junge keine Konstanz hin? Also Espargaro und Quartararo, gut, Quartararo hatte diese Nullnummer in den Niederlanden, aber ansonsten schon immer gepunktet. Was macht Pecco da anders oder falsch? Riskiert er zu viel?
Also ich glaube, dass tatsächlich das Ducati-Werksteam nicht nur Pecco, wie er inzwischen ja Fahrerlager genannt wird, Prosecco Banaya, weil er tatsächlich ja ein kleines Alkoholproblem hatte in dieser Sommerpause mit dem Auto. Also Prosecco Banaya, der, glaube ich, macht nicht viel falsch, aber das Team Gigi Dall'Igna und so bringt ja permanent neue Entwicklungen. Und da hat kurioserweise das Werksteam mehr Probleme gehabt als die Pramac Ducati-Mannschaft. Aber ich glaube, dass der jetzt tatsächlich, nachdem er wieder dem Druck standgehalten hat und den vierten Saisonsieg in Silverstone perfekt gemacht hat, in einer sehr cleveren Art und Weise, müssen wir sagen, ich glaube, der hat jetzt wirklich Selbstbewusstsein getankt. Ich habe den Eindruck tatsächlich, er weiß, dass es an der Konstanz mangelt. Und die Ducati-Werksteam, wir haben es an Jack Miller gesehen, sind jetzt da. Beide sind jetzt da. Die anderen sechs Maschinen können da ohnehin helfen. Es ist eine Meute von Ducatis. Also sollte nicht vergessen, Ducati stellt ein Drittel des Starterfeldes. Da könnte man sich durchaus vorstellen, dass auch der ein oder andere, nicht nur an Johann Sarko, tatsächlich auch dem Fabio mal Punkte wegnehmen kann. Ich glaube, genau wie Eddie, das wird eine richtig, richtig, richtig muntere zweite Saisonhälfte. Und ich glaube, Banaya ist jetzt wirklich aufgewacht.
Ja, und dann muss man bei Banaya, wenn ich das noch anfügen darf, ja auch dazu sagen, dass das Silverstone-Wochenende für ihn kein einfaches war. Also in den Trainingssitzungen, Reifen, das Setup aussortieren, da haben sie ganz schön gestruggelt. Da sind sie nicht auf die Zeiten gekommen von Anfang an, wie sie sich so vorgestellt haben. Also das war kein Selbstgänger. Und wie er das dann letztendlich am Ende, okay, er hat natürlich auch vom Sturz von Johann Sarko profitiert, der sich in Führung liegend auf die Nase gelegt hat, ja. Aber wie Pecco Bagnaia das Ding am Ende gewonnen hat, wie er das nach Hause gefahren hat. Also wenn der jetzt da auch noch so ein ganz klein bisschen Konstanz reinkriegt, dann wird's wirklich gefährlich für Fabio Quartararo. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Eddie, du wirst nicht der Einzige sein, der in Spielberg vorbeischaut, also auf dem Red Bull Ring, sondern auch Marc Marquez. Was weißt du, Eddie, über die Fortschritte des dominierenden Fahrers der letzten, ja, die letzten drei Jahre müssen wir ausnehmen, aber der Jahre davor?
Also der erhöht jetzt die Trainingsintensität, das ist bekannt. Er gibt ja auch immer Statements von sich und hat sich zum Beispiel auch zu Wort gemeldet neulich, als Andrea Dovizioso seinen Rücktritt erklärt hat. Der hört nämlich in Misano dann schon auf und dafür wird dann Cal Crutchlow die Saison zu Ende fahren. Ich glaube, der ist auf dem Wege der Besserung und er hat vor allen Dingen jetzt die nötige Ruhe, die er bei den anderen Operationen nicht hatte, wo er dann immer meiner Meinung nach zu früh aufs Motorrad gestiegen ist, weil er noch nicht bei 100% war. Der wird warten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn in diesem Jahr noch rennenfahrenderweise sehen werden.
Kurzer Sprung, nicht kurzer Sprung, sondern ganz, ganz weiter Sprung, nämlich in die NASCAR. The Voice, Mike Rockenfeller natürlich, wird dort sein Debüt geben. Mit welchen Aussichten, zu welchem Zweck, in welchem Team?
Es ist ein Team, das ganz offen mit Hendrick Motorsport zusammenarbeitet, einer der absoluten Spitzentruppen da drüben, also die ja da mit Jimmy Johnson, mit Jeff Gordon so unglaublich Titel um Titel aneinandergereiht haben und jetzt ja auch mit Chase Elliott wieder einen neuen, jungen Superstar in der Mannschaft haben. Also es ist zwar ein Ablegerteam, aber eben ein Team, das da kooperiert. Ich glaube, dass das tatsächlich zunächst mal so ein bisschen ein nicht One-Off, sondern Two-Off ist. Er wird ja Charlotte auf dem sogenannten Roval dann auch noch fahren. Aber man merkt, dass bei NASCAR sich wirklich was verändert. Man öffnet sich doch mehr dem internationalen Markt, weil man, glaube ich, auch tatsächlich gemerkt hat, in Amerika hat man tatsächlich eine Sättigung des Interesses ein bisschen erreicht, kommt da an Wachstumsgrenzen. Und deswegen ist auch nicht nur am Ende Mike Rockenfeller als einer der Deutschen, der da wieder mal reinschnuppern darf. Der letzte war Klaus Graf vor 15, 16, 17 Jahren. Der es probiert hat, ein Deutscher, der im Sportwagenbereich sehr viel Erfahrung hatte, der für Panos damals viele Sportwagenrennen gefahren ist und deswegen in den USA auch zu Hause war. Aber klar ist, dass da jetzt eine Öffnung da ist, denn wir sehen auch, dass zum Beispiel Danny Kwiat aussortiert ja aus der Formel 1, wird in Watkins Glen fahren und in Watkins Glen auch ein Kimi Räikkönen. Es ist eine von den Road-Course-Rennen, von den Straßen-Course-Rennen. Und da war es immer so, dass NASCAR tatsächlich einige Teams, wenn sie Fahrer hatten, die vor allem nur auf den Ovalen gut sind, dann gerne von außen Road-Course-Spezialisten, Rundstrecken, also Spezialisten für Rundstreckenrennen tatsächlich geholt haben. Immer nur für diese ausgewählten Rennen. Und dass jetzt ein Deutscher reinkommt, ist toll, ist für uns toll, ist für Mike Rockenfeller toll, der schon DTM-Champion war, der in Amerika aber auch schon viel im Sportwagen viele Siege gefeiert hat, 12 Stunden von Sebring gewonnen hat, 24 Stunden von Daytona. Und über diese Verbindung, Daytona, das Action Express Team, für das er drüben fährt, die langen Rennen als dritter Fahrer, in dem Team ist auch Jimmy Johnson, da hat man sich kennengelernt, Chad Knaus arbeitet für die Truppe, der Mann, der mit der 5 Titel in Folge als Crew Chief in der NASCAR-Rennserie im Cup geholt hat. Also da gab es die Verbindung und die Familie France hat da wohl auch geholfen. Das ist die Familie, der tatsächlich NASCAR gehört und die inzwischen ja auch für die IMSA US-Sportwagenmeisterschaft zuständig ist. Es ist eine tolle Chance für Rocky, der sich, glaube ich, unglaublich darauf freut, aber die Sache mit Respekt angeht. Denn wir wissen, die Amerikaner, die Spezialisten für diese NASCAR-Autos, die so mit DTM-Autos überhaupt nichts zu tun haben, schon gar nicht mit den Prototypen, aber auch nicht mit den aktuell in der DTM verwendeten GT3-Autos, die sind sehr eigen und die US-Fahrer, die Stammfahrer, leben und wohnen quasi in den Autos bei 36 Rennen im Jahr. Also es wird für Rocky schwierig, aber ich glaube, es ist einfach mal toll, dass er überhaupt mal reinstumpern kann und mal Erfahrung sammeln kann.
Ja, wenn ich das kurz ergänzen kann, er ist ja mein Run-Racing-Experte und wir haben da viel drüber gesprochen. Der Mike ist sehr, sehr gut vernetzt in den USA und wir wollen ja seinen Le Mans-Gesamtsieg auch nicht vergessen. Sowas hat in den USA natürlich immer noch eine riesen Tragweite. Und eins weiß ich auch, Mike Rockenfeller ist immer noch heiß. Der wird das mit Akribie angehen und ich bin wirklich mal ganz gespannt. Und ist er nicht lange hin, dann treffe ich ihn ja schon wieder im Nürburgring beim DTM-Rennen. Da wird er sicherlich dann spannende Geschichten zu erzählen haben. Also ich freue mich für Mike ungeheuer und ich finde auch, dass er die Chance absolut verdient hat.
Ja, Watkins Glen kennt der Österreicher, nur korrigiert mich bitte, aber war das Watkins Glen, war doch jener Kurs, wo Niki Lauda 1979 gesagt hat, ich habe keine Lust mehr im Kreis zu fahren.
Das war doch absolut korrekt. Ja, okay. Absolut korrekt. Und da, wo auch Helmut Koenig tödlich verunglückt ist, 1973, einer der aufstrebenden jungen Österreicher damals. Im Übrigen dann auch der Rückzug von Jackie Stewart, der damit als dreifacher Weltmeister dann aufgehört hat, weil François Servais tödlich verunglückt ist. Also alles Watkins Glen, immer schon eine Rennstrecke mit großer Historie in Amerika.
Ja, wenig Historie im Motorsport hat Seoul, aber Eddie, da findet am kommenden Wochenende das Saisonfinale der Formel E statt. Ja, worauf darf man sich freuen, außer möglicherweise auf schlechtes Wetter?
Ja, das mit dem Wetter ist so eine Sache. Wir haben ja schon ein paar Kollegen vor Ort, die Kollegen Killing, Kai Salzmann, unser Produktionschef, Lisa Hofmann, die sind schon vor Ort, also mit Felix von der Laden auch an der Seite. Es regnet, aber es ist Nieselregen im Moment, haben sie gesagt. Und da auch so ein bisschen die Regierung hintersteht, es wird nämlich zusammen mit einem riesen Musikfestival im Olympiastadion von 1988 unter anderem gefahren. Also da führt die Strecke durch, so ähnlich wie beim Baseballstadion in Mexiko City. Mhm. Es ist eine brandneue Strecke. Keiner weiß, was so richtig auf die Fahrer zukommt. Die kennst du nur vom Simulator. Es soll sehr technisch sein im ersten Teil, sehr schnell im zweiten Teil. Ich bin mal wirklich gespannt, aber da steht, wie gesagt, die Regierung hinter und von daher werden die alles versuchen, um das Rennen durchzuführen. Bisher, was ich so von vor Ort gehört habe, von meinen Kollegen, die zwar noch ein bisschen Jetlag haben, aber die sich schon ein bisschen umgeguckt haben, sieht's gut aus. Wetterbericht ist wohl auch besser. Ja, und dann werden wir natürlich das Finale haben. Stoffel van Dorn, 36 Punkte Vorsprung. Aber in der Wundertüte des Motorsports Formel E weiß man nie so genau. Es gibt noch 58 Punkte zu holen. Also müssen wir mal gucken. Schauen wir mal.
Wir werden uns anschauen. Die Übertragungszeiten sind wahrscheinlich ein bisschen anders diesmal.
Ja, also ich werde, wer mich hören will und bei den Qualifyings schon dazukommen möchte, das könnte ja vielleicht von vorentscheidender Bedeutung sein mit dem neuen Qualifying-Format. Da sieht Stoffel van Dorn bisher in der diesjährigen Saison ziemlich gut aus, weil er es fast immer in die Duellphase geschafft hat. Der muss sich den Wecker dann schon auf 4:30 Uhr morgens stellen. Ja, und unsere Übertragungen mit dem Rennen, mit den beiden Rennen, Samstag und Sonntag, die fangen zu relativ zivilen Zeiten an, nämlich um 8.30 Uhr morgens geht's los auf Pro7. Also da kann man schon mal sich einen Wecker stellen.
Machen wir auf jeden
Fall. Ist auch nicht schlecht, eine WM-Entscheidung zum Frühstück.
Ja, kennen wir auch aus Fuji, 1976, weiß ich noch. Bin ich am Vormittag zu Hause gesessen und dann habe ich nur im Radio gehört, übrigens Niki Lauda ist ausgestiegen, weil er gesagt hat, das macht keinen Sinn. James Hunt wird Weltmeister. Eddie, wir verabschieden uns von dir. Gib Acht auf dich und wir freuen uns aufs kommende Wochenende mit The Voice. Gibt's noch ein, zwei Themen, die wir durcharbeiten werden nach einer kurzen Pause?
Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
Ja, The Voice ist da geblieben, Big Show 572 und bevor wir zur Formel 1 kommen, also The Voice hat mir zugerufen, dass in Finnland, was früher mal, gehe ich davon aus, die 1000 Seen Rallye war, dass es bei der Finnland Rally unfassbare Szenen gegeben hat, The Voice. In welcher Art und Weise?
Na, es ist immer wieder, zwischen heißt ja die Rally der 1000 Seen oder der 1000 Sprünge. Es ist quasi eine Schotterautobahn, denn die Geschwindigkeiten, die da durch die finnischen Wälder gefahren werden von den besten Rallyefahrern der Welt, sind immer wieder atemberaubend. Es gibt auf YouTube diverse Clips, die klar machen, was man normalerweise schon sieht, ob bei der Monte Carlo, ob bei der Safari oder vielen anderen großen Traditionsrallyes im WM-Kalender, da denkt man ja schon, das ist über der Grenze der Physik. Das geht ja eigentlich gar nicht, was die da zaubern. Wenn man sich das jetzt anguckt in Finnland, muss man sagen, es sind alles Wahnsinnige, es sind alles Irre. Also diese Durchschnittsgeschwindigkeiten, die da gefahren werden, das sind tatsächlich Waldwege, die vielleicht, wenn es gut geht, tatsächlich ein Auto durchlassen oder eineinhalb Auto breit haben, aber die Durchschnittsgeschwindigkeiten jetzt beim Sieg von Odd Tänak waren 125,3 Kilometer pro Stunde Durchschnitt. Und wir haben sehr viele erste Gangkurven. Das heißt, die fahren sehr oft im ausgedrehten letzten Gang und sind dann übersetzt auf knapp 200. Links und rechts sehr solide Bäume und zwar nicht ein, zwei, sondern sehr viele Bäume. Also du musst da schon wirklich Sisu haben. Wie der Finne sagt, also diese extra Portionen Mut oder Wahnsinn oder Einsatzbereitschaft, wie man es auch nennen will, Sisu ist für die meisten Finnen ein Zauberwort und es waren etwa 2 Millionen Finnen links und rechts neben der WM-Piste.
Ich bin jetzt ein bisschen zu faul, um das zu googeln, aber ist das ungefähr ein Drittel der Bevölkerung oder ein Viertel der Bevölkerung vielleicht?
Man würde es meinen, es ist ein Volksfest, völlig richtig, weil Rallye ist natürlich klar für die Skandinavier ohnehin immer quasi ihre Art des Motorsports, nachdem sie kaum die richtigen Temperaturen haben für Rundstreckenrennen. Rallye und Rallycross ist natürlich die Lieblingsbetätigung für schnelle und talentierte Schweden, Finnen, Norweger, Nordländer insgesamt. Aber diesmal hat eben kein Nordländer gewonnen, sondern einer aus Estland. Das hängt auch mit der Startreihenfolge zusammen, denn der WM-Führende muss ja bei allen WM-Rallyes zumindest am ersten Tag, Freitag nehme ich immer, tatsächlich die Strecke eröffnen als erster fahren und bei Schotter bedeutet es, er ist straßenfähiger. Er wird die obere Schicht der kleinen Steinchen runterfahren müssen. Dadurch rutscht sein Auto natürlich noch sehr viel mehr, macht dann die Strecke sauber, bis der feste Untergrund durchkommt und die nach ihm startenden Fahrer haben einfach riesen Vorteile. Und genau so war es. Harry Rovenperä war richtig glücklich, dass sein Sohn Kalle das wieder gut gemacht hat. Allerdings der Heimsieg gab es nicht für den WM-Spitzenreiter und im Übrigen auch für Toyota. Denn Toyota, die Rallye-Mannschaft, sitzt tatsächlich in Finnland und entwickelt dort die Autos. Klar ist aber, dass er mit Platz 2 wieder das Bestmögliche gemacht hat, hat unglaublich wieder aufgeholt am Samstag, Sonntag, bis auf 6,8 Sekunden dahinter. Und nach den vielen Siegen, die er in diesem Jahr schon geholt hat, der junge Rovenperä mit 21 Jahren, der neue kommende Rallye-Superstar, das ist ganz offensichtlich. Gehen wir davon aus, dass Ogier bis im Alter von 41 noch gefahren ist, dann kannst du davon ausgehen, dass Rovenperä, so wie er momentan in Form ist, in diesem jungen Alter, in den nächsten Jahren bei vielen Fahrern, vielen Konkurrenten Sorgenfalten auf die Stirn rufen wird. Der ist auf dem Weg zum Titel kaum aufzuhalten, auch nicht durch diese Startreihenfolge. Jetzt ist er wieder Zweiter geworden und Tänak weit zurück in der Punktewertung. Also es ist eigentlich eine gemähte Wiese für den jungen Robin Perre.
Ja, wer sich erinnern kann, Tänak, wir haben über ihn gesprochen, weil er mit seiner Landsfrau Annette Contaveit vor kurzem in einem Rallye-Auto gesessen ist. So, jetzt schwingen wir zur Formel 1, bekanntermaßen Sommerpause, aber ein junger Mann, den du besser kennst, bitte nicht zu verwechseln mit Oscar Pistorius, dem südafrikanischen Prothesenläufer, der arge Troubles hatte mit, ich weiß gar nicht, ob er verurteilt wurde oder nicht.
Weil das ja, ist verurteilt worden, er ist noch im Gefängnis, aber er macht gerade Versuche, tatsächlich wieder rauszukommen. Und eine der Auflagen für ein mögliches Revisionsverfahren war, dass er sich tatsächlich mit den Angehörigen der von ihm erschossenen Ex-Freundin trifft. Und das hat vor kurzem wohl stattgefunden.
Was du alles weißt, das ist verrückt. Aber es geht um Oscar Piastri, also gar nicht so weit weg von Oscar Pistorius. Ein junger Australier, der, also du hast was von heißem Scheiß geschrieben, der so viel können muss, dass ihm der Alpine nicht gut genug ist. Was ist da los, der Voice?
Ja, es ist ein bisschen skurril, weil tatsächlich jetzt im immer heftiger drehenden Transferkarussell in dieser Sommerpause der Formel 1, man nennt diese Zeit im Englischen wunderbar Silly Season, die verrückte Zeit. Also wenn es darum geht, dass hinter den Kulissen neben abseits der Rennstrecken tatsächlich ordentlich verhandelt wird. Da mischt auch, glaube ich, ein alter Bekannter wieder mit, nämlich Flavio Briatore, der mit Mark Webber ja sehr eng verbandelt ist. Und Mark Webber wiederum ist der Manager tatsächlich vom jungen Australier Oscar Piastri. Das ist schon ein außergewöhnliches Talent. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der saß noch nie in einem aktuellen Formel-1-Auto, hat aber schon viel getestet. Und da hat Alpine, / Renault, tatsächlich schon Millionen in diesen jungen Mann reingesteckt. In diesem Jahr war er Reserve- und Entwicklungsfahrer, soll heißen, er war hinter Ocon und Alonso den Stammfahrern, der dritte Mann. Sollte einem der beiden was passieren, würde er einspringen. Er ist vorbereitet worden, quasi für die Formel 1 durch unglaublich viele Tests mit einem Vorjahres-Formel 1-Autos. Der französische Rennstall, der quasi ja die Grand Nation vertritt in der Formel 1, also eine Art Nationalrennstall ist, will aber jetzt den Nachwuchsfahrer vor Gericht bringen, denn durch den Wechsel von Alonso, über den wir ja hier bei dir schon gesprochen haben, auf dem Sportradio, müssen wir dazugeben, dass tatsächlich Piastri jetzt quasi der heißeste Mann ist, um den hinter den Kulissen wahnsinnig gerungelt wird. Es gibt seit 1999, damals noch von Bernie Ecclestone, ein sogenanntes Contract Recognition Board. Das ist also ein Gremium, in dem Rechtsanwälte, Juristen sitzen, das im Fall der Fälle, so es unterschiedliche Interpretationen von Verträgen gibt, darüber guckt und dann endgültig entscheidet. Und das ist längst angerufen worden. Es geht aber sogar weiter, weil ganz aktuell Alpine sogar den High Court in England angerufen hat, um sich mit diesem Fall zu beschäftigen. So wissen wir, das ist Profisport. Wir wissen, es geht um sehr viel Geld in der Formel 1. Es sind große Hersteller mit dabei. Aber ganz offenbar ist Alpine Renault ein bisschen sauer auch, dass da Dankbarkeit und Loyalität aus Sicht eines noch nie Formel 1 gefahrenen Piastri, für den sie seit Jahren sehr viel tun, dass das nicht geklappt hat. Er ist insofern ein außergewöhnliches Talent, weil es nur zwei andere Fahrer gibt, die das in den Nachwuchsklassen erreicht haben, wie Oscar der Glückliche, nämlich die Formel 3 Europameisterschaft und auch die Formel 2 gleich im ersten Jahr zu gewinnen. Die anderen beiden, die es geschafft haben, sind Charles Leclerc und George Russell. Und damit ist, glaube ich, schon alles gesagt, auf welchem Niveau die Formel 1 offenbar eben auch diesen jungen Oscar Piastri einschätzt. Renault hatte eigentlich vor, oder Alpine Renault hatte eigentlich vor, ihn ein oder zwei Jahre bei Williams üben zu lassen, so ähnlich wie das Mercedes mit George Russell gemacht hat. Bei dem waren es am Ende drei Jahre, vielleicht ein Jahr zu viel, bevor man ihn dann tatsächlich Bottas hat ersetzen lassen. Alpine hatte das vor und das will Herr Webber nicht und das will auch der Piastri nicht. Also diese Kombination hat gesagt, nee, also in ein langsam fahrendes Hinterherfahrteam wollen wir nicht. Wir glauben, wir sind gut genug, um gleich ganz vorne mitglühen zu können in einem aktuellen Auto. Und jetzt haben sie wohl einen Vorvertrag bei McLaren unterschrieben. Kurioserweise das Team, das ja gerade auch ein Vertragsproblem hat mit Alex Palou in der amerikanischen IndyCar-Rennserie. Der ist eigentlich noch bei Chip Ganassi verpflichtet für nächstes Jahr. Da gibt's einen Vertrag und der hat aber auch Alex Palou als Champion 2021, hat ganz offensichtlich auch bei McLaren USA, beim IndyCar-Team von McLaren unterschrieben. Also die haben jetzt momentan, ich glaube, die Anwälte von McLaren haben gerade ordentlich was zu tun.
Da ist was los. Ja, und ich habe irgendwie natürlich die Frage, die sich wahrscheinlich, ich nicht, weil ich bin ja Österreicher, die meisten deutschen Rennsportfans stellen. Was heißt das für Mick Schumacher? Weil ich habe irgendwo eine Auflistung gelesen und ich meine, da derjenige, der sie geschrieben hat, da war Schumacher, glaube ich, bei McLaren. Und ich frage mich halt, wenn man sieht, der Haas ist ja in diesem Jahr ein anständiges Auto, nicht großartig. Ja. Aber wäre jetzt ein Wechsel zu McLaren wirklich eine massive Verbesserung, zum Beispiel? Oder zu Aston Martin wird er nicht gehen. Und ansonsten sind er nicht viele Kandidaten. Ich dachte mir, dass Schumacher vielleicht gut in den Alpine passen würde, weil das schätze ich als besseres Auto ein. Aber dort, wenn die natürlich irgendwie den französischen Nationalstolz mitbringen, wo siehst du denn Schumacher am besten aufgehoben?
Ich glaube tatsächlich auch nach wie vor im nächsten Jahr, nachdem wie die Sesselverteilung momentan sich darstellt, glaube ich tatsächlich auch nach wie vor im Haas-Team mit Unterstützung von Ferrari. Aber klar ist, die Optionen gehen so langsam aus. Sollte am Ende, und das werden beide gemeinsam entscheiden, also Günther Steiner als Teammanager von Haas plus die Ferrari Academy-Verantwortlichen für den Nachwuchskader der Roten aus Maranello, sollten die am Ende nach einem schwierigen Saison beginnen für Mick Schumacher in diesem Jahr. Aber in den letzten Wochen ist er dann doch deutlich stärker geworden. Nicht nur in Kanada und Silverstone gute Rennen gefahren und ist jetzt sehr viel näher dran an seinem Teamkollegen, an Kevin Magnussen. Sollten die sagen, nee, wir machen nicht weiter, dann wird es in der Tat ein bisschen eng. Ich glaube aber, dass das aktuell kein Thema ist. Zumindest nicht so ein Thema, wie es in den Medien gerade hochgejazzt wird. Tatsächlich hat Sebastian Vettel wohl Mick Schumacher vorgeschlagen als seinen möglichen Nachfolger von Aston Martin. Aber die brauchen einen Star. Die brauchen einen großen Namen. Und zwar relativ egal, wie schnell der tatsächlich ist. Denn mit einem farblosen Lance Stroll, den in der Öffentlichkeit nicht mal mein Nachbar erkennen würde, wenn der über die Straße läuft, ist dem Aston Martin Team nicht geholfen. Sie stehen in der Öffentlichkeit, sie haben einen großen Namen, natürlich auch mit der Kooperation, der Marketing-Kooperation mit James Bond über die Jahre. Und die brauchen natürlich einen weltweiten Star. Am besten natürlich auch einen, der noch schnell genug ist. Das ist momentan Alonso. Für Alonso allerdings ist dieses Wechselspiel, glaube ich, zumindest sportlich ein klarer Schritt zurück. Ja. Er verlässt das Team, das momentan um Platz 4 kämpft in der Weltmeisterschaft, in der Konstrukteurs-WM und geht zu dem Team, das momentan vorletzter in der WM ist. Klar will er das ändern, aber die Bäume wachsen in der Formel 1 nicht im Himmel. Sollte Aston Martin nach großen Investitionen nach vorne kommen, wird das nicht nur ein oder zwei Jahre dauern, das wird länger dauern. Und dann ist die Frage, ob Alonso noch so schnell ist, wie er es momentan ist.
Abschließende Frage nochmal zurück zu Mick Schumacher. Wie dringend braucht denn, Günther Steiner hält sich ja kein Blatt vor dem Mund, aber wie dringend braucht dieser Haas-Rennstall die Kohle, den Sponsor, den Mick Schumacher mitbringt? Oder finden die auf jeden Fall einen Bezahlfahrer, der das Gleiche zahlt?
Ich glaube, auch das ist in diesen wirtschaftlichen Zeiten nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, es geht weniger da tatsächlich am Ende unterm Strich nur um die Kohle. Es geht tatsächlich um das Potenzial auch. Und Mick hat jetzt gezeigt mit einigen guten Rennen, dass wenn er tatsächlich, wenn die Abstimmung jetzt seines Autos so ist, wie er das haben möchte, der Ingenieur und er arbeiten offenbar jetzt besser und besser zusammen. Jetzt gab es ein Update-Kit für das Team in Ungarn. Dadurch sollte das Auto eigentlich, wenn man den Update-Kit technisch versteht und auch auf Rennstrecke für Rennstrecke gut umsetzen kann, sollte das Auto schneller werden. Ich glaube, er ist insofern da auch gut aufgehoben, weil er abseits der ganz großen Öffentlichkeit ist und da nicht jedes Mal die Frage gestellt wird, warum ist er denn nicht quasi so ein Komet wie Michael Schumacher? In einem Haas-Team wird man immer sagen können, naja, es ist auch ein relativ kleines Team. Wäre er jetzt in einem McLaren, dann würde man ihn nicht nur gleich vorne erwarten, sondern würde sagen, okay, der muss bei jedem Rennen ums Podium mitfahren. Die Formel 1 ist extrem komplex und ich glaube, mindestens ein weiteres Jahr bei Haas mit Unterstützung von Ferrari wäre für Mick in seiner Situation jetzt eine gute Lösung für 2023.
Ja, gut, dann bringen wir das zu Ende. Freuen uns auf das Rennen in Spa und ich, nur ganz lustig, ich habe jetzt auf dieser ewig langen Fahrt nach und aus Spanien wieder zurück mal wieder länger und viele amerikanische Podcasts gehört und dann bei meinem Lieblingspodcast, der Dan Lebert hat, Show with Stu Gatz, gibt's so eine Postgame-Show, die eine junge Frau macht, Jessica Smetana heißt die, und die interessiert sich für die Formel 1, weil sie in den USA ja noch nicht commonplace ist, und dann höre ich das an und auf einmal sagt sie, und jetzt in der Leitung, the man, the legend, Valtteri Bottas, und hat dann wirklich ein 5-6-minütiges Interview geführt mit Bottas, was sehr unterhaltsam war, Und Bottas ist im Moment gerade wohl in Colorado zum Mountainbiken. Und es gibt, kennst du dieses Foto? Es muss ein Foto geben von Bottas, wo er in irgendwo reinhupft, in irgendeinen Teich oder in irgendeinen Fluss mit nacktem Arsch. Und das muss mittlerweile Kultstatus haben. Hast du davon etwas gehört?
Ja, ich weiß nur, dass es rumgeht. Ich habe es tatsächlich ganz kurz mir angeguckt. Also Arschbombe,
ja.
Wobei man sagen muss, es gibt ja tatsächlich in Finnland die Arschbomben-WM. es ist ja ein Land, das eigentlich immer so ein bisschen schwankt.
Es kann zwischen, alles, dieses Land kann alles. Es
kann alles, in der Tat. Sie schwanken ja zwischen tiefer Depression, aber eben auch tatsächlich lateinamerikanischen Tango-Tänzen. Wer die finnische Musik kennt, weiß, Tango ist ein ganz, ganz großes Thema. Sie sind schwermütig, aber sie sind tatsächlich fantastische Sportler. Und da kommen wir wieder auch zu diesem Begriff Sisu, den übrigens Valtteri Bottas uns oft auch genannt hat, dass das eben eine besondere Eigenschaft von finnischen Athleten ist. Und man muss ihm ja zumindest zugestehen, dass er neben Lewis Hamilton alles versucht hat über die vielen Jahre. Er blüht jetzt tatsächlich insofern auch, glaube ich, abseits der Rennstrecke etwas auf. A, neue Lebensgefährtin, die tatsächlich ja auch eine Spitzensportlerin ist. B, tatsächlich hat er nicht mehr den Druck, dauernd verglichen zu werden mit Lewis Hamilton, da zu wissen, er ist nur Wasserträger und die Nummer 2. Bei Alfa Romeo, / Sauber, ist er jetzt klar die Nummer 1. Die lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Das Auto ist wirklich gar nicht schlecht, auch wenn es in den letzten Rennen keine Punkte gab. Da ist man immer wieder mal über die eigenen Füße gestolpert. Aber ich habe da tatsächlich den Eindruck, er sieht das nicht als großer sportlicher Rückschritt, sondern er genießt jetzt das Formel-1-Fahren noch mehr. Und ich glaube, in der zweiten Saisonhälfte werden wir einige gute Rennen von Bottas sehen, bin ich ziemlich sicher. Ob er dann mit nacktem Arsch im Rennauto sitzt, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber das war auch mein Eindruck. Also das ist ja schon spannend, dass er in ein Team kommt. Jetzt ist er die Nummer 1, aber er sagt, der Druck ist viel weniger, den er davor gehabt hatte als Nummer 2. Da war es. Ich danke dir. Wir hören höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder voneinander. Dann können wir, glaube ich, auch schon wieder einen Blick nach Spa werfen. Für diese Woche war es das mit Motorsport. Big Show 572. Kurze Pause.
Guten Morgen, Matthias Eck zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 572 und die European Games in München beschäftigen uns jetzt in diesem Segment. Und eigentlich wollte ich über Beachvolleyball sprechen, aber das Gute an Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt ist, der weiß über alles Bescheid und hat einfach mal Rudern in die Verlosung geworfen. Grüß dich, Björn.
Moin, Jens. Ja, über alles, das hört sich viel, viel zu hochtrabend an, aber Rudern und Beachvolleyball, da kann ich ein bisschen bedienen.
Vor kurzem gab's, ich bin ja in meinem, manche sagen Haupt-, manche sagen Zweitberuf Lehrer, und da sind wir tatsächlich rausgeradelt an die Ruderregatta im Norden von München in Oberschleißheim und sind dann in so einem Drachenboot gepaddelt und da wurde alles gerade hergerichtet und es schaut schon ein bisschen anachronistisch aus. Es ist ja dieselbe Regattastrecke wie 1972, also 50 Jahre später jetzt. Jetzt nur mal als Überblick, Björn, wo sind denn die großen Ruderrennen noch jetzt im Kalender? Also ich glaube der Rotsee ist es, oder? Der Rotsee ist es.
Der Rotsee in Luzern, ja.
Ja, und das ist es, oder gibt es da noch mehr?
Da ist das Weltcup-Finale. Es gibt drei Weltcups pro Saison. Der Rotsee in Luzern bildet immer den Abschluss als Weltcup-Finale und das andere variiert von Jahr zu Jahr. Da gibt es verschiedene Gastgeber in Italien, Varese, dann gibt es in Polen, Poznan. Da gibt es dann unterschiedliche Standorte, an denen gerudert wird. Radšice in Tschechien ist auch, da ist dieses Jahr die Weltmeisterschaft. Insofern, ja, da gibt es verschiedene Standorte, wo der Weltcup stattfindet.
Ja, da sind wir dann schon mittendrin, wenn du sagst Weltmeisterschaft. Wir haben jetzt ja bei den Leichtathleten gesehen, okay, wo die deutsche Leichtathletik steht. Natürlich hätte es ein bisschen besser laufen können, mit ein bisschen mehr Glück. Auf der anderen Seite, Malaika Mihambo hat alles rausgerissen. Und man muss halt sagen, egal wie viele deutsche Europameister es geben wird in der Leichtathletik, Weltklasse sind halt wirklich nur ganz wenige. Wie aussagekräftig werden die Ruderwettbewerbe aus deiner Sicht sein, die wir auf der Ruderregatta-Strecke sehen werden?
Ja, da ist schon was dran, dass natürlich auch im Rudern die Weltelite sich eben nicht nur aus europäischen Nationen speist, sondern bei einer Europameisterschaft notgedrungen, so starke Mannschaften wie Australien, aber auch die USA natürlich fehlen. Andererseits ist Europa schon ja durchaus ein Schmelztiegel auch für Rudern. Wir haben insofern, glaube ich, schon eine große Aussagekraft bei dieser Europameisterschaft, die für die deutsche Mannschaft, man kann nicht sagen, gleichwertig zur Weltmeisterschaft ist, dafür ist die WM als Saisonhöhepunkt doch immer noch herausgehoben, aber eine Heimeuropameisterschaft, die hat der Deutsche Ruderverband schon sehr, sehr hoch auf den Index gesetzt. Insofern, ich glaube schon, dass es eine große Aussagekraft geben wird, einfach auch weil jetzt im nacholympischen Jahr, das es ja eigentlich in dieser Olympiade gar nicht gibt wegen der Verschiebung, aber trotzdem ja einiges verschoben wurde. Es gibt doch einige, die Pausenjahre eingelegt haben. Die Bootsbesetzungen sind durchaus sehr, sehr stark durchgemischt worden in fast allen Bootsklassen. Insofern ist diese Europameisterschaft eine große Standortbestimmung. Das würde ich schon sagen.
Lass mich da gleich einhaken. Wer bestimmt diese Mischung, diese Durcheinandermischung? Ist da ein Bundestrainer, eine Bundestrainerin, die sagt, okay, es wäre jetzt eine gute Idee, wenn Rudererin A mit Rudererin B tauschen würde, weil das ein besseres Team ergibt, oder machen das die Sportler unter sich selbst aus?
Nee, das wäre wahrscheinlich nicht so ganz so einfach, wenn die Sportler das unter sich selbst ausmachen würden. Es gibt tatsächlich, das ist ja in jeder Saison so, dass die Boote neu zusammengesetzt werden können. Auch der Achter, man wünscht sich natürlich, dass die Besatzung gleich bleibt, einfach um Kontinuität reinzukriegen. Aber auch da kann natürlich in jeder Saison kann es Verschiebungen geben, und die werden im Trainerrat beschlossen, wo die Bundestrainer der verschiedenen Bootsklassen zusammensetzen mit der Chef-Bundestrainerin, die ja jetzt tatsächlich eine Frau ist im Deutschen Ruderverband, und entsprechend dann die Besetzung auch vor allem aus den Trainingseindrücken gespeist dann zusammensetzen, ja.
Ich hätte jetzt von dir echt komplett die umgekehrte Antwort erwartet, dass du sagst, wäre ja noch schöner, wenn die Trainer bestimmen würden, wer mit wem rudert. Also spielt die Chemie jetzt gar nicht so eine große Rolle. Muss nicht Best Buddy sein, mit dem du ruderst.
Naja, sag mir mal einen Sport, wo die Sportler selber bestimmen, wer spielt.
Also, ja, das ist natürlich wahr. Ja, das ist natürlich richtig. Völlig klar.
Man braucht schon, glaube ich, einen Trainer, der versucht, das möglichst sachlich und nüchtern zu betrachten. Dass es dann auch immer wieder Streit gibt, das liegt in der Natur der Sache. Aber die Chemie ist natürlich unheimlich wichtig, aber dafür sollte man den Trainerinnen und Trainern vertrauen, dass die genau das eben können, eine Mannschaftschemie so einzuschätzen, dass sie sagen, ja, vielleicht nehmen wir jetzt wirklich nicht die vier Stärksten in den Doppelvierer, sondern eben die vier, die am besten harmonieren. Und das ist schon insofern die Hauptaufgabe wahrscheinlich auch für Trainer, da rauszufiltern, wer passt zueinander und in welcher Besetzung sind wir am stärksten.
Ja. So, Moment, jetzt ist mir etwas eingefallen, weil wir Beachvolleyball erwähnt haben. Und beim Beachvolleyball ist es ja doch so, oder? Dass sich die Spielerinnen und Spieler, die suchen sich ihre Partner und Partnerinnen selbst. Oder auch nicht. Gibt es da auch einen Bundestrainer, eine Bundestrainerin, die sagt, würde so besser passen?
Naja, da gibt es natürlich auch die Bundestrainer und Sportdirektoren, die entscheiden, wer spielt mit wem, um die bestmöglichen Pärchen da rauszufiltern, weil gerade im Beachvolleyball, wenn man da nur nach Sympathie ginge, dann hätte man, glaube ich, viele Teams wären nie zusammengestellt worden. Es gab ja mal dieses Schweizer Brüderpaar, die sich eigentlich komplett nicht grün waren. Also die haben privat überhaupt nicht miteinander geredet und haben dann, ich vergesse immer den Namen, La Siga, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, die konnten gar nicht miteinander außerhalb des Spielfeldes, sind aber zusammengegangen, weil sie den größtmöglichen Erfolg erwartet haben damit. Also insofern, das auch da muss es natürlich eine Instanz von außerhalb geben.
Tja, die das festlegt. Ist ja wie wenn Robert und Christoph Harting gemeinsam Diskus werfen hätten müssen. Wäre ja, in einem Team. Ja, und sich auch noch lieb hätten haben müssen. Im Mixed, oh, das wäre stark gewesen.
Mit Roberts Frau noch. Ja,
wäre interessant. Wäre ganz wunderbar gewesen. So, jetzt sprichst du also die deutschen Vertreter und Vertreterinnen an. Ist wunderbar, wie ich heute gendere, finde ich.
Sehr gut.
Ja, auf wen sollte man da, also jemand wie ich schaue mir das natürlich dann gerne an, einfach weil ich möchte einfach, egal welcher Sport, also ich möchte wissen, wer gewinnt. Und wenn ich da jetzt einschalte, ja, den Fernseher und sehe bei 500 Metern, es sind drei Boote, drei Achter im besten Fall, weil das natürlich die Königsklasse ist, nebeneinander, dann ist es mir nicht wurscht, wer gewinnt, aber ich möchte eben wissen, wer gewinnt. Aber auf welche Athleten aus Deutschland vor allen Dingen würdest du sagen, lohnt es sich, das Augenmerk zu legen?
Tja. Ja, tatsächlich hat der Deutsche Ruderverband ja eine mittelschwere bis schwere Krise im Moment durchzumachen. Man hat das bei den Olympischen Spielen gesehen, wo es zwei Silbermedaillen gab für den Achter und den leichten Doppelzweier. Das waren sehr enttäuschende Olympische Spiele. Und insofern glaube ich auch, dass bei der Heimeuropameisterschaft wir nicht allzu viele Goldkandidaten im Auge haben können. Ich würde natürlich den Achter nennen, auch wenn es dort sehr, sehr große Umstellungen gab. Es sind immerhin 6 von 9 Positionen im Vergleich zu Tokio neu besetzt. Und auch die Ära des legendären Steuermanns Martin Sauer ist ja vorbeigegangen. Insofern, der Achter zählt immer mit, aber Gold wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass natürlich Oliver Zeitler im Einer der Mann ist, auf den man gucken muss, weil er eine Heim-EM, wenn man das so blöd sagen kann, bestreitet. Der ist auf der Regatta-Strecke dort zu Hause und ist eigentlich natürlich auch aufgrund seiner Stellung Weltmeister auch im Einer gewesen zuletzt, schon sicherlich der größte Goldkandidat. Und dann gibt es einer Ruderin, nämlich Alexandra Föster, die hat sich so ein bisschen rauskristallisiert als tatsächlich Geheimfavoritin, wenn man so will. Die ist zwar erst 20.
Die hat am Rotsee gewonnen, oder? Hat die nicht vor kurzem
was Großes gewonnen? Genau, die hat das beim Weltcup-Finale gewonnen und hat jetzt auch bei der U23-Weltmeisterschaft in Varese gewonnen. Das heißt, die gilt es auf jeden Fall mal im Auge zu behalten. Das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, leider die alten Flaggschiffe, sowas wie der Männer-Doppelvierer, die sind im Moment sehr, sehr in der Neuausrichtung, muss man sagen. Insofern, da bin ich selber sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das auch für diese Boote gehen kann, ja.
Jetzt, wenn du deinen Achter ansprichst und vorhin sagtest, es gibt 3 Weltcuprennen plus das Weltcup-Finale, reicht das denn? Oder trainieren die, also ich gehe wieder zum Tennis, du weißt ja auch, Krawitz und Mies, ein unfassbar erfolgreiches deutsches Tennisdoppel, aber die trainieren kaum gemeinsam und das sind nur 2 Leute, die treffen sich bei den Turnieren und spielen halt gemeinsam. Wie oft trainiert denn der Deutschland-Achter tatsächlich in dieser Neunerbesetzung, eben auch mit Steuermann, gemeinsam? Treffen die sich nur zum Rennen oder gibt's einen Stützpunkt des Deutschen Ruderverbandes? Wie schaut das gerade beim Achter aus?
Ja, die trainieren sehr, sehr viel zusammen. Die sind in Dortmund am Stützpunkt der Riemenruderer dort zusammengezogen, sind auch verpflichtet, dort zu leben. Das heißt, da ist die Zentralisierung, über die am deutschen Sport viel diskutiert wird, schon auf jeden Fall auch vorgeschrieben. Das heißt, man muss seinen Hauptwohnsitz dort auch haben. Und die trainieren da ganz, ganz viel zusammen, haben natürlich alle auch ihre Zweierpartner. Das heißt, in den Trainingslagern wird auch viel Zweier gefahren. Aber der Achter ist sehr, sehr viel zusammen auf dem Wasser. Ich wundere mich auch manchmal, ich finde auch tendenziell, dass es ein bisschen zu wenig Rennen sind. Nun ist es natürlich aber auch nicht ganz so einfach auf dem Niveau, auf dem sich der Achter bewegt, jetzt ständig hochklassig irgendwie Konkurrenz ranzuschaffen. Man muss, wenn man jetzt sieht, bei der Europameisterschaft sind leider nur 5 Achter, soweit ich weiß jetzt, das Meldergebnis, 5 Achter gemeldet überhaupt. Das heißt, es gibt noch nicht mal einen Vorlauf, sondern nur ein sogenanntes Test-Race, in dem die 5 dann am Donnerstag einmal aufs Wasser gehen, die 2000 Meter rudern und dann gibt es den Endlauf am Sonnabend. Und das ist natürlich, ja, einfach schade, aber auf der anderen Seite 8 internationale Top-Klasse-Ruderer auf dem Niveau, die muss man eben auch erstmal zusammenbringen.
Was ich übrigens sagen darf, 2000 Meter ist verdammt lang. Also wir sind da in diesem Boot gesessen und haben nicht gerudert, sondern gepaddelt. Ich durfte Schlagmann links sein. Ich habe meine Sache überragend gemacht, weil ich weiß nicht, Björn, kommst du an die Ruderregatta? Wirst du live vor Ort sein?
Ja. Das ist der Plan.
Es ist so großartig. Da ist ein Typ, der sicherlich schon 1972 dabei war. Holger heißt er, glaube ich. Und der ist in unserem Boot gesessen. Und ja, hat natürlich die Ansagen, die er uns gemacht hat, hat er schon vielen, vielen tausend Menschen auch gemacht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Aber so geil. Und ich habe meine Sache offenbar sehr gut gemacht, aber mein Schlagmann rechts von mir wurde nach ungefähr 100 Metern ausgetauscht, weil Holger von hinten gebrüllt hat, so geht das nicht. Also ich habe das einigermaßen gut gemacht. Okay, also wir haben 5 Achter dann. Wir wollten ja ganz kurz, lass es nur anreißen, also ja. Es ist ja so, diese European Games, man braucht eine Eintrittskarte für die Leichtathletik, man braucht eine Eintrittskarte für das Turnen und das Beachvolleyballfinale ist ausverkauft. Das Beachvolleyballfinale, ja, wer München kennt, ist am Odeonsplatz. Aber Beachvolleyball sprechen wir dann nächste Woche an, Björn, weil die steigen erst, das beginnt erst später, oder?
Beachvolleyball beginnt tatsächlich erst am Montag, weil wir jetzt an diesem Wochenende von Donnerstag bis Sonntag in Hamburg am Hamburger Roten Baum, den du ja auch wie deine Westentasche kennst.
Ja, ich werde vom 18. bis 22. September wie meine Westentasche kennenlernen, wo wir uns dann wiedersehen werden. Wir werden uns jetzt in München sehen, aber wir sehen uns dann am Roten Baum wieder.
Herrlich, zum Davis Cup. Nee, ja, aber wir haben jetzt am Roten Baum tatsächlich das Elite 16 Turnier im Beachvolleyball. Das ist die höchste Weltserie. Und eine Station davon ist Hamburg. Und da sind jetzt die besten, weltweiten, muss man sagen, eben besten Teams am Roten Baum zugange noch bis Sonntag. Und ab Montag beginnt dann in München die Europameisterschaft. Genau. Und deswegen steigt Beachvolleyball entsprechend später ein. Was ja aber auch Sinn ergibt, dass man das Programm so ein bisschen streckt über die Veranstaltungstage. Denn wir haben ja immerhin vom 11. bis 21. August in München Programm. Und Rudern ist so ein bisschen der Schwerpunkt jetzt für das erste Wochenende. Mhm. Und Beachvolleyball dann in der zweiten Woche natürlich gemeinsam mit der Leichtathletik, die ja auch Montag, glaube ich, erst startet.
Sehr schön, sehr schön. Björn, tja, die Abschlussfrage muss deinem Leib- und Magenverein gelten. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf des einstmals glorreichen Hamburger Sportvereins, wo es ja, glaube ich, ich meine nur gehört zu haben, dass es hinter den Kulissen fast spannender ist als das, was sich auf dem Spielfeld zuträgt.
Ja, das ist ja leider seit vielen, vielen Jahren so und deswegen sind wir auch da, wo wir sind. Insofern, ich bin mit dem Saisonstart von den Ergebnissen her durchaus zufrieden. Gut, gegen Rostock zu Hause 0-1 zu verlieren, da kann man wahrscheinlich sagen, das war ja das Uwe Seeler Gedenkspiel, das war ja sozusagen die Trauerveranstaltung und da wollte wahrscheinlich der HSV die Mannschaft auch nicht die Trauer irgendwie stören und dann irgendwie zum Feiern animieren. Insofern haben sie da einfach mal 1-0 verloren gegen Rostock. Aber grundsätzlich sage ich, bin ich von den Ergebnissen her zufrieden, vom Spielerischen her, ja.
Es ist wurscht. Würde ich sagen, die Punkte zählen.
Ausbaufähig, genau. Ja, die Punkte am Ende zählen, die Punkte. Und vielleicht, wir hoffen ja jedes Jahr aufs Neue. Und insofern tun wir das einfach weiter.
Großartig. Ich freue mich, Björn Jensen endlich mal live in Person kennenzulernen. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 572.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 572 mit jenem Mann, der für die Süddeutsche Zeitung so etwas wie das ganz große Stück zu den European Championships geschrieben hat vor ein paar Tagen. Und das ist Volker Kreisel, den ich gerade in der Olympiahalle erwische. Grüß dich, Volker.
Hallo, servus.
Volker, ich nehme Bezug auf die Graugänse, die sich das Ganze aus der Weite anschauen. Du hast ja für die Süddeutsche das, wie gesagt, schön beschrieben. Und ja, irgendwie die Quintessenz deines Artikels, des großen Artikels war, es soll ein Hauch von Olympia wieder zurückkehren nach München. Deine ersten Eindrücke sind wie von den European Championships?
Also momentan sind die Eindrücke genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war zum Beispiel gestern schon so. Sind einige Leute, also sehr viele, würde ich sagen, es ging sogar auch in die Tausende, nicht mehr reingekommen in den Olympiapark, weil er einfach schon voll war. Hm. Und mit 55.000 Zuschauern bei der Eröffnungsfeier ist natürlich auch alles gesagt. Das ist tatsächlich eine Dimension, die so eine Veranstaltung nie und nimmer irgendwo anders in der Art und Weise hätte bewerkstelligen können. Und das ist schon irgendwie der erste große Erfolg, das muss man sagen.
Ja. Ja, das ist irgendwie diese Sportbegeisterung der Münchner. Ich glaube, 2002 war die Leichtathletik-Europameisterschaft. zum letzten Mal hier und da hat sich das, oder 2003, dann hat sich es ja auch erst entwickelt damals. Wer sich erinnern kann, da war das Stadion zuerst so drei Viertel voll und am Ende hat es keine Karten mehr gegeben, weil die Münchner echt ready sind für so ein Großereignis. Aber Volker, du warst ja auch bei Olympischen Spielen. Olympia selbst, Sommer-Olympia wäre zu groß für München, oder?
Ich würde sagen, ich habe jetzt am Schluss die Frage nicht ganz verstanden, aber ich würde sagen, im Vergleich zu Olympia steht das hier jetzt momentan, also wir sind ja noch ganz am Anfang, von der Stimmung her und von dem Gefühl der Begeisterung der Menschen und auch des Fachpublikums, was jetzt zum Beispiel hier bei der Qualifikation im Turnen, wo ich gerade bin, ist in nichts nach, ja. Und ich würde so, und von der Stimmung her ist natürlich mit großen Olympischen Spielen wie in Rio damals vielleicht jetzt nicht, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist halt dann doch nochmal eine andere Sache mit den vielen Sportarten und der Bedeutung der Wettkämpfe. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das jetzt, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen lässig wird und sagt, ja, es muss ja nicht immer nur der Götterhimmel des Sports sein, sondern man kann ja auch so hier sich ein bisschen einfühlen und es geht ja bei einer Europameisterschaft auch um was, ja. Und da kann man dann schon sagen, dass es eine große Stimmung ist und eine gute Veranstaltung.
Ja, gutes Stichwort. Ich habe den deutschen Turnerinnen und den Österreicherinnen ein kleines bisschen zugeschaut im Stream. Ich werde auch gleich rüberfahren in die Olympiahalle. Ich glaube, die deutsche Frauenmannschaft ist zufrieden aus diesem Donnerstagvormittag rausgegangen. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, warum?
Naja, also sie haben auf jeden Fall das Beste rausgeholt, was irgendwie geht. Das ist keine Frage. Die haben extrem gut geturnt, alle. Haben ihre Fehler, die sie so gemacht haben, sehr gut ausgebürstet, beziehungsweise sind da relativ gut wieder rausgekommen. Aber es hat alles sehr gut funktioniert. Und das, was sie sich vorgenommen haben, sie durchgesetzt. Es gab eigentlich nicht irgendwie den einen großen, schlimmen Fehler, bis auf Sarah Voss, die beim Abgang vom Schwebebalken gestürzt ist und sich dann auch ein bisschen am Fuß verletzt hat und dann mehr oder weniger Pech hatte und bei den anderen Disziplinen auch noch ein bisschen benachteiligt war. Das ist ein bisschen tragisch, aber ansonsten mit Kim Bui, mit Ellie Seitz und vor allem auch mit der jungen Emma Malewski, die da sehr, sehr gut geturnt hat. Es ist einfach, die Stimmung ist richtig gut in der Mannschaft, muss man sagen jetzt.
Was sind die Ziele? Also ich habe so ein bisschen aus dem Stream heraus entnommen, dass Gerätefinale schon eine ganz, ganz tolle Sache werden und ich glaube, Kim Bui hat sogar die Chance, bei Zweien ins Finale zu kommen. Ist das korrekt eingeschätzt?
Ja. Ich würde jetzt mal vorsichtig sein, Stand jetzt. Also wir sind ja jetzt noch am frühen Nachmittag und das war die erste von vier sogenannten Subdivisionen. Da ist noch viel drin und die Besten kommen immer zum Schluss. Also das ist ein bisschen vorsichtig. Also als Team sind jetzt die erste, sie führen jetzt die Teamliste an, da sind sie qualifiziert. Das ist das erste Ziel, was sie hatten. Das haben sie geschafft. Das steht fest schon jetzt. Aber jetzt mit den Einzelfinals ist und so weiter, muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass die das sozusagen schon geschafft haben. Aber ja, am Stufenbarren sind die Chancen am größten. Und Emma Malewski ist jetzt momentan auch noch in allen möglichen anderen Finals theoretisch vertreten, aber da wird sie, die sehen es auch alles relativ realistisch, dass es eher nicht eintreten, dass sie da am Abend dann auch noch drin stehen. Also da muss man vorsichtig sein. Es sind ja dann immer 8 Turnerinnen, die das Finale turnen mit Ersatzturnerinnen und das sind dann 2 normalerweise und da muss man eben vorsichtig sein. Das ist mal erst heute Abend um 8 Uhr. Mehr.
Tja, das werde ich mir dann gleich anschauen. Du sagst ja, bei Europameisterschaften gibt's auch was zu gewinnen, die sind auch was wert. In der Turnwelt, wenn man das jetzt vergleichen würde, wer fehlt denn da am meisten? Sind's die Chinesinnen, sind's die Russinnen? Wer fehlt wirklich von der absoluten Weltspitze am meisten?
Ja, also da muss man jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen politisch denken. Wer fragt denn, wer fehlt am meisten? Natürlich sind die Russen und die Russinnen, vor allem die russischen Frauen, großartige Turnerinnen. Hm. Aber wenn man jetzt ein bisschen politisch denkt momentan, ja, dann kann man jetzt nicht sagen, die fehlen uns jetzt hier. Das ist halt einfach nochmal eine andere Situation. Rein sportlich genannt, wenn man sagen will, ich will hier tatsächlich wenn ich eine Medaille gewinne, auch wirklich eine Medaille gegen alle Besten der Welt gewonnen haben, dann fehlen natürlich außer den Russen auch die Chinesinnen und natürlich die Amerikanerinnen, die zu den großen drei gehören, wenn nicht die großen drei momentan auch anführen. Und deswegen, das ist ganz klar. Da gibt es noch einige andere. Es gibt auch brasilianische Turnerinnen, die sehr gut sind, und das ist dann schon nochmal was anderes. Aber wenn man wissen will, welche einzelne Turnerin ihre Intimgegnerin vermisst, dann müsste man sie mal selber fragen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass im Turnen einen nicht so ein Rivalitäts so eine Rivalität gepflegt wird. Da ist man durch den Sport auch viel zu sehr auf sich selber fokussiert, vermute ich mal, als dass man da irgendwie guckt, wie kann ich jetzt meine Gegnerin irgendwie fertig machen. Also das ist, ganz abgesehen davon, was es natürlich auch irgendwie ein bisschen seltsam wäre, ist es, denke ich mal, kommt es gar nicht so in Frage.
Lass mich in diesem Zusammenhang dennoch fragen, eine Überturnerin wie Simone Biles, die auch mit ihrer Geschichte in Tokio, wo sie einfach gesagt hat, ich schaff's einfach nicht mehr. Aber wie wichtig ist die für die Turnszene? Weil im Tennis ist ja so, Serena Williams hat zwar in den letzten Jahren nicht mehr viel gewonnen, war aber immer noch die dominierende Figur, einfach aufgrund ihres Charismas. Wie wichtig ist Simone Biles, jemand wie Simone Biles, für die Turnszene?
Wie soll ich sagen? Also ich könnte jetzt irgendwie so ganz pauschal sagen, das ist immer wichtig, ja. Aber natürlich fürs Turnen besonders wichtig ist es, das, weil es halt einfach ein Einzelsport ist, auch wenn es Teamentscheidungen gibt, aber von der Struktur her ist es ein Einzelsport. Da steht jemand auf der Bühne und macht sein Ding alleine. Und auch wenn er angefeuert wird von den Teammitgliedern, aber der muss da alleine stehen und muss das alleine verantworten und auch im Training letztlich verantworten. Weil man hat ja auch gemerkt, dass die besten Turner diejenigen sind, die es irgendwo, überhaupt die besten Einzelsportler diejenigen sind, die irgendwann mal auch ihr Training selber steuern, in gewisser Weise. Also natürlich haben die auch Trainer, aber die wirklich selber Verantwortung für sich selber übernehmen. Und es ist natürlich bei Biles der Fall, und es ist bei vielen anderen, bei Elisabeth Seitz zum Beispiel jetzt auch, das ist eine gereifte Turnerin, die das einfach auch schon sehr früh geschafft hat. Und insofern ist eine große Turnerin natürlich jetzt weniger für das Wettkampffeld als natürlich, und darauf willst du wahrscheinlich hinaus, für den Sport an sich, um sie medial besser vermarkten zu können. Und da könnte man sagen, momentan ist da nicht der große Superstar dabei, der unbedingt die Auftaktgeschichte in der Zeitung und beziehungsweise das Bild, das Coverfoto, keine Ahnung, oder sonst was ist. Das ist tatsächlich momentan eher nicht der Fall, und da würde ich dann, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist halt auch kein so ein Star-Kult in diesem Sport, wie es in anderen Sportarten ist. War schon mal mehr, natürlich, zum Beispiel mit Fabian Hambüchen in den letzten oder vorletzten Jahrzehnten. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine Phrase, aber das stimmt im Turnen natürlich mehr denn je in diesem sehr komplizierten Sport, wo viel zusammenspielen muss, dass man einfach so jemanden sich nicht irgendwie herziehen kann, sondern der kommt zufälligerweise daher. Und dann,
dann nimmt man gerne mit. Oder sie. Volker, lass mich dich mit folgender Frage verabschieden. Also die Frauen haben jetzt am Donnerstag begonnen, am Sonntag die Gerätefinale. Wer darf höhere Hoffnungen hegen? Sind es die deutschen Frauen oder sind es die deutschen männlichen Turner?
Tja, also wenn dann würde ich sagen, hat Lukas Dauser tatsächlich die größten Chancen auf eine Medaille. Mhm. Der ist ja selber auch selber Medaillengewinner bei den letzten Olympischen Spielen gewesen. Und ist es ja, wie man weiß, dann auch immer noch. Und ich weiß nicht, wie die deutsche Mannschaft sich entwickelt und wie gut die anderen sind, aber ich fürchte, dass man jetzt hier von den reinen Ausgangswerten und von den reinen Fähigkeiten möglicherweise jetzt nicht allzu sehr viel erwarten darf. Also bis auf solche Leute wie Lukas Dauser zum Beispiel, aber ich würde da vorsichtig sein. Es kann natürlich immer irgendwas passieren durch die Stimmung und durch auch zum Beispiel dadurch, dass sich Turnerinnen wie Emma Maleski jetzt gerade sehr, sehr gut präsentieren als Nachwuchsturnerinnen und möglicherweise auch der ein oder andere männliche Turner. Da weiß man das alles nicht. Es gibt dann so eine Aufwärtsdynamik oft und so ein Flow. Und also die Emma Maleski, wie ich sie gerade in der Mixzone erlebt habe, die ist schon sehr, sehr gut drauf gewesen und hat sich richtig gefreut. Und es wirkt auch sehr gelockert. Ja? Also als ob sie, ich glaube nicht, dass die allzu sehr unter Lampenfieber leidet, ehrlich gesagt. Also das könnte schon möglich sein, aber da muss viel zusammenkommen.
Wir lernen also, auch im Turnen gilt, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Vielleicht gibt es eine Dynamik, die für deutsche Medaillen sorgt. Volker, ich danke dir herzlich. Vielleicht sehen wir uns sogar in ein paar Minuten. Ich fahre jetzt gleich rüber. Ja. Das war's ja. Mit Volker Kreisel. Kurze Pause in der Big Show 572.
Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 572 bei Sportradio 360. Es übernehmen die Außenstudios, die sind temporär in Toronto, aber das soll nicht daran ändern, dass wir über Football reden können, egal wo wir auf der Welt sind. Und zwei Experten haben wir in den Leitungen. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de, der bald die Außenstudios Saarbrücken aufmacht. Hallo Christian.
Vorsicht, Nico. Ich habe gestern die durchaus landschaftlich gar nicht mal so unreizvollen Außenstudios Landau kennengelernt. Aber der Westerwald ist irgendwie doch schöner. Hallo zusammen.
Das sind, glaube ich, die Außenstudios Kandel und da sitzt Andreas Renner. Hallo Andreas.
Na hallo. Also gestern Abend war aber in Landau. Insofern liegt Christian da schon richtig und der weiß, wo er gestern Abend war.
Ja, wunderbar. Das weiß man bei Christian und der Pfalz, weiß man nicht immer, ob er weiß, wo er dahin fährt. Aber
Vorsicht.
Das ist ein anderes Thema. Gut, wir kommen zur German Football League, die sich so ein bisschen seit Mitte Juli in eine kleine Sommerpause verabschiedet hatte, wo es immer wieder Spiele gab, dann spielfreie Wochenenden. Jetzt geht's quasi in den Endspurt. Die letzten drei Wochenenden, reguläre Saison stehen an. Und wir haben, Andreas, am Sonntag zum Beispiel auch ein Spiel auf dem Plan stehen zwischen den Cologne Crocodiles und den New Yorker Lions. Beide Teams haben zuletzt gegen die Potsdamer gespielt, die Potsdam Royals, die Lions, also beide haben verloren, die Lions sahen dabei aber erheblich schlechter aus als die Kölner, die Potsdamer, Andreas, die wir, glaube ich, inzwischen zum Nordmeister küren können, oder?
Also das wird richtig schwer, die da noch zu verdrängen. Man muss mal auf die Tabelle schauen. Also die nächstbeste Mannschaft hat schon zwei Niederlagen auf dem Konto, das wäre Braunschweig. Das heißt, dass Potsdam noch zweimal verliert, gerade weil sie gegen Köln jetzt gewonnen haben, gegen Braunschweig gewonnen haben. Das sind quasi die stärksten Gegner. Jetzt haben sie, glaube ich, nochmal die Adler am nächsten Wochenende und dann der Rest ist auf dem Papier zumindest schlechter. Ja, also das wird vermutlich nicht passieren. Die Potsdam Royals, die einfach was Besonderes auf die Beine gestellt haben in dieser Saison und die mit ihrem Offensive Coordinator Randy Jackson eine No-Huddle-Offense spielen mit einem Tempo, wie ich es zumindest so noch nicht gesehen habe. Also das ist dann doch nochmal zwei Nummern härter, als was alle anderen No-Huddle-Offenses gespielt haben. Bis jetzt zumindest die mir bekannt sind. Und die Gegner haben halt riesige Probleme. Noch dazu haben sie halt auch noch einen guten Kader als Ergänzung dazu. Und dann, hat man den Eindruck, sie machen mit ihren Gegnern, was sie wollen. Und defensiv hält da keiner mit, ja, und deswegen die Defense von denen ist gar nicht so gut, aber die Kölner haben ja dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich Punkte produziert und das einigermaßen eng gemacht am Schluss, aber ja, haben auch 50 kassiert und Braunschweig die Woche vorher 65 oder zwei Wochen vorher 65, da sieht man mal, in was für Dimensionen wir uns da bewegen, also das ist schon außergewöhnlich.
Ja, jetzt Andreas, haben wir also das Verfolgerduell zwischen Köln und Braunschweig. Das haben wir schon Anfang der Saison gesehen. Das hat Braunschweig 28-14 gewonnen. Jetzt ist es aber wieder so ein Duell, explosive Offense gegen die Braunschweiger Defense, die das ja vor drei Wochen eben nicht so gut bestritten hat.
Na gut, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, vorher waren sie die beste Verteidigung der Liga mit 14 Gegenpunkten pro Spiel. Also ich vermute mal, das war eher ein Potsdam-spezifisches Problem als ein grundsätzliches Defensivproblem bei den New Yorker Lions. Und die Kölner, die eine rund erneuerte Mannschaft hatten vor dieser Saison, die wieder eine exklusive Offense haben, wie im vergangenen Jahr, die sind da Anfang der Saison von den Braunschweigern schon so ein bisschen abgekocht worden und da bin ich mal sehr gespannt, ob das diesmal anders aussieht, weil diese Kölner Offense hat mittlerweile zueinander gefunden und die haben halt jetzt mit Jarvis McClellan und Aaron Jackson zwei herausragende Receiver. Mal gucken, wie das dann unterm Strich passt.
Christian, was ist ein paar Tage vor diesem Spiel, was sagt dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl sagt, dass Troy Tomlin immer noch sehr böse sein wird von diesem Potsdam-Spiel. Ich glaube, Köln hat eine wirkliche Chance, die Partie zu gewinnen. Ich traue dem Braunschweiger Passspiel nicht. Auch die Stats gegen Düsseldorf waren jetzt nicht zwingend überragend. Klar hat man dann vielleicht nicht mit letzter Konzentration gespielt. Ich traue der Kölner Defense allerdings auch nicht. Das heißt, ich glaube, dass die Braunschweiger brutal viel den Ball versuchen werden zu laufen. Wenn Köln ihnen das wegnehmen kann, haben sie, glaube ich, eine ordentliche Chance, das Spiel zu gewinnen. Wenn Braunschweig über weite Strecken des Spiels den Ball hat, dann wird es schwierig. Ist für mich ein Coinflip-Game. Die Kölner haben es im Hinspiel auch durch viele Turnover weggeschmissen. Wenn Christian Strong nicht einer dieser Tage hat, die er gefühlt so alles fünfte, sechste Spiel hat, ist es ein bisschen Turnover-lastig. Dann haben die definitiv eine ordentliche Chance. Und das ist auf jeden Fall A, eine relevante Partie und B, es könnte eine sehr, sehr gute Partie werden.
Auch im Norden am Wochenende das Duell der Potsdam Royals gegen die Berlin Adler, Christian. Das Hinspiel war eine ziemlich deutliche Geschichte für die Potsdamer. Bei den Berlinern hat man das Gefühl, obwohl es die Spezialität von Juan Fatah ist, die Adler-Defense ist stark verbesserungswürdig.
Ja, das ist definitiv so. Das ist nicht die Stärke, die kommen dieses Jahr über die Offense. Wenn der Angriff halbwegs mithalten kann, dann könnte das ein nettes Shootout werden. Irgendwie in Richtung, Geschmacksrichtung, weiß nicht, 64, 65. Potsdam ist mit mindestens 10 Punkten Favorit. Das muss man sagen. Die Adler sind, man darf nicht vergessen, es ist ein Aufsteiger, auch wenn es nicht der allertypische Aufsteiger ist, der jetzt direkt um Klassenerhalt kämpft, sondern der sehr, sehr viel Qualität hat, entsprechend auf dem Platz. Das hat man offensiv auch gesehen, auch die Spiele in Köln beispielsweise, der Hinspielsieg gegen die Rebels oder auch die Partie gegen Dresden. Aber Potsdam ist in diesem Jahr eine halbe Klasse bis eine Klasse über dem Rest. Von daher, es sollte Punkte geben und am Ende ein paar mehr für die Royals.
Ja, und auch an diesem Wochenende, Andreas, das Spiel zwischen Dresden und den Rebels, das Restprogramm von Dresden, jetzt die Rebels, dann in Braunschweig und am letzten Spieltag gegen die Adler, heißt, man hat es irgendwie selber in der Hand, noch in die Playoffs zu kommen, weil man fast nur noch gegen Playoff-Konkurrenten spielt. Aber heißt aber auch, jedes Spiel ist quasi ein vorgezogenes Playoff-Spiel, weil jede Niederlage könnte schon das frühe Ende der Playoff-Träume bedeuten. Also Dresden unter Druck.
Ja, genau, weil die drei Mannschaften, die du jetzt aufgezählt hast, die im Kampf um die Playoffs sind, dann im Fernduell noch mit den Cologne Crocodiles quasi. Das sind also die Mannschaften, die sich hinter Potsdam und Braunschweig, die aktuell auf Platz 2 liegen in dieser Kategorie, da auch noch rausrutschen können, weil es ist ja alles noch relativ eng beieinander. Ja, das sind die Mannschaften, die sich um die Playoff-Plätze streiten und da ist für viel Spannung gesorgt in den letzten Saisonwochen.
Christian, also Dresden gegen die Rebels. Dresden wissen wir immer noch nicht so wirklich, was wir kriegen, auch wegen der vielen Verletzten. Und bei den Rebels wissen wir eigentlich, was wir kriegen, aber sie bringen es nicht immer voll auf den Platz.
Ja, aber sie gewinnen jetzt in der zweiten Saisonhälfte so langsam ihre Spiele. Und das ist das A und O. Die haben ja relativ viel am Anfang der Saison auch relativ enge Partien verloren, die sie auch nicht alle hätten verlieren müssen, vielleicht auch gegen Braunschweig zu Hause gewinnen können. Von daher, das Ding ist halt, steht und fällt halt, wie gesund die Dresdner Verteidigung ist, die halt wirklich, in der NFL gibt's ja diese Bilanzen, welches Team halt im Schnitt die meisten Starter halt verloren hat oder die meisten Snaps verloren hat. Und ich glaube schon, auch wenn andere Teams da auch Probleme haben, dass die Dresdner im Norden da ganz, ganz weit vorne wären. Ich glaube persönlich, dass es am Ende zu viel Offense der Rebels sein wird. Ich glaube, dass die Rebels dieses Spiel gewinnen werden.
Okay, das also der Norden. Es gibt noch das Rückspiel zwischen den Keyboltic Hurricanes und den Düsseldorf Panthern. Sollte Kiel das gewinnen, dann sehe ich nicht, wie Düsseldorf noch aus der Relegation rauskommen soll. Wird eh schon schwer, weil sie müssten noch ein weiteres Spiel gewinnen. Sie spielen unter anderem gegen Potsdam, also das wird gar, und gegen Köln. Also für die Panther sieht's düster aus. Wir schauen in den Süden. Christian, am Sonntag ein Duell zwischen zwei Teams, die aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind, aber die beide noch in die Relegation könnten. Marburg gegen Frankfurt. Gibt's jetzt Back-to-Back die nächsten zwei Wochen? Wir erinnern uns alle an dieses Spiel letztes Jahr in Marburg, das Marburg dann verloren hat. Marburg wartet seit 2019 immer noch auf einen Heimsieg gegen irgendein Team und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass in Marburg man ein bisschen unruhig ist vor diesem Frankfurt-Spiel. Also war zumindest mein Eindruck die letzten zwei Mal, wo wir da waren.
Ich bitte dich, Nicola, du musst dem schon Rechnung tragen. Wir haben einen Sieg der zweiten Mannschaft von Marburg gegen die Gernsheim Gladiators 2020 kommentiert. Das war ein trauriges Jahr. Ich glaube, dass die tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen panisch sind, ist der falsche Begriff. Aber die Erinnerung an dieses Spiel ist frisch. Und man ist als klarer Favorit reingegangen, das war irgendwie das letzte, war es das letzte Wochenende?
Das war das letzte Spiel, ja.
Ja. Sehr stark verletzt gewesen. Parallele zu diesem Jahr, übrigens. Und eine Frankfurter Mannschaft, die eigentlich von allen abgeschossen worden ist. Die waren nirgendwo competitive, auch in Stuttgart. In dem Spiel nicht, wo es quasi letzter gegen vorletzter war. Ja. Und auch in diesem Spiel Marburg mit einer hohen Führung. Und du hast es dann im Kommentar auch schon gesagt, das könnte Marburg verlieren. Ich habe es ehrlich gesagt erst geglaubt, als es dann wirklich eng wurde. Und so hat sich Frankfurt die Klasse gehalten. Das Ding ist, in Marburg ist halt viel Unruhe drin durch den Abgang von Mac in die ELF. Bei Cox weiß niemand, wie fit der ist. Der hat gegen Saarland erstaunlich wenige Snaps gespielt. Normalerweise muss die Qualität reichen. Ich bin eigentlich auch optimistisch, was den neuen Coaching-Staff in Marburg betrifft. Aber wir hatten in den letzten Jahren schon öfter ein paar abnormale Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Das Ding für die Frankfurter ist halt, sie brauchen halt drei Punkte aus den beiden Spielen. Das heißt, ein Sieg und ein Unentschieden. Oder sie müssen halt einen direkten Vergleich gewinnen, reicht nicht, weil Marburg diesen Sieg gegen Saarland hat, fällt mir gerade ein. Also im Prinzip, Frankfurt braucht die Punkte. Und Marburg ist der Favorit. Ich weiß nicht, ob das wahnsinnig schöner Football aus dem Georg Gassmann Stadion wird, aber es wird wichtiger Football. Und eins ist mal klar, wenn die Partie eng bleibt und die Marburger das gegebenenfalls verlieren sollten, was ich nach wie vor nicht glaube, sie sind immer noch der Favorit, dann ist aber richtig Panik vor dem Spiel in 7 Tagen angesagt. Das ist sicher.
Ja, Andreas, Unruhe kann man, also der eine, ein Spieler ist weg, Head Coach und Offense Coordinator hat man sich getrennt, wieder eine Saison, die scheinbar nicht so wirklich nach Plan verlief in Marburg.
Ja, und ich glaube, der eine Spieler, der weg ist, das hat ja Schlagzeilen gemacht, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so wirklich das Thema, das die Unruhe reinbringt. Du hast halt einen viel größeren Umbruch, wenn du einen neuen Trainer oder neue Trainer in der Verantwortung hast. Und dass es überhaupt so weit kommt, heißt ja, dass es vorher nicht gut gelaufen ist. Ja, da muss man dann mal gucken, wie sehr man da in der Lage ist, noch gegenzusteuern gegen den Trend aus dieser Saison. Das war ja tatsächlich so, dass sie in München am ersten Spieltag, naja, sagen wir mal, eine Weile gut mitgehalten haben. Dann haben sie am zweiten Spieltag das Spiel in Saarbrücken gewonnen und dann dachte man, oha, da geht vielleicht diesmal was. Aber man hat wahrscheinlich falsch eingeschätzt, wie geschwächt Saarbrücken ist im Vergleich zur vergangenen Saison. Und letzten Endes war dann ja viel beim Gameplanning der Marburger doch sehr eindimensional. Ich vermute mal, dass das eine Rolle gespielt hat bei der Entlassung des Trainerstabes, auch wenn da vermute ich auch noch andere Dinge mit reingespielt haben. Es ist ja nie nur eine Sache, die dann in so einem Fall eine Rolle spielt. Ja, und dann mal gucken, was da passiert. Christian hat ja ansonsten schon alles gesagt. In der Theorie muss Marburg das trotzdem gewinnen, aber die Praxis ist eben nicht die Theorie.
Und die Frage ist halt, was passiert, wenn doch beim einen oder anderen plötzlich die Nerven flattern. Wir werden es am Sonntag sehen, Sonntag 15 Uhr im Georg-Gassmann-Stadion. Im Süden sind die Playoff-Verhältnisse klarer als im Norden. Also Schwäbisch Hall, Straubing und München dürften schon mal einen Haken an die Playoffs machen können. Der letzte Platz entscheidet sich zwischen den Allgäu Comets und den Saarland Hurricanes. Erstmal die Comets, Andreas, sind zu Gast in Straubing. Das Hinspiel hat man ganz knapp verloren, wie man auch ganz knapp in München verloren hat. Also vielleicht das interessanteste Spiel dann auch am Wochenende, ob die Comets diesmal den Spiders in Bein stellen können.
Ja, was ganz interessant ist bei den Comets, die haben ja jetzt wirklich in den letzten beiden Wochen ihr Passspiel gefunden. Gut, letzte Woche war, oder ja, jetzt am Wochenende waren nur in Anführungszeichen gegen Frankfurt. Aber das war schon wieder so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob dann schon jemand die Highlights davon gesehen hat. Erster Spielzug und die werfen gleich mal einen 69er Touchdown-Pass, um ein Statement abzugeben. Also das hat wirklich das Potenzial für ein richtig spektakuläres Spiel. Und für Straubing ist es ja sehr wichtig, weil Straubing als Aufsteiger tatsächlich im Moment auf Platz 2 der Setzliste steht. Das heißt, die hätten nach derzeitigem Stand ein Heimspiel in Playoffs und damit um das streiten sie sich jetzt im ersten Schritt mal mit den Munich Cowboys, die ein Unentschieden erspielt haben in Ravensburg. Das tut ihnen im Moment weh, deswegen sind sie hinter Straubing. Und es gibt noch ein direktes Duell. Also auch da wird es gerade bei den Kämpfen um Heimrecht in den Playoffs und dann auch noch um den vierten Playoff-Platz wird es auch nochmal richtig spannend werden.
Straubing gegen Allgäu Samstag um 15 Uhr am Peterswirt in Straubing. Und dann auch noch am Samstag, Christian, um 17 Uhr im Ludwigspark in Saarbrücken, die Saarland Hurricanes gegen die Munich Cowboys. Das Hinspiel war auch eng. Jetzt also das Rückspiel. Die Münchner haben dieses Mal die lange Fahrt und wollen natürlich, genauso wie Straubing, jeden Punkt mitnehmen will im Duell um Platz 2. Das gleiche gilt für München.
Playoff-Heimspiel, das steht zur Debatte. Und für Saarbrücken bzw. im Spiel Feuer Allgäu steht die Fahrt, wer sich einen 70er Burger in Potsdam abholt. Vielleicht auch mit einigen selbstgemachten Punkten, aber
ja. Potsdam gegen Allgäu könnte doch mal ganz spannend werden, irgendwie. Also
ich glaube, dass die so, wir kennen alle drei den Allgäuer Headcoach so, aber also der kann dann in jedem Spielzug, also in jedem, nach jedem Score einen Onside-Kick machen. Weil du willst Potsdam nie den Ball geben. Punkt. Nicht mit der Defense.
Und wenn sie dann den Ball an deiner 40 sichern, dann sind sie wenigstens schnell in der Endzone. Das heißt, du bekommst schnell den Ball zurück. Ja.
Mein Problem mit München ist halt, dass die offensichtlich oft zu viele Auszeiten nimmt. Das ist ja Ball Control. Das ist, glaube ich, auch das, was Nadine Nurasid sehen will, der Head Coach. Aber die tauchen zu oft im Spiel ab. Und die Spannung jetzt in der Partie ist halt meiner Meinung nach, dass Saarland, und das haben wir in Marburg auch gesehen, auch wenn das nicht wahnsinnig viel gemacht hat, jetzt einen Quarterback hat, der halt durchaus laufen kann und der sich bewegen kann, der eine neue Dimension darstellt. Das haben im Süden, bieten die das tatsächlich die wenigsten Teams. Die meisten sind doch eher die klassischen Pocket Passer. Und das, die Dimension macht es für eine Defense, glaube ich, schon schwierig. Man muss sehen, Saarland ist ähnlich so ein bisschen wie gelagert wie Dresden im Norden. Vielleicht das am meisten verletzte Team. Aber ich glaube, dass das eine knappe Nummer wird. Anreise, neue Herausforderungen für München. Letztlich glaube ich aber, dass es für die Cowboys in Anführungszeichen um mehr geht, weil Playoffs ist Playoffs, klar. Wenn du drin bist, hast du eine Chance. Vielleicht nicht, wenn du Stuttgart bist und dann nach Braunschweig fährst. Aber ja, ich glaube, es kann eine knappe Nummer werden. Ich weiß nicht, glaube eher, dass es so im Bereich so 21-24 laufen wird. Nicht so ein riesiger Highscorer. Ja, und abschließend noch dazu, wenn Saarland halt sich so in Fuß schießt wie in Marburg, werden sie mit 3 Scores verlieren. Weil München bestraft das im Gegensatz zu Marburg.
Gut, wir werden das sehen. Also, alle Partien am Wochenende in der GFL, entweder in den Stadien oder auch Sportdeutschland TV Live. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die NFL. Bis gleich.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 572 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch mit Andreas Renner und Christian Schimmel und sprechen jetzt über die NFL. Und ja, das Thema, das die NFL die letzten 10 Tage eigentlich durchgehend beherrscht, ist mal wieder das Thema Deshaun Watson. Andreas, es gab jetzt eine unabhängige Richterin, die sich den Fall angeschaut hat, die bestimmt hat, dass die Sperre für Deshaun Watson in dieser Angelegenheit 6 Spiele betragen soll. Nun scheinen alle unglücklich über diese 6 Spiele. Die Öffentlichkeit findet es zu wenig, die NFL findet es zu wenig, die NFL-Spielergewerkschaft möchte, dass dieses Urteil akzeptiert wird. Deshaun Watson findet es auch nicht so schön wahrscheinlich, dass die NFL jetzt in Berufung gegangen ist. Das heißt, die Cleveland Browns haben auch keine Klarheit, wie lange ihnen nun ihr Quarterback fehlen wird. Das heißt, wir haben einen neuen Modus, der eigentlich gar nicht so falsch war, nämlich dass Roger Goodell nicht mehr selber entscheidet mit Try and Error. Aber so wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung gut angekommen ist die ganze Geschichte nicht, Andreas.
Ja, da muss man jetzt aber auch mal sagen, dass viel öffentliche Wahrnehmung keine Ahnung hat, weil es gibt halt dieses Urteil von einer unabhängigen Richterin und es geht ja um einen Fall von sexueller Belästigung oder um es genauer zu sagen, viele Fälle von sexueller Belästigung.
25,
und, ja. Und was in diesem Fall dann passiert ist, und das ist ja ein neuer Modus, der vereinbart wurde zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft. Die Spielergewerkschaft war immer unglücklich, dass in solchen Fällen der Commissioner der NFL diese Entscheidung selbst getroffen hat. Also er war sozusagen der Ankläger und der Richter in einer Person. Also hat man jetzt eine unabhängige Person beauftragt, um diesen Fall zu beurteilen. Und das, du hast erwähnt, es war eine Frau. Also auch an der Front hat sich die NFL nichts zu Schulden kommen lassen, nach dem Motto, das beurteilt jetzt ein Mann, dieses Thema sexuelle Belästigung. Und diese Frau hat jetzt aber ein Urteil gefällt oder vorgeschlagen, dass vor allen Dingen die Leute hervorgerufen hat, also hinterm Ofen hervorgeholt hat, die der Meinung waren, dass Deshaun Watson möglichst hart bestraft werden sollte dafür. Und dann heißt also, ja, die NFL hat hier Mist gebaut, die NFL hat in dem Fall gar nichts gemacht. Die würde auch nichts machen in dem Fall, wenn sie der Meinung wäre, dass das Urteil irgendwie, sagen wir mal, gesellschaftlich anerkannt wäre. Aber es war, glaube ich, allen vorher klar, dass das einen riesen Shitstorm produziert, dieses Urteil. Und deswegen haben sie ihre Option, die sie ja sowieso haben, wahrgenommen, nämlich zu sagen, wir legen Einspruch gegen dieses Urteil ein. Und das wird jetzt dann demnächst dann verhandelt. Und dieses Urteil könnte quasi täglich verkündet werden. Und was dabei rauskommt, werden wir sehen. Ich glaube nur, man kann ziemlich sicher sein, dass es nicht nur 6 Spiele sind. Die NFL ist eigentlich davon ausgegangen, dass der mindestens ein Jahr gesperrt wird. Die bevorzugte Variante war angeblich, wie man vorher gelesen hatte, unbegrenzt Sperre, mindestens ein Jahr. So, dass Watson dann nach einem Jahr Sperre nochmal vorsprechen muss, um dann wieder zugelassen zu werden.
Ja, die Richterin, die in ihrem Urteil, aber Christian dann auch der NFL irgendwie, also ich habe das Gefühl, sie hat dann auch so ein bisschen der NFL gezeigt, dass sie quasi auch selbst da ja ein bisschen ihr Grab geschaufelt hat, in der Art, wie sie bisher damit umgegangen ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube nicht nur die NFL hätte ein härteres Urteil erwartet, wenn man den sieht, wie der Vertrag von Deshaun Watson und Cleveland aufgebaut ist, diese Vertragsverlängerung, die ja im ersten Jahr quasi leer ist und das Geld fließt erst im zweiten Jahr, das sind ja auch so 2 ausgestreckte Mittelfinger in Richtung NFL, ne?
Ja. Also die NFL hat sich mit ihrem Regelwerk da selbst ins Knie geschossen. Herzlichen Glückwunsch, aber das wussten wir vorher. Dass dieser Browns-Vertrag, ich finde ehrlicherweise nicht wirklich Worte.
Frech.
Nee, das ist halt, also ja, frech gegenüber der NFL. Und ich weiß auch, dass die Browns sich da bei etlichen Teambesitzern richtig beliebt gemacht haben. Jeder möge sich selbst sein moralisches Urteil bilden. Ich finde das unglaublich. Und ja, ich glaube, es bringt wenig, wenn ich dazu weiter aushole, weil meine Position ist relativ klar. nach all den Informationen, so ehrlich muss man ja auch sein, die entsprechend vorliegen, tue ich mich damit ausgesprochen schwer. Rein sportlich glaube ich, dass die Browns mit ihm, wenn sie ihn haben, eine Mannschaft sind, die um Playoffs mindestens, vielleicht sogar um Super Bowl spielen kann. Wie gesagt, man muss im Sport immer sehr, sehr vorsichtig sein, sich im ethisch-moralischen Kontext zu äußern, weil es unglaublich viel gibt, was man ohnehin ausblenden muss, wenn man sich, oder anders, es gibt unzählige Dinge, du kannst gar nicht auf alles achten, wenn du dich mit diesem Sport beschäftigst, wenn du Freude an diesem Spiel haben willst. Bin aber der Meinung, und auch das möge jeder für sich selber beurteilen, dass diese Geschichte im Gesamtkontext mit den Vorwürfen gegenüber Watson, mit dem Vertrag und jetzt mit diesem ganzen Verfahren Qualität sind, die wir lange nicht, wenn überhaupt, schon in der NFL erlebt haben. Und ich bin da sehr gespannt, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Denn das Verfahren, also die Vorgänge an sich können ja nicht, die sind ja passiert, wenn sie oder was auch immer da passiert ist. Wie gesagt, ich kann nur die Informationen beurteilen, die öffentlich sind. Aber die Frage ist, welche Konsequenz ziehst du aus der ganzen Geschichte? Weil alle sehen schlecht dabei aus.
Das kann man so unterschreiben. Wobei, Andreas, einige auch sagten, das Regelwerk war halt nie dafür gedacht irgendwie. So das, wenn, dann ging es um einzelne Fälle, also ein Spieler gegenüber seiner Freundin oder einer Frau oder wie auch immer und halt nicht 25 Fälle. Dafür war das Regelwerk, so wie es aufgebaut ist, auch nicht wirklich gedacht.
Man hat tatsächlich nicht in Betracht gezogen, dass es einen Spieler geben könnte, der, ich glaube 40 waren es, unterschiedliche Masseurinnen beschäftigt hat und sich dann vor denen entblößt und sie sexuell belästigt hat. Lass mich mal so sagen, ich würde der NFL jetzt auch tatsächlich nicht einen Strick daraus drehen wollen, dass sie für genau diesen einen Fall keine Planung hatte, weil eigentlich ist es... ziemlich bizarr, dass sowas überhaupt passiert.
Also das Ganze geht seit 16-seitiges Urteil von der Richterin Sue Robinson nachzulesen. Das meiste ist zumindest auch logisch nachvollziehbar. Trotzdem, wie gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung kam das jetzt eher so mittel an. Dann reden wir über Sportliche. Die Cleveland Browns wissen also nicht, wen sie als Starter zumindest ab Woche 7 haben. 1-6 scheint ja ziemlich klar zu sein, dass es nicht Deshaun Watson sein wird. Sie haben Jacoby Brissett. Nun gibt's den einen oder anderen, der den Browns nahelegen würde, Andreas, sich doch vielleicht mal nach Jimmy Garoppolo zu erkundigen. Der bringt halt dummerweise irgendwie so einen 25-Millionen-Vertrag mit. Meinst du, die Browns ziehen die Option noch?
Also, die Sache muss man von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn es jetzt tatsächlich um eine 6-Spiele-Sperre von Deshaun Watson geht, wenn es dabei bleiben sollte, glaube ich, werden sie sagen, es ist okay, das mit Brissett zu machen. Punkt 2 ist, Jimmy Garoppolo ist im Zweifelsfall die bessere Option als Jacoby Brissett. Aus zwei Gründen. Zum einen, er hat innerhalb der letzten drei vollen NFL-Spielzeiten sein Team einmal zum Super Bowl und einmal ins Halbfinale geführt. Und zum anderen, er kennt die Offense, die die Cleveland Browns spielen. Das ist nämlich die gleiche, die sein bisheriges Team San Francisco gespielt hat. Also wenn wir von einer Einjahressperre für Deshaun Watson reden, ergibt das schon Sinn. Jetzt ist halt die Frage, wie man das finanziell hinkriegt. Jimmy Garoppolo, dem stehen 25 Millionen Dollar ungefähr zu für die kommende Saison. Die sind aber nicht garantiert und jedes Team, das ihn verpflichtet, kann darüber verhandeln, wie man damit umgeht. Es wäre auch denkbar, dass San Francisco ihn abgibt und einen Teil von der Summe dann noch behält und dafür vielleicht einen Draftpick bekommt oder weiß der Teufel. Also es sind viele Optionen grundsätzlich auf dem Tisch. Garoppolo hat die Option allerdings auch zu sagen, er will einem Trade nicht zustimmen. Ich glaube aber, bei Cleveland würde er das ernsthaft in Betracht ziehen, weil diese Cleveland-Mannschaft bis auf die Quarterback-Position eigentlich ziemlich gut aufgestellt ist und da hätte er eine ernsthafte Chance, um die Playoffs mitzuspielen und vielleicht auch wieder über einen Super Bowl nachzudenken, wenn sie dann da irgendwann mit im Rennen wären. Also das wäre wahrscheinlich, ja, Werbung für sich selbst zu machen und vielleicht einiges, was an Kritik auf ihn eingeprasselt ist in den letzten Jahren und gerade zum Ende der letzten Saison, wo er, wenn man da mal ehrlich ist, mit einer verletzten Schulter um verletzten Daumen gespielt hat und dann erstaunlicherweise nicht seine Bestleistung gebracht hat. Ironie wird jetzt wieder ausgeschaltet. Ja, das ist halt der letzte Eindruck, der geblieben ist und da könnte er sicher Werbung in eigener Sache machen.
Christian, wo siehst du Jimmy Garoppolo am 15. September?
Lustig wäre, wenn er in Seattle wäre. Glaube ich nicht.
Das wäre dann höchstwahrscheinlich nur der Fall, wenn San Francisco ihn cuttet und Seattle dann zugreift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass San Francisco ihn nach Seattle abgibt, so nach dem Motto, hier könnt ihr haben.
Same here. Das sehe ich ähnlich. Und man darf nicht vergessen, dass Seattle mit Locke und mit Geno Smith schon zwei Wets drauf hat. Vermutlich ist er entweder am 15. September bei einem Team, wo sich der Starting Quarterback langfristig verletzt hat oder aus anderen Gründen nicht verfügbar ist, oder er ist weiterhin in San Francisco. Wenn ich die 49ers bin, und wir wissen genau, es werden sich Teams in Contention, da wird sich ein Quarterback verletzen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Ich wünsche jedem NFL-Spieler und auch jedem Quarterback eine verletzungsfreie Saison. Die Realität ist eine andere. Und der Punkt ist halt auch, das wissen wir auch, der Preis wird am höchsten, wenn die Not am größten ist. So. Ich glaube nicht, dass Garoppolo stunk machen wird. Und ich glaube, dass Garoppolo auch lieber zum Contender geht, als zu sagen, hey, du bist irgendwie der neue Backup von Trevor Lawrence. So wird nicht passieren, Jackson. Von daher, es gibt nicht so viele Optionen, weil die meisten Teams auf Quarterback aufgestellt sind. Die Panthers haben mit Baker Mayfield eben noch den Move gemacht. Ich glaube, das ist völlig
auch. Aber wenn ich da ergänzen darf, die meisten Teams sind auf Quarterback aufgestellt oder sagen wir mal so, sie glauben auf Quarterback aufgestellt zu sein, bis sie dann die Realität sehen, weil ich glaube, da hat sich auch manch einer Situation schön gerechnet.
Also ganz ehrlich, der Spot, wo ich sagen würde, das würde ich sofort machen, ist halt Washington, aber die haben jetzt halt schon den Carson Wentz-Vertrag gefressen. Und jetzt muss man mal sehen, ob der in der Preseason genauso mies aussieht, wie die Reports aus den Camps halt sind.
Aber schon wieder aber schlimm, die sind, ja?
Die sind desaströs. Die sind wirklich desaströs. Und man hat kein Fitzmagic mehr. Ja? Also das wäre der Spot, wo es für mich sportlich mit am meisten Sinn macht. Auf der anderen Seite, Washington ist eh in einem Rebuild. Aber so Teams wie Atlanta zum Beispiel, die werden halt nichts machen. Die haben einen Wett, die haben einen Spieler gedraftet. Glaube ich nicht. Houston, auch die haben einen Rookie, der letztes Jahr relativ gut ausgesehen hat. Warum sich dann an den Quarterback kommen? Weil der Punkt ist halt, du musst dich schon ein bisschen committen, wenn du halt Garoppolo willst. Und deswegen, ich sehe ihn eher bei einem Team, was einen etablierten Starter hat. Und wo er dann quasi ein Jahr scheinen kann und dann gegebenenfalls im nächsten Jahr wieder getradet wird. Oder die Competition gewinnt.
Ja, oder dann halt in der Free Agency, ich glaube, das ist das letzte Jahr seines Vertrages, ne? Das heißt, in der Free Agency dann einen großen Vertrag unterschreibt, weil er Werbung für sich gemacht hat. Ja, das wäre dann auch die Option. Gut, also Jimmy Garoppolo, weiterhin Fragezeichen. Dann kommen wir, Christian, für uns Katastrophentouristen war das 2019 gefundenes Fressen, dieses Team, die Miami Dolphins. Wir erinnern uns alle an den Saisonstart. Auch da gab es jetzt eine NFL-Ermittlung. Und Ergebnisse, also die Miami Dolphins wurden jetzt schuldig befunden, dass sie mit Tom Brady ab der Saison 2019 und dann auch nach der Saison 2021 und mit Sean Payton bzw. seinem Agenten Kontakt aufgenommen haben, bevor obwohl diese noch laufende Verträge hatten. Und dementsprechend wurde den Dolphins jetzt ihr Erstrundenpick 2023 abgezogen, Drittrundenpick 2024, der Owner muss 1,5 Millionen Strafe bezahlen, ist bis Oktober gesperrt. Freigesprochen wurden sie vom Verdacht des Tankens. Das hatte ja der ehemalige Headcoach gesagt, dass ihm angeboten worden wäre, $100,000 pro Spiel, dass er verliert. Das wäre ausgeräumt worden, obwohl man Christian gefunden irgendwie Gespräche mitbekommen hätte, dass der Owner, wie wurde das formuliert, einen hohen Draftpick wertvoller sieht als Siege im Laufe der Saison. Wenn wir uns erinnern, wie 2019 das Team auseinandergepflegt würde, Also das war nicht aufgestellt, um zu gewinnen. Was machen wir damit insgesamt, Christian?
Also, um mal auf das Letzte direkt einzugehen, das ist eine Verarschung. Also das Urteil zu den letzten Dingen ist eine reine Verarschung, weil diese 100.000 sind gefallen. Und in der Begründung heißt es, ja, aber er hat dann direkt gesagt, dass es nur ein Witz gewesen ist. Kann passiert sein, klingt nur komisch. I'm not a judge. Eigentlich bin ich auf diese Dolphins-Mannschaft sportlich total gespannt, aber darüber reden wir gerade im Moment nicht. Wir können uns sicher sein, das war mehr als, man hat Tom Brady eine Weihnachtskarte aus Florida geschickt von wegen, guck mal, wie schön das hier ist. War ein bisschen mehr. Weil das ist schon eine ziemlich harte Strafe. Erster und Drittrunden-Pick, ein Jahr Suspendierung, gut, die 1,5 Millionen werden vermutlich nicht so hart wehtun, aber es ist schon sehr viel Geld, muss man sagen. Ja. Da scheint offensichtlich sehr viel gelaufen zu sein. Meine These ist, aber das ist auch wieder nur unbestätigte Spekulation, weil Fakten haben mich noch nie interessiert, vor allen Dingen nicht in Naturwissenschaft. Ich glaube, man hat damit beides so ein bisschen abgegolten. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass da was war mit zum Thema Tanken. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, woher diese Geschichte mit dem Feuern von Flores eben herkam. Weil die Mannschaft hat unglaublich hart gespielt, hat die Patriots am letzten Spieltag noch geschlagen, wo es für Miami um nichts mehr ging, hat etliche Spiele zum Saisonende gewonnen, die waren bis am vorletzten Spieltag noch im Playoff-Rennen. Das ist alles sehr, sehr komisch. Rein sportlich, die Mannschaft ist interessant, aber da ist so viel Rauch und so viel Chaos, schwierig, das alles im Gesamtkontext zu bewerten.
Andreas, wie hast du das wahrgenommen, die ganze Geschichte? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, wenn der Owner da schuldig des Tankens gesprochen wird, dann kann er das Team auch direkt verkaufen, weil das ist dann quasi, also es gibt ein paar ungeschriebene Gesetze in der NFL, das würde dazugehören.
Ja, und das will man, das wäre natürlich ein ganz, ganz schlechter Look für die National Football League, aber das wäre tatsächlich die Konsequenz, dass die, wenn jemand quasi die Ernsthaftigkeit des sportlichen Wettkampfs in Frage stellt mit solchen Geschichten, dann hat er in der Liga nichts verloren. Ne? Und dem Super-GAU ist Stephen Ross gerade noch mal entgangen, aber ich glaube, der ist schwer angeschossen.
Also, so viel zu den Dolphins. Das war's zur NFL für diese Woche. Das war's auch von mir für diese Woche. Mehr NFL dann die nächsten Wochen. In 4 Wochen geht's ja los mit der Regular Season. Danke Andreas, danke Christian. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer in der Big Show 572.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 572. Wir schwenken mal kurz in die NBA. Letzte Woche haben wir sie ausgelassen. Ich war ein bisschen im Urlaub und ich glaube auch André Vogt war im Urlaub. Oder wie lange bist du schon wieder da, Dre?
Ich überlege. Ich bin seit Donnerstagabend sind wir hier angekommen. Nee, Mittwochabend sind wir angekommen wieder in Wolfsburg. Seit gestern wieder am Arbeiten. Ja, war schön in der Bretagne und generell in Frankreich, wie jedes Jahr. Wo warst du? Österreich oder was? In der Heimat?
Nee. Ich war in der Provence für eine Nacht und dann in Narbonne für 2 Nächte und bin dann weiter nach Spanien gefahren. Da bin ich jetzt gerade noch und versuche dann heute Abend wieder zurück nach Deutschland rüber zu machen. Also vielleicht haben wir uns gar nicht im Sofa versäumt.
Ah, okay.
Du bist also noch rechtzeitig heimgekommen zum glorreichen Bundesliga-Auftrag des VfL Wolfsburg. Wie schlimm war es für dich?
Ja, ich war zwar zu Hause, aber ich hatte mich committed, den Schwimmlehrer zu geben für unsere Tochter, weil es natürlich momentan ein bisschen schwierig ist für Eltern wie wir mit Kindern im schwimmfähigen Alter da Kurse zu kriegen. Und leider fiel das dann, weil wir dann noch eine Freundin getroffen. Ich dachte halt, ich gehe mit ihr ins Schwimmbad und dann hat sie keinen Bock nach einer Stunde. Dann sind wir locker um 3:30 wieder da. Ja, wie der Teufel wollte, in Wolfsburg waren alle Schwimmbäder im Sommer, weil hier sind Werksferien. Das darf man, muss man auch erklären im Rest von Deutschland. Wenn in Wolfsburg Werksferien sind, da hat man früher quasi, ich glaube, da haben selbst die Bäcker zugemacht, weil die einfach gesagt haben, die 3 Wochen, das lohnt sich nicht. So ist mittlerweile nicht mehr, aber es ist schon relativ wenig los. Und zum Beispiel alle alle Badehäuser, die nicht Freibäder sind, sind halt zu. Deswegen haben wir in Braunschweig, eben auch wie die eine Freundin von meiner Tochter. Naja, und dann hat sich das ganze Leute bis 17:45 hingezogen. Und so habe ich vom 2:2 dann nur aus der Presse erfahren. Aber nach den Bewertungen von Leuten wie Tobi Escher, als ich die gelesen habe, dachte ich mir, wahrscheinlich war das Stadtbad in Braunschweig dann auch vollkommen die richtige Entscheidung.
Boah, das Stadtbad in Braunschweig, das klingt nach ganz wenig Grün. Aber vielleicht tue ich dem Stadtbad in Braunschweig auch Unrecht.
Ja, es ist da direkt an der Deckphase am Stadion. Also von daher, es gibt dann schon was Grünes da um die Ecke. Und man guckt auf der einen Seite auch ins Grüne, aber das Badeland in Wolfsburg ist dann eigentlich schon meine erste Wahl, wenn ich ehrlich bin.
Okay, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Dre, letzte Woche ist Bill Russell gestorben. Darf man sagen, dass es kaum ein erfüllteres Leben gegeben hat mit allem drum und dran, on-court und off-court, als das von Bill Russell?
Kommt natürlich auch an, aus welcher Perspektive man das betrachten will. Ich glaube, für ihn persönlich, er hat eine sehr, sehr schöne Autobiografie geschrieben, damals Second Wind. Er hat sicherlich gewünscht, glaube ich, dass vielleicht dann viele Dinge, die er dann erleiden musste, dann in den 50er, 60er Jahren in den Vereinigten Staaten in Sachen Rassentrennung, Rassismus. Ich glaube, das hätte er nicht unbedingt gebraucht in seinem Leben, aber er hat immer wieder gesagt, dass seine erste Erinnerung ist, seine Eltern ihn geliebt haben und dass das quasi die Grundlage von allem war, was danach kam. Und klar, sportlich ist der größte Gewinner, den wir jemals hatten in der NBA mit 11 Titeln, ist bis heute der ultimative ja, Team-Basketball, das klingt fast schon abfällig, wenn man es heutzutage sagt, wo wir meistens über Stars reden, aber er war ja eigentlich auch unter dieser, mit dieser Bezeichnung eigentlich trotzdem, das ist ja das, was eigentlich dem Teamsport ausmacht, dass man eben seinem Team hilft zu gewinnen. Das hat, glaube ich, keiner besser gemacht, als es Bill Russell getan hat damals. Und dazu natürlich noch die Errungenschaften abseits des Feldes. Er war ja sehr, sehr aktiv in der Bürgerrechtsbewegung, hat ja auch es gibt einen ziemlich krassen Gegensatz in seiner Biografie, dass er zum einen sagt, diese Figur ist, die sich sehr dafür einsetzt, dass sich Sachen ändern, dass Menschen gleich behandelt werden, egal welche Hautfarbe sie haben. Und gleichzeitig spielt er halt in Boston bei den Celtics, also in vielleicht der rassistischsten Stadt im Norden der USA, und hat ja ganz, ganz lange, über Jahrzehnte auch nach seiner Karriere noch damit zu tun, dass er keine Liebe empfindet für Boston. Das ändert sich dann wohl erst ganz am Ende seines Lebens. Aber das ist ein erfülltes Leben auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist ein Leben mit sehr viel Schmerz, auch mit sehr viel, vielleicht auch Wut irgendwo. Von daher mag es erfüllt gewesen sein, aber ich glaube, man hätte sich schon noch ein bisschen besser, schöner vorstellen können. Vielleicht ist schön das richtige Wort.
Du sagst ja, der Mann mit den meisten NBA Championships, aber ich habe da jetzt so ein bisschen mal gesehen. Er war nur dreimal im All-NBA First Team. War das dem geschuldet, dass er eben so ein Teamplayer war und nicht so auf seine Statistiken geschaut hat?
Genau, also er ist ja jemand, der natürlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man immer noch Zahlen, wo man denkt, ja, das ist ja nicht schlecht, das ist ja gut. Ja. Aber es gibt natürlich damals diesen klaren Antagonisten, den er hat und mit dem er auch, also ähnlich wie bei Magic und Bird, ist er natürlich mit Will Chamberlain auf ewig verbunden, der so ein bisschen, sag ich mal, die Antithese zu Bill Russell ist. Also das ist ja der Spieler, der wirklich Statistiken auflegt, offensive Statistiken für die Ewigkeit und der aber dann nur zweimal Champion wird. Und Russell gewinnt dann 11 Titel und viele von denen gewinnt er eben auch gegen Chamberlain und ist dann wirklich auch von ihm, ich will nicht sagen, er ist gar nicht zu schlagen, aber das ist einfach, er dominiert dieses Matchup und dominiert es eben nicht als dieser Einzelstar, der über die Jahre in seiner Karriere auch mal ein, zwei Trades dann forciert und irgendwie nie wirklich glücklich ist und immer dann weiterziehen will. Dagegen steht dann Bill Russell, dieser Teamplayer, der bei einer Franchise spielt, der eben sich über die Defensive definiert, ne, was seine Mitspieler besser macht, der dann auch ein Trainer wird am Ende und das dann auch weiterträgt. Das ist so das Vermächtnis, was er hinterlässt, sodass du halt auch nicht dieser 20-Punkte-Scorer sein musst, obwohl er in seiner Karriere 15 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Aber wenn du halt reboundest, in seinem Fall 22,5, was ja heute eine astronomisch hohe Zahl ist, natürlich aber auch schuld ist, damals natürlich viel mehr drauf geballert wurde und auch nicht so getroffen wurde. Blocks wurden zu der Zeit noch gar nicht erfasst. Es gibt Leute, die sagen, der hat bestimmt auch 8-9 Blocks pro Spiel gehabt. Das ist aber ein Spieler, der dann auch, glaube ich, zu Recht sicherlich auch verklärt wurde, ne, von den Medien, ne, dass man dieses Ideal, dieses Spielers, der hinkommt, der ein Star in seiner Rolle ist, der sich eben nicht über das Team erhebt, sondern dem das Erfolg des Teams einfach das Allerwichtigste ist und der alles dafür tut, dass die gewinnen. das wurde natürlich auch in den Medien damals sehr, sehr gefüttert, obwohl man es hätte gar nicht müssen. Also er war ja so. Aber das ist einfach, wie gesagt, bis heute das Idealbild, wenn es darum geht, einen Basketballer zu zeichnen, der im Team halt gewinnen hilft und der absolute Teamspieler ist.
Bis wie viele Jahre zurück lässt du Vergleiche zu, dass man jemanden wie Steph Curry mit Michael Jordan darf man wahrscheinlich vergleichen, oder sagen wir, die jetzige Generation darf man mit Michael Jordan vergleichen. Darf man sie noch mit Mitte der 70er Teams vergleichen? Darf man sie mit Bill Russell vergleichen?
Das ist schwer. Auf der einen Seite sind die Sachen, die er einem Team gebracht hat, im Defense, Rebounding, war ja der Starter dieser Fast-Break-Maschine, durch seinen Rebounds, schnellen Outlet-Pässe der Boston Celtics. Das sind ja Sachen, die sind heute auch noch durchaus aktuell. Ne? Das, wenn man sagt, ja, kriegst einen Spieler wie Bill Russell, sagst du, ja gerne, nehme ich sofort, mhm, natürlich. Also von daher sind viele Sachen, die er so konnte, die ihn groß gemacht haben. Er war ja auch ein überragender Athlet. Das wirst du auch immer im Basketball brauchen. Auf der anderen Seite war natürlich jemand, der vorne jetzt nicht die großen Skills jetzt hatte am Ball. Ne? Jetzt fragt man sich, wie würde das heute funktionieren in so einem Spiel, was viel schneller geworden ist, wo große Spieler auch mehr machen können. Allerdings war er natürlich auch sehr beweglich. Bei ihm, ich glaube so vielleicht bis in die 80er, würde ich sagen, kann ich mir das vorstellen, weil so ein bisschen in die 90er noch mit vergleichen. Aber es ist halt auch verdammt schwer in seinem Fall, weil man natürlich auch nicht viel Bewegtbild hat. Also natürlich jetzt immer noch ein paar Videos so auf YouTube oder so alte digitalisierte Filmaufnahmen. Da kann man schon viel sehen. Man hat natürlich die Überlieferungen von damals. Aber ich tue mich immer schwer damit. Also ich denke, in den 70ern natürlich auf jeden Fall noch funktioniert, auch bis 69 natürlich gespielt. Ich denke, in den 80ern, 90ern auch noch. Danach ist es halt schwer zu projizieren. Man muss ja mal sagen, dass ein Spieler aus einer anderen Ära, sicherlich auch wenn er ins die Neuzeit katapultiert werden würde, und das nicht erst dann, was sich mit 25, 30 passiert, dass er sicherlich auch dann irgendwie anders trainieren würde, vielleicht auch noch ein paar andere Fähigkeiten draufpacken würde, athletisch vielleicht was zulegen würde. Aber ich bin mir sicher, dass wenn es heute einen Bill Russell geben würde, der würde in die Liga kommen mit dem, was er konnte, dann wäre das auch ein Spieler, den jeder Verein mit Kusshand nimmt.
Ja, das ist das gute alte Pelé-Phänomen, das du beschreibst. Ich habe auch ganz preciously wenig Bewegtbild von Pelé gesehen. Ja, man kann mir gerne erzählen, dass er der beste Fußballspieler aller Zeiten war. Für mich ist das immer noch Maradona, weil man das auch gut vergleichen kann. Aber vielleicht war es ja Pelé, aber man sieht ja nichts. Apropos Bewegtbild und apropos alte Zeiten. Konntest du dich überwinden, Winning Time anzuschauen? Weil wir haben ja darüber gesprochen, ganz zu Beginn. Du warst nicht happy, überhaupt nicht happy, aber konntest du dich am Ende noch überwinden?
Nee, habe ich auch noch nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich habe Sommer dann ziemlich Basketball, also den Urlaub ziemlich basketballfrei gestaltet. Von daher habe ich mich auch jetzt nicht genötigt gesehen, mit mehr Blick in der Bretagne mir unbedingt Winning Time anzutun. Wieso? Habe ich was verpasst?
Ja, schon. Also es ist natürlich, man muss sich reinfinden, aber John C. Reilly ist fantastisch in der Hauptrolle, und auch die Basketballspieler Magic Johnson und Kareem Abdul-Jabbar, wie sie spielen und diese Chemie, es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und auch Pat Riley, du kannst es dir antun. Jerry West, natürlich, ja, zu Beginn, wir haben ja darüber gesprochen, dass das ein kleines bisschen hart war ihm gegenüber, aber der ist ja die ganze Zeit dann auch noch dabei. Und je länger die Serie dauert, umso besser kommt auch Jerry West weg. Also das ist nur das kleine Spoiler-Alert. Okay. Kannst du dir anschauen?
Ja, vielleicht.
Ja, schon. Ja. Gut, was passiert mit Kevin Durant nach deiner Einschätzung?
Also ich glaube, erstmal kriegt er ein Dankeschreiben von ESPN und Fox Sports und allen anderen, die sich jetzt vielleicht im NBA-Sommerloch ein bisschen schwer tun und händeringend auf den Spielplan warten und sich auf Wasser halten mit irgendwelchen Top 100 Listen, weil natürlich wieder genauso, als es irgendwie total die saure Gurkenzeit war und alle auf die Euro warten, mal wieder für einen Aufreger gesorgt hat, ja, mit seiner Forderung da gegenüber den Besitzern, ne, dass er jetzt doch bitte jetzt langsam mal getradet werden will, oder er soll halt den General Manager und den Trainer gefälligst entlassen. Es sieht wirklich so aus, ob es einfach nicht zusammengeht, und ich glaube nicht, dass Joe Tsai dann hingehen will, also der Besitzer der Nets, zusammen, oder gut, dann steche ich halt hier mit dem Dolch meinem Manager und Trainer in den Rücken, weil da gab es ja keine also es gab keine Kritik an den beiden bisher, so, ne? Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie Durant irgendwie auf irgendwelche Missstände jetzt nochmal aufmerksam macht und sagt, also sorry, so mit denen kann ich nicht arbeiten, sondern es rührt wohl daher, das weiß ich natürlich auch jetzt nicht wirklich firm, aber was man so lesen konnte, was man sich vorstellen kann und dann auch die Aussagen von Durant vorher sieht, dass er wohl, wie gesagt, nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie da mit Kyrie Irvings Impfstatus, sage ich mal, umgegangen wurde. Vergangene Saison hat ihn ja, er hat ja zum Beispiel Auswärtsspiele spielen können, Heimspiele nicht, wegen diesem strikten Impfzwang oder Impfregel, wie man es nennen möchte, da in New York City. Aber man hat ihn auch die Auswärtsspiele nicht spielen lassen und das wahrscheinlich stößt oder hat Durant so vergrätzt, dass er sagt, nee, also wenn die mit Kyrie Irving nicht klarkommen, das ist mein Kumpel, dann will ich da auch nicht mehr spielen. Oder man tauscht ihm die Leute aus, die mit meinem Kumpel nicht klarkommen. Aber ich frage mich so ein bisschen, wofür er eigentlich Geld kriegt. Also, eigentlich geht man ja zur Arbeit, du und ich ja auch. Und man ist dann auch klar, okay, ich krieg zwar Geld hier, das soll sich auch im Idealfall auch Spaß machen.
Aber manchmal muss man durch.
Manchmal, ne, es gibt auch Tage, wo man vielleicht nicht so Bock hat und man vielleicht nicht mit allen Entscheidungen der Vorgesetzten so zufrieden ist. Vielleicht sollte er öfter mal auf seinen Kontoauszug schauen und dann mal darüber nachdenken, wofür das Geld eigentlich ist. Aber ja, also ich denke, es wird über kurz oder lang wird es auf einen Trade hinauslaufen. Die Frage ist halt, wann der halt kommt. Jetzt ist man natürlich in der Phase, wo relativ wenig passiert. Bis Mitte Dezember sind die ganzen Free Agents des Sommers nicht zu traden. Aber wenn man dann bis Dezember so eine Hängepartie haben, Mitte Dezember, wenn man Brooklyn ist, wahnsinnig schwer das zu prognostizieren, wenn ich ehrlich bin, aber ich würde mich festlegen, dass die Nets dieses Jahr nicht Meister werden mit Kevin Durant.
Welche Mannschaft wird in diesem Jahr Meister mit Dennis Schröder?
Oh, ja, Dennis, glaube ich, hat ein paar Umstände, die ihn da so ein bisschen jetzt ja wehtun, im Sinne, dass er noch keinen neuen Vertrag hat. Also zum einen, klar, traditionell Point Guard Position ist in der NBA wahnsinnig gut besetzt und dann ist es schwer, da reinzukommen. Die Teams, die Platz am Salary Cap hatten diesen Sommer, die hatten eigentlich ihre Point Guards und die keinen hatten, also in dem Fall New York, die hatten halt dann sich für Jalen Brunson sehr, sehr früh entschieden, wahrscheinlich zu früh, das versucht die Liga ja gerade rauszufinden. Okay. Naja, und dann kam hinzu, gut, jetzt, ne, also das große Geld war nicht da, man hätte auch wirklich weniger Geld spielen können, keine Frage. Aber Dennis' Skills sind halt Schnelligkeit, ne, aus dem Pick and Roll rauskommen. Nicht unbedingt der großartige Shooter, wo er da besser geworden ist, ne, aber er kommt von der Bank idealerweise, gibt dir da als sechster Mann Offensive, ne, Speed, spielt andere frei. Ja, und aber auch da gab es nicht so viele freie Planstellen und du musst ja dir ein Team haben, was dazu jetzt passt. Und dann denke ich, ist er auch ein Opfer so ein bisschen jetzt von dieser KD-Situation. Also ich denke, dass viele Teams auch vielleicht so ein bisschen warten und sagen, pass auf, also wenn die mitschachern da bei Durant und sich vielleicht bei seinem Agenten melden, sagen, pass auf, wenn wir, ne, diesen Deal durchkriegen, dann brauchen wir vielleicht einen Point Guard, weil wir unseren Point Guard vielleicht wegschicken. Dann melden wir uns mal bei dir, vielleicht wartet der Agent darauf auch so ein bisschen. Das ist super, super schwer. Allerdings muss man sagen, Dennis spielt natürlich die EM mit. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass er sagt, also das ist mir jetzt egal, oder weil er weiß, irgendwas passiert noch. Man hofft natürlich, dass er so früh wie möglich irgendwie da jetzt eine Zusage bekommt, weil es ist natürlich schwer, dass der GAU, wenn er jetzt irgendwie irgendwas passieren würde bei der EM und ja, er kann dann nächstes Jahr spielen oder sowas, hat keinen Vertrag, aber hoffen wir mal das Beste, hoffen wir mal, dass das mit Durant schnell oder vielleicht mit Kyrie Irving auch schnell regelt, dass das ein bisschen klarer ist und dann denke ich, wird er wieder einen relativ kurzfristigen Vertrag unterschreiben, wahrscheinlich für ein Jahr, allerhöchstens so 1+1. Auch nicht für viel Geld, das meiste Geld, auch diese Ausnahmen zum Salary Cap sind ja weg. Aber wo das jetzt sein wird, puh, nach wie vor wirklich, also es gab ein ganz kleines Gerücht mit Miami, aber die sind ja auch bei Durant mit dabei. Mal abwarten. Miami finde ich nicht schlecht. Ich finde nach wie vor Milwaukee wäre keine schlechte Idee, aber wir werden es sehen. Also richtig verliebt in ihn ist augenscheinlich keiner. Das können wir, glaube ich, festhalten.
Gut. Wie verliebt, das ist die abschließende Frage, bist du in die deutsche Nationalmannschaft? Was traust du ihr bei der Europameisterschaft zu?
Ja, man darf gespannt sein. Jetzt kommen die ersten beiden Testspiele jetzt. Man hat sich ja am Wochenende in Köln getroffen. Und jetzt spielt man, glaube ich, in Belgien einmal und einmal in den Niederlanden, genau. Und dann muss man natürlich mal abwarten, wie das da jetzt läuft. Aber die Mannschaft ist auf jeden Fall ja, gut zusammengestellt. Mal klar, Maximilian Kleber fehlt. Man hat ist mit Akpina gar nicht berufen, das fand ich ein bisschen schade. Tibor Pleiss ist leider verletzt und hat sich dann dagegen entschieden oder laboriert noch in einer längerwierigen Verletzung. Danilo Bartler ist leider nicht dabei, aber das zeigt ja auch, ne, dass einfach momentan aus dem Vollen schöpfen können, wenn man beim DBB auf die Kaderliste der Nationalmannschaft guckt, da stehen glaube ich 30 Namen. Was ich damit zu tun hat, dass natürlich viele Euroleague- und NBA-Spieler nicht bei den Quali-Fans dann dabei sein können in der Regel. Aber nee, das ist eine gute Mannschaft. Also jetzt hat man ja noch mit Nick Weiler-Babb einen Shooting Guard, Amerikaner, eingedeutscht.
Moment, der würde auch eine Rolle im Nationalteam spielen. Ich dachte, das wäre hauptsächlich für die Bayern von vorne.
Nee, der hat sich dann am gleichen Tag noch mit dem Nationalmannschaftstrikot ablichten lassen. Ich glaube, das war der Grund, warum das so schnell ging am Ende. Okay. Ich glaube, es wurde auch, also schnell ging, aber das da wurde mehrfach jetzt geschrieben, dass das auch ein Hauptgrund war, dass er sich da lange auch committed hat, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und der dann so als, ne, als Two-Way-Player, sagt man ja so schön, also auf Shooting Guard, eine Position, wo vielleicht ein bisschen da auch bisschen Athletik vielleicht auch gefehlt hat, defensiv, da hat man jetzt jemanden, der da ja auch funktionieren wird, denke ich. Das ist schon eine Mannschaft, dieses Jahr eine Euro, und die Euro ist ja das Turnier traditionell, was in der Spitze am breitesten ist. Damit kann man Medaillenhoffnung haben. Problem für meine Begriffe ist halt diese Vorrundengruppe, die man da jetzt hat, weil die ist halt wirklich brutal hart. Also da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz so viel mit den Kadern von Frankreich, von Slowenien und Litauen beschäftigt, und von Bosnien-Herzegowina und vergesse ich noch, Ungarn, glaube ich, ne? Habe ich jetzt auch nicht viel gesehen, aber gut, Frankreich ist natürlich, da möchte die meisten NBA-Spieler bisher im Kader bei dieser Euro. Deutsche sieht man natürlich auch nochmal am 28. bei der WM-Quali in München im Audi Dome, wo es übrigens auch noch Karten gibt. Kleiner Tipp. da ist natürlich schwer. Also man spielt danach über Kreuz gegen Gruppe A oder B, ich weiß gar nicht genau, aber man muss natürlich gucken, dass man irgendwie so gut es geht, irgendwie da abschneidet und Auftakt direkt gegen Frankreich. Die hat man ja auch bei der WM gehabt, in China. Ich glaube, wahrscheinlich ist es entscheidend, dass das Spiel gegen Litauen, kann man das gewinnen? Bei Slowenien und Frankreich, würde ich sagen, wird schon verdammt schwer. Aber man spielt zu Hause. Man hat Heimrecht. Man hat eine tolle Mannschaft. Das ist, eigentlich kann ich das Gleiche sagen, was ich damals vor dem Turnier in China 2019 gesagt habe. Mhm. Es ist ein Team, was sicherlich eine Medaille mitnehmen kann. Aber es muss eben passen. Und damals in Shenzhen hat es nicht gepasst, als man da gegen die Dominikanische Republik verloren hat. Und man muss schauen. Also klar, normal würde man sagen, mindestens das Ziel muss sein, dass man hinter Frankreich, Slowenien, Litauen auf Platz 4 landet. Allerdings wäre es schon schön, wenn es ein bisschen besser wird, weil umso leichter wird dann durch den Weg durch die K.O.-Runden. Aber wie gesagt, mit dieser Mannschaft, Corn Herbert, der neue Bundestrainer, ist natürlich auch ein wahnsinnig erfahrener Mann. Wir haben viele gute Jungs, die sich auch kennen. Also Medaille ist nicht nur ein Traum, sondern ist durchaus realistisch, aber es ist kein Selbstläufer, so kann man es vielleicht am besten zusammenfassen.
Wenn du Gordon Herbert triffst, darfst du Goldie zu ihm sagen?
Schon ein bisschen her, dass wir zusammen gesprochen haben. Das ist ja auch schon Ewigkeiten her, dass wir mal ein Interview gemacht haben. Von daher würde ich eh immer sagen, wie immer alle Trainer sprechen mit Coach. Ich spreche ja selbst Stefan Korn mit Coach. Das gebietet, glaube ich, dann auch der Respekt.
Absolut. Bildschirm 572, André Vogt war das. Kurze Pause.
Hallo, hier ist Roger Federer. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 572. Wir bleiben gleich in Österreich und machen jetzt mit einem ganz interessanten Mann weiter, nämlich mit Nico Langmann, den ich auch in Kitzbühel getroffen habe. Nico Langmann, muss man wissen, bester Rollstuhl-Tennisspieler Österreichs. Aber dieses ganze Rollstuhl-Tennis-Geschehen ist wie eine geschlossene Blase, in die man nur ganz schwer reinkommt, vor allem bei den Grand-Slam-Turnieren. Darüber werde ich mit Nico auch sprechen, aber das Problem war halt immer, diese Felder sind sehr klein, nämlich 8 Leute bis dato. Es wird anders werden, hören wir gleich. Aber das Problem ist eben, wenn du einer dieser, oder der Vorteil, wenn du einer dieser acht bist, dann sammelst du dort automatisch so viele Punkte, dass du gar nicht überholt werden kannst. So, und das ist halt für andere Leute schwierig reinzukommen. Das Feld ist größer geworden und ich habe mit Nico bei den Generali Open gesprochen. Super Junge, der Nico, dem muss man einfach die Daumen drücken. Nico Langmann ist bei mir. Wir treffen uns in Kitzbühel, Nico und ich. Und ich habe Lobbyarbeit für dich gemacht, Nico, das weißt du nicht. Denn in München gab es heuer erstmals Rollstuhltennis bei den BMW Open. Ich habe gesagt, wo ist der Langmann? Diese Frage wurde totgeschwiegen. Wo war der Langmann? Warum war der Langmann in München nicht dabei?
Der Langmann war auf der Ersatzliste. Wenn einer abgesprungen wäre, wäre ich eingesprungen. Und es hat mir auch, also ich hätte sehr, sehr gern gespielt. Einerseits, weil auch die Allianz dort der Hauptpartner war für das Rollstuhltennis-Turnier. Und Allianz eigentlich mein längster Sponsor ist. Deswegen wäre es unglaublich gut passend gewesen. Mein Bruder wohnt dazu noch in München, hätte ich das alles kombinieren können. Hat mir wehgetan, aber ich versuche selbst Lobbyarbeit zu bereiten. Also danke einerseits für dich. Andererseits, um nächstes Jahr dann fix dabei zu sein.
Ja, wie wichtig ist das für euch? Du bist jetzt hier in Kitzbühel, es wäre Exhibition, glaube ich, geplant gewesen, aber das ist dir nicht genug.
Ich finde, es ist einerseits großartig, dass Rollstuhltennis Teil von solchen riesen Bühnen einfach ist. Auf der anderen Seite finde ich, ist es am besten eine Eintrittskarte für mehr. Also ich war letzte Woche in Hamburg beim 500er am Roten Baum, wo auch eine Exhibition gemacht wurde und gleich danach besprochen wurde, okay, wie können wir es größer machen, wie können wir es besser machen. Und in Kitzbühel bin ich jetzt, ohne das kritisieren zu wollen, zum vierten Mal eigentlich in Folge. Und es ist bei der Exhibition geblieben. Und ich bin ein vielleicht ein zu ehrgeiziger Mensch, aber natürlich will man dann irgendwann mehr.
Ja, vor allen Dingen, es gibt hier Rahmenprogramm, es gibt ein U14-Turnier, es gibt das Hobby-Turnier, also es spräche ja nichts dagegen, wenn da wirklich gute Leute kommen. Und ich gehe davon aus, ihr seid untereinander, ihr kennt euch ja alle, oder? Also wenn du rufst, dann kommen auch die ganz Großen.
Ich glaube, es ist keine große Herausforderung, die Weltklasse hierher zu holen. Und ich glaube, dass man da, ich glaube, ich kann das hier als guten Startpunkt nehmen, um jetzt ein Jahr selbst wieder Lobbyarbeit zu betreiben. Dann sind wir nächstes Jahr vielleicht zu mehr hier.
Wie trainierst du? Das ist immer so meine Frage. Ich habe gesehen, du hast ab und zu mit Dominik, glaube ich, ein paar Bälle gespielt, aber wie schaut dein Training aus? Trainierst du hauptsächlich mit Rollstuhlfahrern oder gibt es einfach nicht genug, die auf deinem Level spielen können?
Obwohl es vielleicht arrogant klingt, aber es ist leider wirklich so, dass in meinem Umfeld, auf meinem Level jetzt nicht wirklich sinnvolles Training möglich ist mit anderen Rollstuhltennisspielern. Deswegen spiele ich eigentlich nur mit meinem Coach und Sparringpartner, was an sich ja wurscht ist, weil der Ball fliegt und der Ball wird geschlagen. Der weiß ja nicht, dass einer im Rollstuhl sitzt, der einschlägt. Deswegen funktioniert das eigentlich sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, es funktioniert in letzter Zeit besonders gut. Also du erwischt mich in einem guten Zeitpunkt meiner Karriere.
So, aber ist der Zeitpunkt gut genug, dass ich dich auch in New York erwischen werde?
Super Frage. Ja, ich bin erster Alternate. Also ich werde wahrscheinlich rüberfliegen.
Dann sehen wir uns, gut.
Sehr gut, freue ich mich. Ich bin drüben und klingt gemein, hoffe auf einen Ausfall.
Weil sich das Feld ja erweitert hat, oder? Also da waren immer Achterfelder, ganz wo genau. Es wirklich absolut, es hat ja nicht funktioniert. Du kannst ja in diese, wenn es dort die meisten Punkte gibt, es dürfen immer nur die gleichen acht Spieler spielen, ist ja völlig unmöglich, dass du mal vorstößt. Jetzt hat man immerhin auf 16 erweitert. Wie schaut die internationale Lobbyarbeit aus für euch?
Ja, das ist echt für uns ein Riesenschritt einfach. Und man merkt, wie das auch einen Ruck durch die ganze Tour gegeben hat, wie viel mehr Leute gemerkt haben, hey, es bewegt sich doch was, weil diese Achterraster waren jetzt einfach jahrelang ohne irgendwie eine große Veränderung da zu sehen. Deswegen, 16 ist unglaublich. 24 wäre nochmal cooler, natürlich. Aber ich bin jetzt eben die Nummer 17 der Welt. Bin auf der Liste die Nummer 15, 14 sind direkt qualifiziert. Es gab zwei Wildcards, die natürlich Amerikaner bekommen haben. Und jetzt, muss ich hoffen.
Wer, hilf mal, ich habe ein paar Ideen, aber wer sind denn die großen Stars wirklich in der Klasse, wo du auch antrittst?
Da gibt es einerseits japanischen Spieler namens Shingo Kunida, der im Endeffekt der ist der Roger Federer unserer Tour, der, glaube ich, über 20 Grand Slam Einzeltitel jetzt schon geholt hat. Und ich erzähle immer gerne eine Geschichte, wie groß der auch in Japan ist. Da war ich 2016 in Tokio beim Turnier und bin als Tennisfan in den Uniqlo-Store dort gegangen, damals der Ausstatter von Novak Djokovic. Und da gab es drei große Linien von dem, also drei Kollektionen. Einerseits die Novak Djokovic-Kollektion, dann gab es die Kei-Nishikori-Kollektion und die dritte war die Shingo Kunida-Kollektion, die alle drei genau gleich groß dort repräsentiert waren. Und der ist einfach ein Mega-Weltstar in Japan.
Ja, immerhin. Ich meine, das muss reichen. Was fehlt dir? Du, wenn du sagst, du bist die Nummer 14 in der Liste, aber was kann der noch besser als du? Ist es der Aufschlag? Wo ist es die Beweglichkeit am Platz, so blöd das klingt, aber wie definiert ihr überhaupt die Beweglichkeit auf dem Platz?
Ja, sicher. Es ist schwierig, sozusagen eine Sache festzumachen, dass man sagt, okay, wenn ich meine Rückhand um so und so viel Prozent verbessere, dann bin ich in den Top 10. Das ist halt, Tennis ist wahrscheinlich um einiges komplexer. Aber es fehlt nicht viel und das ist das Positive. Es fehlt einfach noch ein bisschen an allem, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe die Schlagqualität auf alle Fälle. Ich glaube, dass bei Konstanz vielleicht das ist, was bei mir am ehesten noch fehlt. Aber ich habe einfach Phasen in meinem Spiel, wo ich Topspieler an die Wand spiele. Und dann habe ich Phasen in meinem Spiel, wo ich gegen Nicht-Topspieler Schwierigkeiten habe, die einfach noch auszumerzen sind.
Hast du genug Möglichkeiten, wirklich Turniere zu spielen? Weil man hört von allen, Matchpraxis ist das Wichtigste.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass unsere Tour, glaube ich, durch die Corona-Pandemie eher beeinträchtigt wurde als die ATP-Tour oder die WTA-Tour, einfach weil Sponsoren links und rechts fehlen. Es gibt viel weniger Turniere als davor. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es an meinen Mitteln sozusagen, ich hätte die Mittel zur Verfügung, ich lebe auch vom Tennis. Ich kann meine Miete vom Behindertensport, vom Rollstuhltennis zahlen, was an sich unglaublich cool ist. Aber unsere Tour ist noch ein bisschen im Pandemie-Modus.
Ist er da der Einzige in Österreich, der das wirklich kann?
Jetzt. Ja, also das.
Also nicht nur als Tennisspieler, sondern generell als.
Ich einer der wenigen, die vom Behindertensport wirklich leben können. Und das ist ein neues Phänomen. Also vor 5 Jahren gab es keinen einzigen. Und jetzt bin ich einer von wenigen, die das können. Und das zeigt eigentlich auch, um nicht immer nur schimpfen zu müssen, was für eine coole Entwicklung wir gerade erleben.
Wo ist für dich der Plafond? Oder was, jeder setzt sich Ziele. Und du ganz sicher auch. Kennen ist übertrieben, aber ich beobachte dich schon seit längerem. Reicht dir eine Teilnahme beim Grand Slam Turnier oder siehst du wirklich, hast du wirklich die Vision, okay, mit den Burschen ganz oben könnte ich eigentlich so viel Feld gar nicht mitspielen?
Also ich war als mein Karriereziel, wie ich begonnen habe, immer eigentlich definiert eine Grand Slam Teilnahme. Einfach, das ist der große Traum für jeden Tennisspieler. Egal wie, das ist eben einmal in Wimbledon ganz in Weiß am heiligen Rasen zu spielen, ist einfach, ich glaube, da wäre sicher, das ist einfach ein Kindheitstraum von mir, aber es soll mir die Ziele nicht ausgehen. Also wenn das einmal erreicht ist, glaube ich nicht, dass ich dann mich zurücklehne und sage, das war's, sondern ich natürlich weiter noch vorkommen will, aber das ist jetzt trotzdem noch der Haupttraum, für den ich arbeite.
Wie schaut das mit dem Material aus? Wenn du sagst Wimbledon, spielst du mit dem gleichen Rollstuhl wie in Paris? Wie schaut das mit Hauptplatz aus?
Es ist schon der gleiche Grundrollstuhl, aber die Anpassungen sind auf jeden Belag anders. Auf Sand wird der Luftdruck in den Antriebsreifen geändert, auf Rasen sind die kleinen Rollen am Rollstuhlgestell komplett anders von der Beschaffenheit her. Also man ist da ein Tüftler.
Wie lang brauchst du dann, wenn du, ich gehe mal davon aus, du spielst die meiste Zeit auf Sand?
Ja, Sand, wie, ein klassischer Österreicher.
Ja gut, aber es sind einige ganz gut geworden, wie man hört damit. Aber wie lang brauchst du wirklich für die Umstellung, wenn du dann, sagen wir mal, auf Rasen gehen würdest? Brauchst du da 2 Wochen Training oder geht dir sowas relativ leicht von der Hand?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie happy, dass das bei mir relativ leicht geht. Ich spiele zum Beispiel nächste Woche ein Turnier auf Kunstrasen. Mhm. Und da habe ich jetzt 4 Tage mehr oder weniger noch Zeit, mich darauf vorzubereiten. Also ich fahre von hier direkt auf die Anlage mit dem Kunstrasen und hoffe, dass 4 Tage Training reichen, damit ich mein Match dann am Donnerstag bestreiten kann.
Wie schaut es mit dem Preisgeld aus bei euch? Also bei Grand Slam Turnieren denke ich mir, okay, oder sogar du nickst sogar, vielleicht sogar sehr gut. Bei normalen Turnieren, ich meine, man hört es ja auch von der Nummer 150 in der regulären Tennis-Weltrangliste, mit dem Cayenne fahren die eher nicht herum.
Gut, der Cayenne geht sich, glaube ich, bei uns prinzipiell nicht aus. Oh, wobei, nein, der geht sich prinzipiell nicht aus. Aber wie du bist ja ein Tennisszenenkenner und hast da deine Annahmen sehr gut gemacht. Also genau so ist es. Grand Slams sind die 4 Turniere, wo das Preisgeld so ist, dass es sich wirklich auszahlt, dass man, wenn man erste Runde verliert, trotzdem mit beinahe 10.000 Euro, glaube ich, nach Hause fahren kann. Wenn man sowas 4-mal spielt, dann ist schon ein großer Batzen an der Tour mehr oder weniger finanziert. Aber ansonsten bin ich noch sehr, sehr selten von einem Turnier zurückgekommen und habe einen Euro mehr in der Tasche gehabt als davor.
Wie ist es mit Sponsoren? Also man hört auch immer von Spielern, die angeblich Geld dafür bekommen, dass sie einen bestimmten Schläger spielen. Wie schaut das bei dir aus?
Ich kriege mein Material zur Verfügung gestellt, aber bei mir ist, ich kann ja offen von meinem Geschäftsmodell sozusagen erklären oder erzählen. Im Endeffekt muss man sich im Behindertensport allgemein, glaube ich, oder im Randsportarten mehr oder weniger, so blöd es klingt, verkaufen können. Das heißt, man muss Themen selbst in die Öffentlichkeit tragen. Wenn ich jetzt nächste Woche zum Beispiel ein großes Turnier spiele, dort gewinne, freue ich mich natürlich, aber in Österreich kriegt trotzdem niemand davon mit, weil keine österreichischen Medien dort sind. Das heißt, ich muss an die Medien herangehen, muss ihnen meine Geschichten verkaufen, erzählen und in diesen Geschichten dann einfach Partner mittragen. Das heißt, auf Fotos und auf TV-Interviews einfach Pickel tragen und meine Botschaften mit Unternehmen teilen, mehr oder weniger, und dadurch Unterstützung bekommen für meine Tenniskarriere.
Großartig. Nico Langmann, die Nummer 1. Hoffentlich sehen wir uns in New York nicht nur so, sondern auch aktiv.
Mega.
Danke Nico. Big Show 572, Pause.
Grüß euch, da ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 572, zum Abschluss Tennis und zum einen mit jenem Mann, der gestern und auch in den Tagen davor und möglicherweise in den nächsten Tagen das ATP Masters 1000 Turnier in Montreal natürlich kommentieren wird. Das ist Paul Häuser von Sky. Servus Paul.
Servus, die Nächte sind kurz, aber intensiv.
Das ist wahr. Und mit dabei von der Bild-Zeitung auch Sebastian Kaiser. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Guten Morgen.
Wir wollten und wir werden auch über Serena Williams sprechen, aber Paul, was sich da jetzt am Mittwoch kanadischer Zeit und am Donnerstag unserer Zeit getan hat in Montreal, das ist schon außergewöhnlich, oder? Also ATP Masters 1000 Turnier, du hast ja kommentiert, die Nummer 2 Alcaraz geht raus, danach Medvedev verliert gegen Kyrgios und in der Nacht verliert auch noch Tsitsipas und Rublev ist auch raus. Also man kann ja gar nicht von einer Wachablöse sprechen, weil Nadal und Djokovic nicht dabei sind, aber das ist ein bisschen strange. Deine Erklärung, wenn du eine hast.
Ja, wirklich sehr, sehr strange. Vor allem, ich fand die Ansetzung erst so kurios, dass sie Alcaraz so früh ansetzen und Medvedev Kyrgios ist ja der Blockbuster. Das war das zweite Match des Tages. Da habe ich mit Marcel dann gemeinsam kommentiert. Ich dachte, okay, jetzt ist eigentlich alles aufbereitet, dass hier Medvedev entspannt zum Titel cruised, gewinnt den ersten Satz relativ glücklich am Ende im Tiebreak, weil Kyrgios halt wieder Sachen macht, wie es Kyrgios gerne macht, so leichtsinnig die Volleys verschlägt und dann haut er auch den Ball aus dem Stadion raus und da muss man ja immer Angst haben bei Kyrgios, okay, jetzt gibt's das erste Warning, dann fängt er bestimmt an zu fluchen und dann gibt's Game Penalty Point und das Ganze entgleitet ihm, aber nein, was macht Kyrgios? Der fokussiert sich und der gewinnt die Sätze 2 und 3 dann relativ locker und das ist anscheinend jetzt auch der neue Kyrgios, der findet da irgendwie seine Balance, der findet seine Mitte. Bei Tommy Paul gegen Alcaraz muss ich sagen, Tommy Paul, unglaublich, was dieser Tommy Paul für eine Fähigkeit hat, auch mit dem Tempo von Alcaraz mitzugehen. Ist mir bei Paul auch schon mal gegen Sascha Zverev aufgefallen, Indian Wells. Der liebt es, wenn es ein bisschen zügiger zugeht. Der kann das wahnsinnig gut antizipieren und hat eben auch diese Konterstärke, ist wahnsinnig schnell auf den Beinen. Ja, und am Ende war es verdient, muss ich auch sagen. Aber Matchball hatte Alcaraz im zweiten Tiebreak. Dürfen wir nicht vergessen. Und Alcaraz war auch Break vorne, Satz und Break vorne. Im zweiten Satz stand schon 4-1. Ja, hat Alcaraz auch ein bisschen aus der Hand gegeben. Hat Alcaraz aber auch, das haben wir in den vergangenen Monaten immer mal wieder gesehen, er hat auch immer wieder diese Dellen in seinem Spiel drin, wo dann so ein bisschen der Fokus verloren geht und mit 19 Jahren ist das auch schon in Ordnung, würde ich sagen, dass er das nicht komplett von vorne bis hinten durchzieht. Jetzt ist er gegen einen sensationellen Tommy Paul ausgeschieden, Kyrgios überragend drauf
Und Tsitsipas gegen Jack Draper, das ist für mich wirklich sehr, sehr erstaunlich. Aber dieser Jack Draper, der hat eben auch in diesem Jahr schon für Furore gesorgt, dass er jetzt so einen Top-10-Spieler wie Tsitsipas rausnehmen kann. Das hat er noch nicht unter Beweis gestellt. Und wenn wir jetzt aufs Draw schauen, wer kann denn jetzt das Turnier gewinnen? Also das können jetzt so viele gewinnen. Vielleicht ist es sogar ja die Möglichkeit für einen Felix Auger Aliassime, dass er hier ja,
okay,
vor...
Paul, kann. Paul, lass mich dich hier bremsen, weil ich weiß nicht, wie Felix im Race unter die Top 10 kommt, weil er gefühlt in diesem Jahr noch nichts gerissen hat. Aber da bin ich... Ja, ich bin gespannt auf Sinner. Das ist eine Möglichkeit. Hurkacz hat schon mal was gewonnen, obwohl nichts getroffen. Werden wir sehen. Sebastian.
Okay.
Sebastian, was hört man?
Ich bin
man?
Noch da. Ich bin
ja,
noch
ja,
da.
Ja. Wir hatten schon Angst, dass ich dich verloren habe. Erstens, Sebastian, bei diesen European Games wird ja auch Rad gefahren.
Championships. Games, European Games sind was anderes.
Ja, European Championships wird ja auch Rad gefahren. Ist da irgendjemand dabei, das den ich kennen richtig. Könnte?
Ist ja, ich zum Beispiel.
Was? Du kommst nach München?
Ich bin schon in München seit gestern Abend.
Ja, wieso sagst du mir das nicht? Ich habe mich gestern Abend akkreditieren lassen. Ich bin auch seit gestern wieder in München.
20.30 Uhr akkreditieren lassen, nachdem um 17 Uhr oder 18 Uhr dort eine 200 Meter lange Schlange war. Ich mich gefragt habe, wie sowas funktioniert, das habe ich bei 7 Olympischen Spielen nicht gehabt.
Es ist lustig, weil ich wollte dich anrufen und wollte dich fragen, ist es bei Olympia auch so scheiße? Und weil ich bin um 17 Uhr dort gewesen, hatte meinen Personalausweis nicht dabei, musste nochmal heimfahren, bin um 19 Uhr hingefahren, dann hatte ich mein Personalausweis, hat eine ganze Stunde gebraucht, Wahnsinn.
Ja, ja, also wie gesagt, ich war bei 21.30 Uhr da, da ging es ratzfatz. Allerdings sind mir eben diese ersten beiden Stationen mit Ausweis zeigen und die zweite Station, ID,
Check.
Keine Ahnung, Check, völlig unbegreiflich, warum es nicht gleich zur dritten Station ging, wo man seine Akkreditierung abholt. Also, wie gesagt, alles irre, aber ja, mal sehen, wie es dann ab heute wird. Die Bahnradfahrerinnen sind dabei, die so erfolgreich waren im letzten Jahr. Und ja, das geht am Morgen gleich mit einem Abschied los, dieser Brennauer, die Gold. Oder eine der vier Goldfahrerinnen im Vierer bestreitet ihr letztes Rennen der Karriere auf der Bahn. Dann ist sie nochmal auf der Straße dabei, aber nach München ist Schluss. Und natürlich auch dann unsere Supersprinterin, die beiden fünffachen Weltmeisterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich, die wollen morgen mit Pauline Grabosch Gold im Teamsprint holen. Also da ist schon richtig Dampf dahinter. Da ist schon das A-Team sozusagen am Start. Also keine zweite Wahl, sondern wer richtig geilen Sport sehen will, möchte, sollte die nächsten Tage in die Messe kommen.
Hm, werde ich vielleicht machen, ist ein bisschen weit weg von mir. Aber zurück zum Tennis kurz, was heißt kurz? Zurück zum Tennis, Sebastian. Niemand ist näher an Alexander Zverev dran als du. Ich habe ernste Zweifel, ob er bei den US Open spielen wird. Es gibt heute eine Pressekonferenz in Hamburg. Was weißt du? Was ist the latest news?
Ja, also ich habe ja die Zweifel immer gehabt, dass er spielen wird. Also auch als ich mit ihm damals das große Interview nach seinem Unfall gemacht habe, da habe ich ihm auch gesagt, das klingt jetzt nicht so danach, als würdest du New York spielen. Da sagte er, wieso, ist doch noch 8 Wochen Zeit oder 9 Wochen, keine Ahnung, wie viel es, ich glaube 8 Wochen waren es von da aus noch. Und da sage ich, na gut, dein Optimismus in allen Ehren, ich glaube da nicht dran. Und wie gesagt, es sieht auch nicht so aus. Also er hat jetzt vergangenen Freitag, glaube ich, oder Sonnabend, vergangenen Sonnabend die erste Trainingseinheit auf dem Platz gehabt. Also wirklich die erste richtige Tennis-Trainingseinheit. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Er hat zwar jetzt Cincinnati noch nicht abgesagt. Vielleicht gibt er heute bekannt, dass er es inzwischen abgesagt hat. Aber ich glaube nicht, dass er dort spielen wird. Und US Open zu spielen ohne ein Vorbereitungsturnier kann ich mir nach so einer Verletzung schon mal gar nicht vorstellen. Dann hat er selber auch schon gesagt, dass es wohl eher nichts wird. Und wie gesagt, seine Meinung ist ja auch nicht zurückzukommen, wenn er bei 100% ist, sondern seine Meinung ist ja, er will zurückkommen, wenn er das Turnier gewinnen kann. Hm. Und das ist ja nochmal ein merklicher Unterschied. Und deswegen glaube ich nicht, dass er in New York antreten wird. Also das würde für mich schon ein Wunder sein. Und dann ist er auf keinen Fall in der Verfassung, dass er die US Open gewinnen kann. Trotz der vielen Ausfälle, die da sind, also mit Djokovic und so weiter. Also ich glaube, dass er da nicht spielen wird.
So, pass auf, Paul. Ich habe deinem Kollegen Gaub einen Tipp mitgegeben und ich helfe dir ein kleines bisschen. Mein Tipp für die US Open, den hat Gaupi kommentiert am Dienstag und er ist sang- und klanglos ausgeschieden, aber ich glaube, dass dieser Mann gewinnen kann. Wer? Djokovic wird nicht spielen, außer es ändern sich in den nächsten zwei Wochen die Einreisebedingungen in die USA, aber das ist natürlich ausgeschlossen. Nadal weiß man nicht. Wer, Paul, wird die US Open bei den Männern gewinnen?
Sang- und klanglos ausgeschieden?
Ja. Yeah.
Taylor Fritz? Nein, Schmarrn, der hat ja gewonnen.
Der hat sang- und klanglos. Das ist der Tipp meines Sohnes übrigens. Mein Sohn glaubt, dass Fritz eine Chance hat.
Ich sag auch, er hat eine Chance. Da gehe ich komplett mit Robin, weil also wie der gegen Murray gespielt hat, der hat den weggeschossen und jetzt hat er gestern das Match gegen Francis Tiafoe gedreht. Aber wer ist denn sang- und klanglos ausgeschieden? Tsitsipas? Nein,
vorgestern war's. Also ich gebe dir einen kleinen Hinweis.
Matteo Berrettini.
Ja, richtig. Ja. Matteo. Ich glaube, Matteo.
Der ist wirklich sang- und klanglos raus, ja, gegen Pablo Carreño Busta.
Genau,
ja.
Ich glaube, Matteo kann es gewinnen.
Gewinnen?
Letztes Jahr Viertelfinale raus gegen Djokovic, weil er halt immer gegen Djokovic verloren hat, aber ich glaube, wenn Djokovic nicht dabei ist, dann hat er echt eine gute Chance.
Also du hast einen Punkt, weil Matteo Berrettini auch ein Meister darin ist, relativ schnell wieder sehr gut in Form zu kommen und sich auf dann diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Und wir dürfen nicht vergessen, Montreal, das war jetzt schon deutlich langsamer. Mhm. Und es wird in New York dann wieder schneller und das ist natürlich gut für Matteo Berrettini und vor allem für seinen Aufschlag gegen Pablo Carreño Busta. Das sah jetzt nicht gut aus, aber eben dieser Pablo Carreño Busta, den müssen wir auch auf dem Zettel haben, genauso wie Roberto Bautista Agut. Das sind Spanier, die es verstehen auf einem schnellen Hardcourt, weil sie sich so gut bewegen, weil sie so gut retournieren, so viel zurückbringen, ja, ganz gefährlich zu sein. Also die können so viele Gegner nerven, auskontern und dann haben sie auch noch einen vernünftigen Aufschlag, können ihren Aufschlag auch gut beschützen. Bin gespannt. Also das sind übrigens auch zwei Kandidaten, die jetzt hier in Montreal richtig weit kommen können. Carreño Busta und Bautista Agut. Ganz kurz zu Alexander Zverev. Meines Wissens ist er nicht auf der Entry-List für Cincinnati. Da ist er. Genau.
Okay, dann hat er halt schon zurückgezogen die letzten Tage.
Hat schon zurückgezogen.
Also mein letzter Stand war, das hat er mir gesagt, Montreal hat er abgesagt, aber Cincinnati noch nicht. Aber wie gesagt, ist jetzt auch schon eine Woche her oder so.
Ja, also Winston-Salem wäre dann das nächste Turnier danach. Dann hätte er noch ein Vorbereitungsturnier für die US Open. Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich erfahren wir heute auf der Pressekonferenz schon mehr. Und wir wollen ihn demnächst auch nochmal in Monte Carlo besuchen.
Ja, bitte.
Aber, wir halten euch auf dem Laufenden.
Ich würde Agassi auch gerne in Las Vegas besuchen, aber ich glaube, er lässt mich nicht rein. Da sind die Chancen bei Zverev größer.
Das wäre mal interessant, Agassi und Steffi Graf in Las Vegas zu besuchen. Mhm. Also das wäre mal eine Top-Bild-Story auch übrigens, Sebastian. Mhm. Aber
wem sagst du das?
Ja. Ja, aber wenn nicht mal Sebastian an Steffi Graf rankommt, dann niemand. Ja, apropos.
So ist es. Ja. Kurz noch, Dominic Thiem. Dominic Thiem ist auch nicht auf der Entry-List übrigens für Cincinnati.
Ja, der hat rausgezogen, weil er eine Atemwegsinfektion hat. Und ich bin mal gespannt, ob er, hat er eine Wildcard für Winston-Salem? Mhm. Boah, da fehlt mir echt die Fantasie, dass er da rüberfährt, dann Winston-Salem erste Runde rausfliegt und dann US Open spielt. Boah.
Ja, US Open hat er auch eine Wildcard.
Ja, hat er.
Da muss er schwanken. Weil überall, wo er eine Wildcard bekommt, ist ja super. Da verschwendet er nicht sein Protected Ranking. Und also deswegen glaube ich dann schon, wenn er sich jetzt gesundheitlich erholt, dann wird er Winston-Salem und New York spielen. Aber
ja, schauen wir mal. Großes Fragezeichen.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Kreis der Favoriten. Natürlich musst du als erstes Medvedev den Titelverteidiger nennen und Alcaraz, also der hat schon richtig gut gespielt, Best of Five. Ich sehe Alcaraz auch mit sehr, sehr guten Chancen, vor allem ist so eine frühe Niederlage in Montreal vielleicht gar nicht so schlecht für den. Jetzt Tsitsipas ist das große Sorgenkind und vielleicht, ich bin nach wie vor einer, der ist unerschütterlich bei Felix Auger-Aliassime, da war mal stehen geblieben vorhin. Ich glaube, der kommt schon richtig in Schwung und vielleicht braucht er einfach diesen ganz großen Triumph. Aber gut, jetzt spielt er Achtelfinale Montreal gegen Cameron Norrie. Das ist wahrscheinlich auch genau der falsche Gegner für ihn. Also Montreal können jetzt so viele Spieler gewinnen und du hast Yannick Sinner vorhin gesagt, sehe ich ganz genauso. Yannick Sinner ist sowas von on fire, was der auch mit Alcaraz im Finale von Umag gemacht hat, 6-2 und 3-6-1, 6-1. Beeindruckend und ganz beeindruckend, müssen wir eben auch sagen, ist Nick Kyrgios. Wahnsinn, was der spielt.
Ja, so, und jetzt, damit schließt sich unsere Lobesrede auf Serena Williams. Nein, natürlich nicht. Also Sebastian, es ist eh klar, dass sie irgendwann mal zurücktreten wird. Jetzt gab es dieses Stück in der Vogue, übrigens sehr schön geschrieben, wie ich fand, mit beeindruckenden Bildern, wo sie eben eigentlich sagt, dass sie nach den US Open zurücktreten wird. Und ich habe dich gebeten, was Liebes zu sagen über Serena insgesamt in der großen Retrospektive. Sebastian, schaffst du das?
Ja, warum nicht? Das ist ja ganz einfach. Wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, dass sie die erfolgreichste Spielerin der Tennisgeschichte ist, dass sie eine Legende ist, dass sie Tennis verkörpert, wie aktuell im Grunde genommen von ihrer ganzen Karriere, von ihrer Ausstrahlung her, wie keine zweite. Es gibt genug Beispiele, die auch übers Tennis hinausgehen. Ihre Rolle als Mutter, nochmal auf die Tennistour zurückzukommen, wenn auch nicht erfolgreich, aber trotzdem weiterzuspielen. Also da gibt's ja nun viele Sachen, die man über Serena Williams sagen kann. Und wie gesagt, die negativen Dinge waren ja im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal in Säulen aufbauen möchte, verschwindend gering. Also da fallen mir ja jetzt außer US Open Finale und ja, keine Ahnung, was mir da noch einfallen sollte. Da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Vielleicht dieses Jahr noch Wimbledon mit diesen unverschämten Forderungen an die Veranstalter. Aber daran wird im nächsten Jahr schon niemand mehr denken. Und also über Serena Williams gibt es, glaube ich, 99,9% nur Positives und Beeindruckendes vor allem zu sagen. Und ja, was sie geleistet hat, da fürchte ich, das wird von den aktuellen Spielerinnen, die jetzt nach ihr kommen, gerade auch eben, wie ich es gerade gesagt habe, mit dieser Ausstrahlung, mit diesem ganzen Auftreten, mit allem drum und dran, das wird niemand mehr schaffen. Also es waren ja auch skurrile Momente da, wenn wir dran denken, nach ihrer Babypause, dieses Comeback in Paris, in diesem Cat Suite, das halt nach mit gefühlten 120 Kilo auf dem Knochen. Also da muss ich sagen, dass sie hat sich nichts geschissen die ganze Zeit. Sie war da in vielen Dingen, hat sie ihr Ansinnen durchgezogen. Großen Respekt. Also wie gesagt, über Serena Williams, die wird immer eine der beeindruckendsten Figuren, nicht nur des Tennis, sondern der Sportgeschichte insgesamt bleiben.
Schön, schön. Und jetzt frage ich dich nochmal ganz kurz, Sebastian, weil du ja bei den Frauen näher dran bist. Aber wer könnte, 23 Grand Slam Titel glaube ich nicht, aber vom Charisma her, wer könnte am ehesten diese Lücke füllen, die nicht zu füllen ist, aber so ein kleines bisschen anfüllen? Bei den Frauen wohlgemerkt. Diese.
Ja, also wie...
Ich habe nur eine Kandidatin. Ich habe nur eine Kandidatin. Aber du bitte dann, zuerst.
Da bin ich jetzt mal gespannt dann. Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren jemanden geben wird von den Frauen, die auch nur annähernd in die Richtung von 10 Grand Slam Titeln kommen. So. Und bei Serena Williams sind wir bei 23. Also da ist, selbst da ist nochmal eine Lücke, selbst wenn jetzt irgendwie eine Iga Swiatek oder eine Osaka nochmal zurückkommt, richtig mit voller Power und da 10 Grand Slam Titel gewinnen würde. Aber selbst dann sind sie noch 13 Stück von Serena Williams entfernt. Also von der Ausstrahlung her, na klar, wenn eine Camilla Giorgi in den Raum kommt, da leuchtet natürlich...
Da leuchtet der Kaiser, da leuchtet der Kaiser.
Ja, nicht nur ich, also da leuchten mehrere. Aber wie gesagt, da fehlt halt das Sportliche. Also diese Kombination, diese Aura, also da muss ich sagen, das hat man früher immer bei Helmut Kohl gesagt oder auch bei Franz Beckenbauer, wenn jemand in den Raum kommt, wenn die in den Raum kommen, wird still. Und das ist bei Serena Williams auch so. Wenn die reinkommen, dann verstummen alle Gespräche und alles schaut auf sie. Und da sehe ich niemanden im Tenniszirkus. Jetzt bin ich gespannt auf deine Kandidatin, bei der wir alle schweigen, wenn sie den Raum betritt.
Das kann ich dir sagen, aber sie muss
bald. Zur Ehrfurcht.
Ja, sie muss bald und möglichst viele Grand Slam Turniere gewinnen, aber es ist Corey Goff. ist die einzige. Die ist schlau, die hat lässige Pressekonferenzen. Die könnte diese Aura irgendwann mal in 5-6 Jahren bekommen, aber sie muss mindestens 5 Grand Slam Turniere gewinnen, um auch nur annähernd. Ich sage nur annähernd, sie wird nicht ganz rankommen. Was sagst du, Paul?
War auch mein Gedanke. Ich wusste, dass Coco Gauff von dir kommt. Aber ja, sportlich ist da...
Sportlich ist keine Frage, ist nicht zu erreichen, was Serena gemacht hat.
Ja, ist Serena unerreicht und, das muss man eben auch dazu sagen, Sebastian hat es schon sehr schön erläutert, ja, sie war eine Vorkämpferin, sie ist ein Role Model, sie war die Galionsfigur, Vorkämpferin für Frauenrechte, gegen Rassismus, also Serena... Einfach Legende, man muss es so sagen. Und dieser Begriff, er wird so gerne benutzt, aber in diesem Fall ist er mal absolut, absolut zulässig. GOAT ist die größte bislang in der Tennishistorie, größte Spielerin, größte Persönlichkeit. Und das, was Sebastian beschreibt, diese Aura, also die Aura, glaube ich, auch wahrscheinlich unerreicht, ja.
Ja, und Sebastian sagt ja auch, also ich würde es echt nicht bei den Frauen aufs Tennis begrenzen. Weil es gibt wenige Weltsportarten bei den Frauen und da ist Serena herausragend. Sebastian, hatte dir noch das Wort abgeschnitten, du hast das Schlusswort.
Nein, das Wort jetzt gar nicht so groß abgeschnitten. Also ich wollte einfach nur sagen, dass eine Coco Gauff natürlich unheimlich eloquent antwortet, meiner Meinung nach auch besser als Serena. Serena hat sich ja an kritischen Fragen gerade in den letzten Jahren immer merklich zurückgehalten. Und da ist eine Coco Gauff, oder ich wünsche einer Coco Gauff, dass sie ihre Unbekümmertheit behält, dass sie sich nicht irgendeinem Druck von aus welcher Seite auch immer
beugt.
Hingibt oder beugt und dass dann sie praktisch ihre Unbekümmertheit, also ist jetzt eine jugendliche Unbekümmertheit, die wird natürlich mit reiferem Alter dann auch irgendwann weichen. Aber ich hoffe, dass sie immer diese ehrliche, diese geradeaus, diese immer eine Geschichte erzählende junge Frau bleibt, an der wir so verdammt viel Spaß haben. Also das Phänomen bei ihr ist ja, und das gab es bei Serena relativ selten, dass Coco Gauff immer was zu erzählen hat, und zwar ungefragt. Also du sitzt in der Pressekonferenz und sie erzählt dir irgendwas, was du gar nicht wissen wolltest, weil du auf die Idee gar nicht kommst, dass das bei ihr im Leben hätte passieren können. Aber sie erzählt es dir von sich aus. Und das ist einfach fantastisch. Du hast im Grunde genommen in nahezu jeder Pressekonferenz von Coco Gauff eine neue Geschichte. Und das sucht es in der Tenniswelt oder in der Sportwelt insgesamt. Das sucht echt seinesgleichen. Also die ist, was das angeht, überragend. Aber wie gesagt, wir reden ja hier von der Kombination. Und ja, da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass nach dem Wimbledon-Durchbruch 2019 Coco Gauff auch stagniert hat. Also bis sie jetzt wieder dieses überragende 2022 spielt, sind ja 3 Jahre vergangen. Also sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie an die Top 10 klopft. Und das war meiner Meinung nach eigentlich schon viel, viel früher fällig gewesen mit der Art und Weise, wie sie damals Wimbledon gestürmt hat 2019. Und daran muss sie natürlich auch arbeiten. Das sind Erfahrungsprozesse, die ihr vielleicht dann helfen, im Endeffekt mehr Grand Slams zu gewinnen, als sie jetzt ohne diese Stagnation gewonnen hätte. Und jetzt ist sie auf einem guten Weg. Und ich glaube, bei ihr ist es nur eine Frage der Zeit. Sie war jetzt ganz dicht dran in Paris. Jetzt sehen wir auch, dass auch ein Iga Swiatek schwächeln kann, hat jetzt auch schon das eine oder andere Match verloren, was man jetzt ihr nicht zugetraut hätte. Und dann muss man eben in dem Moment bereitstehen. Natürlich gibt es da gerade bei den Frauen noch 40 andere, die bereitstehen, aber eine davon von diesen 40 und eine mit den besseren Voraussetzungen ist Coco Gauff, zweifelsohne. Und ich wünschte mir nichts Sehnlicheres, als dass diese Coco Gauff vielleicht sogar, glaube ich nicht, aber schon die US Open gewinnt, aber dann spätestens nächstes Jahr ihren ersten Grand Slam Titel holt. Ich glaube auch, dass das dem Welttennis oder dem Frauentennis insgesamt sehr, sehr gut tun würde.
Überhaupt keine Frage. Und Coco Gauff heute Abend gegen Arina Sabalenka in Toronto spielen die Frauen und danach sitzt Kaiser vor dem Stream, denn dann spielt Camilla Giorgi gegen Jessica Pegula. Danke ihr zwei, danke Sebastian, ja. Danke Paul. Das war die Big Show 572 Sportradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!